Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 141. Heute mit Felix.
Felix.
Matt.
Meet.
Und meiner einer, ich bin Ingo.
Schön. Ohne Ingo, ich bin Mann. Ach, das müssen wir gleich nochmal hier. Hallo.
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 Matt.
Wir haben gar keinen Blast.
Nee.
So ist es halt manchmal. Manchmal gibt es nichts zu sagen über die letzten Sendungen.
Ja, wir sind heute ohne den Flydie. Und ohne den Mark, weil der Flydie so quasi, also jetzt nicht direkt, aber quasi jetzt dann morgen zu dem Mark fliegt.
Ja.
Und deswegen kann der Flydie heute nicht.
Kuscheln die dann da oder?
Die kuscheln jetzt schon vor.
Das wird, glaube ich, schwierig, weil der eine ist in Washington und der andere ist in Kalifornien.
Das ist beides Amerika.
Ja, von hier
von
aus.
Von hier aus ist das beides
ziemlich, ziemlich nah bei.
Über einen Teich ist es.
Direkt nebeneinander. Oh. Ja.
Dann
ja,
halt nicht.
Aber letzte Sendung habt ihr es irgendwie mit der Aufnahme nicht so richtig hingekriegt, gell?
Ich hab's verkackt. Es tut mir unendlich leid. Ich hab die tolle Wi-Fi gekillt und deswegen hört sich das jetzt alles an, was Flydie sagt, wie von Skype.
Ja,
was leider auch stimmt. Ja. Also müssen wir leider zustehen. Wir haben in diesem Falle dann Skype verwendet, nicht Mumble. Ich weiß gar nicht, woran das lag.
Das ist immer, wenn die komischen Microsofties irgendwie rumsitzt, müsst ihr gleich Microsoft-Technologie
verwenden. Wir haben Skype verwendet, nicht das Skype for Business, ja. Also.
Das ist alles
das,
ist
das heißt nur Lync. Das heißt immer noch Lync. Egal, was andere sagen, es heißt Lync.
Das heißt Lync und das ist für die Kommandozeile.
Das lügt einfach nur. Ja.
Was?
Ja, ihr habt vor der Pre-Show, in der Pre-Pre-Show sozusagen, andere nennen das Leben, habt ihr irgendwie so erwähnt, dass, oder du, glaube ich, Ingo, der du dann so nachträglich zugehört hast, das war eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil dann hören auch die normalen Zuhörer, nicht nur die Live-Hörer, hören dann auch mal, wie das sonst hier so abläuft, mit, wenn der Flydie dann wieder aufgrund der außerordentlich guten Verbindungsqualität von Microsoft Skype weg ist.
Ja. Und
wir hier so.
Oh, oder es ist verzögert. Du reagierst 5 Minuten später. What?
Im richtigen Stream hört sich dann alles perfekt an und so. Was da passiert?
Das ist nämlich
doch richtig.
Genau. Das, was dazwischen stattfindet, ist nämlich Ingos Magic. Und das war einfach das Problem, weil letztes Mal war Ingo nicht dabei. Dann konnte Ingos Magic nicht dabei sein.
Aber ich habe ein Thema hinten durch die kalte Küche rein.
Ja, und genau. Ja, hättest du das nicht versucht, hätten wir gar nicht gewusst, dass du da bist.
Ja.
Felix hat halt gleich mal versucht und gedacht, so, wenn Ingo schon seine Magic da jetzt diesmal gar nicht walten lassen will, dann machen wir es gleich richtig falsch.
Ja.
Mhm. Anders.
Ja.
Wir neu.
Nehmen auf und ziehen der Aufnahme das Pfeil weg.
Ja. Man muss sich auch ständig neu erfinden, ja.
Ja.
Manchmal auch mit krepeligen.
Wie lange hast du noch gesessen und versucht, es zu reparieren?
3 Uhr. Also ich habe es nicht versucht zu reparieren, sondern ich habe es tatsächlich versucht, von der Festplatte runterzukratzen.
Er hat es nicht versucht zu reparieren, er ist einfach nur bis 3 Uhr davor gesessen.
Ja, genau. Ich habe geweint.
Mega Facepalm.
Noch ein Bild.
Ich hab geweint einfach die Zeit. Ich habe natürlich den Gott des Computers angebetet, hat aber nicht geholfen.
Ich glaube,
es gibt
dir?
Keinen Gott. Linus Torvalds? Bescheuerte Frage, Mann.
Ich halte ihn ja eher für seinen Propheten. Einfach nur von seiner Aussprache.
Nee, erst beides.
Mhm. Oh.
Scheiße.
Mhm. Hyperthreading.
Nächstes Level einfach. Welcome to the... Ist halt ein Multi-User-System.
Mm. Ja, klar. Wie finden wir jetzt irgendwie eine ganz schlechte Überleitung zum Toten der Woche? Sagen wir einfach, es gibt jetzt einen Toten der Woche.
Ja, nee, Gott ist tot,
ja,
ganz klar.
Genau.
Also Gott ist tot, haben wir gesehen, weil ansonsten hätte ich mit dir retten können.
Nietzsche.
Nestrovje?
Hat das gesagt. Nietzsche hat das gesagt. Ich verlinke das.
Okay, mach das.
Was hat der Gott gesagt?
Ja.
Hat Gott es gesagt?
Nein, Nietzsche hat gesagt, Gott ist
Nietzsche.
Tot.
Nietzsche.
Nietzsche.
Was?
Ich verlinke das.
Kennt ihr
nicht dieses Ausspracheding, wo sie irgendwie so Worte genommen haben und die einfach absichtlich falsch ausgesprochen haben?
Wir kennen Cortana, aber da kommen wir noch hinterher erst zu.
Ja, das ist das Vorbild von Cortana gewesen. Ja.
Nietzsche.
Zu Cortana kommen wir später auch noch.
Ja. So. Tote der Woche, wir haben es gloriose eingeleitet. Parse.
Ja, Parse, ich kenne das erst seit 3 Wochen.
dir durch Studentenprojekte bekannt, genau. Felix noch gar nicht bekannt. Ich stelle das mal kurz vor und dann ist gut, dass Felix das jetzt lernt, kennenlernt, jetzt, wo es gerade tot ist.
Ja. Mhm. Aber ich habe es ja auch gerade erst kennengelernt.
Dann genau, fang du mal an, was ist so dein Eindruck davon?
Alle Studentenprojekte haben irgendwie gesagt, boah, und wir, also letztes, weiß ich nicht, sonst war immer MongoDB und Node.js, das ist auch immer alles noch hip. Und hey, wir setzen jetzt auch alle auf Parse und irgendwie, erstmal habe ich noch gedacht, what? Und dann das nächste Projekt auch, und wir benutzen Parse. Aha, okay.
Ja, wie wird denn das geschrieben überhaupt?
P-A-R-S-E.
Ja. So aber wie Parsen. Aber das findet man doch nicht im Internet. Was ist das denn Quatsch? Wir haben die Studenten das gefunden.
Parse.com, hallo.
Ach so.
Ja. So, Parse ist ein Mobile Backend as a Service, ne, was in der heutigen deutschen Abkürzung MBAAS genannt wird. Ja, ein
Parse.
Und das gehörte, soweit ich weiß, irgendwie zu Facebook. Oder gehört. Also die Entwickler arbeiten alle eigentlich bei Facebook mit. Sie haben aber immer gesagt, sie sind unabhängig davon. Also es gab mal Projekte, an denen ich mitgearbeitet habe, da haben wir Parse als Backend so vorgeschlagen, anstatt einen selber zu entwickeln. Ja, ist bei Studenten anscheinend ganz beliebt. Und wir waren keine Studenten, aber egal. Und da war damals die, gab es einfach nur Privacy-Bedenken, weil die halt gesagt haben, ja, yeah, aber das ist ja dann das böse Facebook. Und es hat sich halt es gab halt kein höchstrichterliches Dokument mit Siegel irgendwie, dass dass Daten, die man bei Parse ablagert, nicht nachher irgendwie in irgendeiner Weise von Facebook verwertet werden. Aber Parse hat, soweit ich weiß, irgendwie immer auf Amazon AWS gesetzt, meine ich zumindest, also auf Services von denen. Jedenfalls, es war ein Mobile Backend as a Service, das bietet einem so, was man so hat, typischerweise heute für eine App, die auf mehreren Geräten funktionieren soll, also eine Mobile App können muss. Du brauchst irgendwie ein Syncing Backend, also dass du halt so objektorientiert deine Objekte schreiben kannst auf dem einen Gerät und kannst sie halt synken, also kannst sie speichern in dem Backend und kannst sie auf dem anderen Gerät wieder abrufen. Es bot Services für User-Authentifizierung, dass du zum Beispiel eben Sign-in with Facebook über Parse machen konntest, kannst du aber auch deine eigene Authentifizierungslogik hinterlegen. Es bot Dienste an, wie Push-Notifications zu versenden. Es bot ein Backend im Sinne von auch eines Dashboards dann an, wo du als App-Entwickler dann halt so reinschauen konntest und sagen konntest, ja, wie viel von Objekttyp sowieso habe ich? Ja, also ich vermeide jetzt mal das Wort Klasse, weil Klassen waren es nicht. Und die haben noch irgendwie ein paar andere Sachen außenrum irgendwie geboten. Und die hatten ein lustiges Bezahlmodell insofern, als dass du halt irgendwie ein ganz, also das glaube ich, einen gewissen Grundsatz an Requests irgendwie free bekommen.
Ah, okay.
Und also das Zahlmodell war so echt mehr oder weniger nur auf eins, nämlich das, wie viel Requests pro Sekunde du global an deine App schicken darfst. Und wenn du da war halt so ungefähr nachher jeder, was war das irgendwie, jeder Zehner-Schritt in Requests pro Sekunde waren halt so $100 mehr im Monat oder so. Und das war halt natürlich für App-Entwickler sehr toll, weil du halt relativ viel free bekommen hast, also ein Free-Tier, und dann hast du halt irgendwann so angefangen, $100 im Monat zu zahlen oder so, und das ist ja relativ überschaubar. Und da hast du halt einfach so mit so einem Schieberegler hochskalieren können, ja, was man ja so als Mensch, der sich nicht um das Ganze kümmern will, halt am liebsten hat, ja.
Genau, also du bist Mobile-Entwickler und willst dich halt nicht nur um den ganzen Serverkram im Hintergrund kümmern.
Genau, du willst halt kein Syncing-Backend oder so schreiben und die ganzen Implikationen irgendwie auch, wie das über dann die Welt verteilt mit CDNs oder so laufen muss, sein und so. Das willst du alles nicht. Parse hat noch ganz viel anderes Tolles mehr gehabt. Sie hatten auch zum Beispiel Error-Handling, also Exception-Handling drin, Crash-Reporting, sowas ähnliches wie Hocap es bietet. Da sind sie vor ein paar Wochen schon rausgestiegen, haben sie gesagt, machen wir nicht mehr. Und das, was an Parse vor allem interessant war, war halt, es war das größte und stabilste und bei den meisten Entwicklern bekannte, das plattformübergreifend funktionierte. Also Parse gab es halt für iOS, macOS, Android, ich weiß gar nicht, ob glaub auch für Windows, aber auf jeden Fall gab es dann auch noch eine JavaScript-API, das heißt, du konntest halt auch serverseitig Dinge bauen. Ich glaube auch PHP gab es auch was. Also es gab viel, sag ich mal. Sie haben halt, also das Wichtige war natürlich für Mobile-Apps, dass sie iOS und Android unterstützt haben. Weil bei Apple zum Beispiel kriegst du mit CloudKit oder mit iCloud kriegst du ja nur iOS-Sachen. Und Das war sehr, sehr interessant, also sehr, sehr toll für halt gerade so den einfachen Entwickler, der sich da nicht groß drum kümmern will. Und die haben auch so ein sehr tolles Dashboard gehabt, das sie erst vor ein paar Monaten irgendwie komplett in der neuen Beta irgendwie überarbeitet haben. Und jetzt vollkommen unerwartet kam dann irgendwann so im Ende Januar eben, ja, nö, Pass wird's nur noch ein Jahr lang geben. Also sie genau, stellen die
Januar 2017.
Genau, sie stellen die Entwicklung jetzt ein, also die Weiterentwicklung. Die Dienste werden noch bis Januar 2017, 28. Januar betrieben. Und sie beginnen jetzt so eine Grace-Period, wo sie halt zum Beispiel ein Datenbank-Migrierungstool zur Verfügung stellen, wo man sich dann seine Parse-Datenbank in MongoDB rausziehen kann. Da sind wir wieder bei MongoDBs. Ja? Da müssen die Studenten halt doch wieder MongoDB machen.
Ja, ja.
Sie haben ihren Parse-Server, also zumindest, sag ich mal, den Syncing-Server, den haben sie als Open Source veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, was der geschrieben ist. Und haben außerdem dann auch zum Beispiel Partnering jetzt gemacht mit Amazon und mit Heroku, also dass du mehr oder weniger einfach so gleich deine lokale Instanz, also lokal im Sinne von nicht mehr bei Parse gehostet, Instanz von dem Parse-Server irgendwie bei Heroku oder so hochziehen kannst und dann möglichst einfach so Transitionen rüber zu dem eigenen machen kannst. Mhm. Sie haben überhaupt keine Gründe geliefert, warum sie das machen, also warum sie gehen.
Das wollte ich auch fragen, warum?
Es gibt keine, also ich habe weder offizielle Gründe noch irgendwo irgendjemand darüber Rumoren gelesen. Nö, ich habe mich jetzt auch nicht weiter da groß irgendwie für interessiert. Ist auch nicht die Ecke, wo ich mich nochmal rumtreibe, also Backends. Ich kann mir nur vorstellen, dass es sich vielleicht doch echt nicht gerechnet hat. Also das Bezahlmodell von denen war so einfach, dass du es wahrscheinlich als ein Startup eine Zeit lang irgendwie betreiben konntest. Ich habe von denen, es gab nie offizielle Zahlen irgendwie so, ob die profitabel sind oder nicht mit dem, was sie da machen.
Ja gut, aber selbst wenn sie nicht profitabel sind, dann brennt man doch erstmal irgendwie lange Zeit durch irgendwelches Venture-Kapital durch.
Auch da habe ich wenig
von gehört. Bis man sich dann doch von Facebook kaufen lässt oder so.
Na, die waren ja, also die gehörten ja Facebook, waren aber eine eigene Unit so innen drin. Und vielleicht ist das der Grund, dass sie halt einfach, also es kann das eine sein, dass sie nicht profitabel genug waren und dass sie einfach so viel Geld verbrannt haben. Es könnte genauso gut auch sein, dass sie einfach nur für ein anderes Projekt oder so bei Facebook gebraucht werden. Also dass Facebook jetzt gedacht hat, bringt uns nicht so viel, uns viel Maintenance-Aufwand, wir nehmen die Leute lieber und lassen die intern, also vielleicht existiert Parser innerhalb von Facebook dann weiter. Man weiß es nicht. Vielleicht okay. Weiß der Markt da irgendwann mal mehr.
Also es war schon ein Facebook-Projekt, was aber, also es war jetzt nicht eine eigene Firma, die sie irgendwann mal gekauft haben oder so, sondern es war schon.
Doch, also soweit ich weiß, war Parse vorher was Eigenes und wurde dann von Facebook in relativ kleinem Zustand übernommen.
Ah, okay.
Aber wurde immer so intern als separate Unit betrieben, okay. Wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, dass sie eben datenschutztechnische Bedenken oder so geherrscht haben. Also die haben immer sehr viel Wert, darauf haben sie sehr viel Wert gelegt, dass sie gesagt haben, naja, also wir laufen auf einer komplett eigenen Infrastruktur. Es ist nicht so, dass wir hier irgendwie jetzt mit dem Freundesfeed irgendwie von Facebook da mal Daten austauschen oder so. Naja, man weiß es nicht. Also die machen eine sehr lange Grace-Period und schalten sich dann irgendwann ab. Lustig war an der ganzen Geschichte außerdem noch, wie schnell sich dann so die anderen beiden großen Cloud-Anbieter dann an alle Parse-Kunden rangeschmissen haben. Ja, also hier namentlich jetzt natürlich Amazon, die da der Platzhirsch wahrscheinlich sein wollen und
Rogo?
Microsoft. Also Azure. Ich glaube, Amazon hat jetzt gar kein direktes so, hey, hier, Parse Developer kommt zu uns, sondern sie haben vor ein paar Monaten schon etwas gelauncht, das nennt sich AWS Mobile Hub. Und das ist halt im Prinzip eigentlich nur eine Dokumentation darüber, wie du ihre verschiedenen Amazon Web Services Dienste nutzen kannst, um essentiell genau das gleiche wie so ein Parse MBAS dir zur Verfügung stellt, haben zu können.
Und das ist voll der Pain, weil zu viel ist.
Ja, also
ja, dieses ist halt nicht so unter einer Oberfläche, sondern du musst halt verschiedene Sachen.
Genau, dieser Mobile Hub ist halt wirklich genau so wie ja, wie Ingo es gerade gesagt hat, du kriegst halt dann so ein, ja, okay, also das wie bei Parse zum Beispiel hier das mit dem Syncing und dem Model irgendwie gemacht wurde, dafür nimmst du zum Teil S3 und zum Teil Amazon Cognito und dann musst du da irgendwie noch so hier, ne, so ja, und super. Dass du irgendwie, du konntest bei Parse zum Beispiel auch so Background-Jobs oder so ausführen, das machst du bei Amazon mit diesem und jenem Scheduler und
AWS Chrome Job.
Ja, irgendwie, also die haben ja immer so komische Namen und dass zum Beispiel Code, der für das Mobile Device irgendwie zu aufwendig ist, von dem Device, also so Algorithmen oder Berechnungen oder so auslagerst, um Daten zu reduzieren, aber jetzt nicht gleich hier das krasse Zeug anzustrecken, nimmst du hier AWS Lambda Functions oder so und es ist einfach nur so ein, es ist mehr oder weniger so ein mal noch eine Erklärung, wofür man diese ganzen tollen Dinge irgendwie von AWS benutzen kann. Okay. Demgegenüber hat sich Microsoft dann so positioniert, so ein richtiges, hey, wir lieben euch Parse-Entwickler, wir heißen euch herzlich willkommen und hier ist unser Migrationspfad und ihr könnt das und das, also hier kriegt, so kriegt ihr ein Backend as a Service bei Microsoft, so kriegt ihr das, hier kriegt ihr das. Aber im Wesentlichen geht's da auch erstmal drum, so klont ihr euch den Parse-Server von, also dieser Open-Source-Server und deployt ihn halt auf Azure.
Geil.
Das ist halt,
hier ist Open Source, macht's aber bei uns.
Nice. Ja, es ist halt so ein gewisses Auftreten.
Also ich habe gerade mal geschaut, April 2013 wurde Parse gekauft von Facebook.
Okay.
Das heißt, sie wurden akquiriert und jetzt arbeiten die halt an was anderem bei Facebook, nachdem die gekauft wurden nach drei Jahren. Und ich finde drei Jahre ist das ja auch, ja, passt ja schon eigentlich. Du lässt das Ganze drei Jahre laufen und dann
dann kannst du es auch innerhalb von einem Monat zumachen.
Sagen, ja, aber die Leute, das war halt auch so ein Projekt, so, oh, wir sind voll Pro-Developer und so und wir lieben euch alle Entwickler, wir sind Facebook
hübsch.
Awesome und jetzt einfach so, fuck you. Haben 85 Millionen gekostet, quasi so ein Zehntel Instagram. Ist jetzt nicht mehr
ja.
So viel.
Ja gut, aber das war ja auch vor Instagram, das heißt, damals hat man noch nicht so gerechnet.
Doch, du kannst auch zurück Instagram rechnen, natürlich.
Zurück Instagram.
Natürlich.
Ist das alles in Instagram? Ist das hier Retrogramm?
Nee, ist immer noch Instagram.
Ah, okay.
Instagram ist ja schon Retro, oder? Diese Filter und so.
Ja, versuchen sie so ein bisschen.
Keine Ahnung.
Ja. Eine Sache, die kurz nach dem Announcement kam, bestimmt nicht in keinster Weise davon getrieben, ist das CloudKit von Apple, was ja bisher eben komplett auf iOS und macOS und so spezifiziert war oder festgelegt war, die fügen jetzt was Neues hinzu und zwar kann man jetzt auch Server-Side-Processes irgendwie machen. Also sie haben da irgendwie, bieten jetzt halt auch einen Webservice an, sodass du mit deinem normalen Server auch mit CloudKit reden kannst. Vorher konnten eben im Wesentlichen nur Apple-Devices mit denen reden.
Okay, aber das hilft dir dann auch noch nicht weiter, wenn du für Android was schreiben willst.
Naja, du kannst halt jetzt irgendwie sowas bauen, wie zum Beispiel, dass du sagst, wir haben hier CloudKit und das ist unser Storage-Backend und das macht alles. Und unsere iOS-Devices reden direkt mit CloudKit. Mhm, und für unsere Android-Devices schalten wir wie so eine Art Proxy oder so davor. Mhm. Ja. Ob man das so machen wollte, wage ich zu bezweifeln, aber bestimmt kommen bei manchen diese Ideen jetzt auf.
Ja gut, ich meine für Leute, die irgendwie, wo das Hauptgeschäftsteil irgendwie die iOS-App ist und die halt notgedrungen irgendwie noch eine Android-App launchen müssen, wäre das vielleicht was. Aber ich meine, die meisten Apps, die neu auf den Markt kommen, sind ja werden ja für beide Plattformen entwickelt. Die werden garantiert nicht so einen Schritt gehen.
Ja, eine Sache, die ich an der ganzen Geschichte spannend finde, ist dann speziell die Frage, also einer der ziemlich sexy Punkte von CloudKit war bisher, dass du, also CloudKit basierte ja darauf, dass der User eine Apple-ID hat, also einen iCloud-Account, das ist ja auch mittlerweile äquivalent zu verstehen, und deswegen ist dieses ganze Login-Gedöns weggefallen. Du hast einfach gesagt, naja, der nutzt es ja mit seinem iCloud-Account. Und dadurch hast du bei CloudKit, du hast immer so einen generellen Storage, eine generelle Datenbank. Ich glaube, die nutzen irgendwie Postgres oder so im Hintergrund, habe ich mal in irgendeinem Tech-Talk oder so gehört. Hast also generell für alle und dann für jeden User, der halt so mit seiner, also wie so eine Partition, muss man sich das wahrscheinlich vorstellen, hast du dann nochmal jeden Signed-In-User, hast du dann Daten, auf die kannst du als App-Entwickler auch gar nicht drauf gucken. Die sind total privat und gesichert und so für den. Und da ist er halt mehr oder weniger, also der Key, der Access und die Tokens und alles, die hängen so in dem seinem iCloud-Account drin. Allein, und deswegen muss der sich nirgendwo nie einloggen, weil er ist ja permanent auf seinem iDevice mit seinem iCloud-Account eingeloggt. Und das wird dann verwendet. Also das war halt insofern genial, weil du hast halt null Registrierungs- und Login-Hürde, wenn jemand irgendwie sich deine App runterlädt. Ja. Und bei Pass war das ja noch notwendig, dass du irgendeine Form von Login machst. Und speziell das, es wird natürlich dann irgendwie hakelig, wenn du jetzt auf einmal so was wie so ein Proxy davor machst und sagst, ja, aber wie kommen die Devices jetzt irgendwie an die, naja, man wird sehen. Aber ich glaube jetzt auch persönlich eher, dass so gerade so Heroku und Amazon und Azure da jetzt wahrscheinlich die großen Profiteure davon sind und Apple.
Ja gut, aber da gibt's ja trotzdem keine einheitliche, also keine Lösung, die alles dir bietet, sondern du musst dich dann schon mehr selber drum kümmern. Also dieses Pass klang jetzt so, deswegen haben es wahrscheinlich auch viele der Studentenprojekte benutzt. So, du sprichst es an, das macht alles für dich, prima, speichert alle Daten, ich setze da meine App drauf.
Fertig.
Funktioniert. Exakt, ja. Fertig.
Vor allem vor dem Hintergrund, also du legst halt so in deren Backend einmal so eine App an, kriegst da so einen Identifier mehr oder weniger raus, ja, lädst dir das SDK von denen runter, knüpperst das in deine Mobile-App rein, gibst noch den Identifier irgendwann und dann alles, was du, also du musst nicht irgendwie in dem Backend von denen noch dein Schema definieren oder so, sondern das machst du alles on the fly in der App. Das ist halt schemalos im Prinzip. Und das war schon sexy insofern halt, dass es ja großes Free-Tier gab und man sich als App-Entwickler nur wirklich nicht drum kümmern musste.
Das ist
ja. Ich habe nie eine Pass-App irgendwie selber live betreut. Ich kann jetzt deshalb wenig über deren Zuverlässigkeit oder sowas sagen. Ich habe mal ein paar Demo-Projekte damit aufgesetzt, aber jetzt nie groß at scale oder so. So, das ist der eine Tote der Woche.
Ja. Und dann ist aber noch so ein Pixelbookie-Chromie.
Genau, von Benson Leung. Das
Was ja, von Benson?
Der wird Hörern unserer Sendung noch in Erinnerung sein. Das ist derjenige von Google, der alle diese USB-C-Kabel
durchgetestet
hat. Und der hat jetzt so mehr oder weniger seinen Meister gefunden. Und zwar sind das Kabel von, wie hieß die Firma hier? Wie heißt die Firma? Das ist ein ganz, ganz typischer Crapware-Name.
China World.
Ja.
Aber die sehen echt schick aus.
Weiß ich nicht, aber ich meine.
Surgetech 3M.
Gesundheit.
USB A-to-C-Cable. Das hat im Wesentlichen sowohl sein Chromebook Pixel als auch sein Power Delivery Analyzer gekillt. Also das, was er halt genutzt hat, um zu schauen, wie viel Strom da so durchgeht.
Zu viel. Oder nicht auf den richtigen Stellen.
Ja, ich glaube, das war im Wesentlichen so, dass sie halt an gewissen Punkten so irgendwie völlig falsche Widerstände verwendet haben, sich einfach nicht an die Speck gehalten haben.
Ja, und dann statt halt Pull-Down haben sie einen Pull-Up und das ist ja quasi falsche Richtung. Ja. Und dann frackt halt dein Computer weg, wenn das einfach Quatsch ist.
Ja. Also legt mal so viele Kabel von denen aus, weil könnte ja gut sein, dass die jemanden benutzt. Oder? Wir hatten noch letztens auch so ein, du gehst durch die Sicherheitskontrolle und willst noch, sie wollte deinen Rechner wegnehmen und du steckst nochmal kurz den USB-Stick an, damit es
ist ein Rechner. Ja, alternativ hast du einen USB-Stick dabei und den wollen sie haben, dann sagst du, kein Problem, dürfen sie auslesen, aber nur über dieses Kabel.
Nur über dieses Kabel.
Oder meine Leiche.
Oh, ne, das war es.
Oh, verdammt. Verloren. Ja. Ja, also der hat da jetzt irgendwie sein System gefried und das Geilste daran ist, also der Rechner funktioniert noch, also dieses Chromebook Pixel. Nee, auch nicht. Er bootet nicht mehr und zwar ist halt ein gewisser Power Chip, also einer der Chips, der halt irgendwie sicherstellt, dass das Gerät richtigen Power von außen kriegt, soweit ich das verstanden habe, ist kaputt gegangen. Und dann schlägt halt der Verified Boot Manager von dem Chromebook Pixel an und sagt so, die Hardware ist kompromittiert, ich boote hier nicht.
Virusalarm,
Nicht Virusalarm, sondern halt irgendwie Überwachungsalarm oder so. Hier hat mir einer unter dem Arsch irgendwie einen Chip ausgetauscht auf dem Mainboard und das mag ich nicht, da boote ich nicht.
I don't boot here.
Also es ist bei dem Kabel wohl wirklich so, dass der Ground-Pin an den V-Bus-Pin des Typ-C-Plugs rangemacht ist. Also quasi verdreht einfach.
Also das kann ja dann keine, also das ist ja dann nicht irgendwie,
ja, aber da
das
kannst
ist dann
du
halt irgendwie Quality-Control-Problem.
Ja, aber da kannst du nicht die Firma verklagen und sagen, doof, gebt mir alle euer Geld.
Ihr seid doof, gebt mir alle euer Geld.
Also echt.
Je nachdem, wenn du es aus China gekauft hast, dann wahrscheinlich nicht. Ansonsten kannst du
die Frage, wie viel Geld die da noch haben. So jetzt.
0 Euro.
Who fucking cares?
All unser Geld.
Die sagen dann, wir haben kein Geld, aber wir haben ganz viele dieser Kabelwisser. Wir zahlen nicht in Kabeln. Wir bezahlen nicht in Kupfer.
Sehr gut.
Du brauchst ganz schön viele Kabel, Mann.
Ja, Heise hat doch auch letztens so diese USB-Sticks getestet, die USB-C und A haben irgendwie. Und was passiert eigentlich, wenn man beide gleichzeitig Explosion reinsteckt? Nur so Sachen. Und man könnte passiert? Ja auf, bei den meisten passiert nichts. Ich glaube, nur eins ist irgendwie kaputt gegangen. Bei den meisten, bei vielen Sticks geht's nicht beides gleichzeitig, weil du schieben musst, dass du entweder nur die eine Seite oder die andere Seite rausgeschoben hast.
Okay.
Und bei denen, wo es geht, ist zum Glück nichts passiert. Aber das kannst halt auch nur mit Notebooks machen, die du nicht unbedingt mehr brauchst.
Ja.
Let's try this. Don't try this at home, ja, würde ich sagen.
Oh, do try.
Ja, ja. Ja, und net auf Arbeit too.
Net auf Arbeit
too? Doch, dann kriegst du ein neues Laptop, Mann. Wie geil ist das denn bitte?
Ja,
also das ist schon eine Möglichkeit, ja, die du dir überlegst. Der
Manager in der Regel gar nicht so.
Oh, na gut, dann kannst du sagen, na gut, dann arbeite ich halt nicht für die nächsten 3 Monate. Bis halt mein Laptop ausgetauscht ist, weil irgendwie der Zyklus vorbei ist. Kein Problem. Ich habe hier mein Handy und damit kann ich jetzt den ganzen Monat Twitter gucken. Und dann sagt der Manager, oh, ich guck noch mal nach.
Dann sagt er hier, komm, ich steck mal kurz dein Handy hier an Strom, weil mit diesem
Kabel. Nein, nicht mit diesem Kabel.
Brauchst du bestimmt Strom.
Nicht mit diesem Kabel. Bitte nicht.
Ja. Kommen wir zu den News. Und zwar zu den schlechten News zuerst.
Was? Gibt schlechte News?
Das ist doch super News.
Ja, also ihr habt ja mitgekriegt, Safe Harbor gibt's ja nicht mehr.
Und ja, jetzt ist auch das
Memorandum ausgelaufen, nachdem die EU-Datenschützer hatten sich ja dann geeinigt, zu sagen, ja, ihr habt jetzt mal noch 2 Monate Zeit, das irgendwie alles gebacken zu kriegen.
Wer sind eigentlich die EU-Datenschützer, TM?
Mr. EU-Datenschützer.
Ist das Max Schrems?
Nee, es gibt eine Gruppe, Artikel 29 Gruppe oder sowas, die, beziehungsweise das waren glaube ich alle, also es gibt ja in jedem Mitgliedstaat gibt's ja eine Datenschutzbehörde und wahrscheinlich die Chefs oder irgendein Beauftragter von denen, die sich da zusammensetzen. Und die beschlossen hatten, ja, wir lassen das jetzt mal noch eine Weile laufen, aber bis spätestens 1. Februar müsste das mal alles gebacken gekriegt haben.
Aber es ist ja kein Problem, weil zum Glück arbeiten bei der EU-Kommission und bei den Vereinigten Staaten von Amerika
nur fähige Leute,
die vor allem, und das ist sehr wichtig, die sich vor allem sehr um die Sicherheit europäischer Daten, also der Daten europäischer Bürger kümmern.
Natürlich. Ja. Also wer, also den, wenn die, nicht die.
Ja, das muss man denen liegt das extrem am Herzen.
Ja, vor allem den Amis liegt das total am Herzen.
Ja, die Daten von euch mit einem Schild zu schützen.
Weil hier sind ja auch keine Terroristen. Oder
alle Terroristen, je nachdem, wie man sieht gerade.
Ja, und deswegen, weil wir alle auch Marketingleute sind, haben wir natürlich zuerst ein Logo und einen neuen Namen definiert.
Das ist wichtig.
Fast wie eine Vulnerability.
Sehr wichtig. Ja. Erst das, genau, ja, weil also es ist auch so Security, so SSL-Lücken, du kannst sie ja sonst gar nicht mehr voneinander unterscheiden.
Ja, und weil Safe Harbor und Pearl Harbor einfach für uns zu nah war, ja.
Ja.
Für uns Europäer vor allem, wie muss das für die Amerikaner sein?
Safe Harbor.
Ja. Haben sie gedacht, naja gut, dann nennen wir es jetzt mal EU-US Privacy Shield.
Also ich habe tatsächlich erst gedacht, dass es irgendwie ein Plugin ist für ein Chrome. Also, aber dann habe ich gedacht, das ist was ganz anderes.
Ach, das kann Adblocker.
Hier Privacy Shield 2.0, aktuelle Version, kannst du jetzt runterladen oder so. So wie Ghostery oder so, keine Ahnung.
Yeah. Ja.
Aber war es dann gar nicht.
Ja. Nee, und viel schlimmer ist, die EU und USA haben sich wohl irgendwie geeinigt, aber nichts Genaues weiß man nicht. Also man weiß erstens nicht, wie es aussieht und zweitens, das, was man bisher weiß, klingt nicht gut. Ja, klingt eher so, als wäre die EU vor den Amis eingeknickt. Also es wird nicht irgendwelche besonderen Gesetze jetzt in den USA geben, um die europäischen Daten zu schützen. Ja, stellt euch vor, ja, dass die Amis sich hinsetzen würden und sich da wirklich irgendwas ausdenken könnten, an dem sie sich dann halten. Nee, im Endeffekt sieht es also aus, als wäre das ein Abkommen, was direkt so wieder von den EuGH landet und direkt so wieder einkassiert werden würde. Aber ich meine, man hat ja die 3 Jahre, bis das dann passiert, gespart. Mhm. Und so lange kann die NSA weiter in unseren Daten rumschnüffeln.
Das ist ja praktisch.
Ist aber auch überhaupt kein Problem, weil Privacy Shield existiert laut USA überhaupt nicht.
Weil die keine Privacy haben in USA.
Nee, das
EU, Jokes on you.
Das EU US Privacy Shield existiert so an sich gar nicht. Und zwar hat der Max Schrems vorher auf Twitter, also vor ein paar Stunden auf Twitter, ein lustiges Ergebnis einer Freedom of Information Act Response von, was ist das hier, Electronic Privacy Information Center, EPIC Privacy. An die US-Regierung. Das wurde beantwortet mit: Wir können Ihnen keine, also ich übersetze es mir ins Deutsche, wir können Ihnen keine Aussage über das Privacy Shield geben, because the record that you requested does not exist. We are denying your request for expedited process. Also anscheinend
das
ist da so im Wesentlichen,
Verschwörungstheorie.
Anscheinend
das gibt es gar
ist da
nicht.
Im Wesentlichen die EU-Kommission vorangeprescht und hat wahrscheinlich versucht, irgendwie politisch auch dadurch ein bisschen Druck auf die USA auszuüben, indem sie sagen, ja, hier, guck mal, wir sind quasi kurz vor der Einigung. Kurz, ganz kurz davor. Das ist ganz, also.
Mit der Nase eigentlich schon drauf geschlagen.
Ja, also, liebe EU-Bürger, seid beruhigt, es gibt ein Schutzschild für euch, ja. Antivir hier, der Dings hier, der McAfee, der macht's ja nicht mehr, jetzt macht's die EU-Kommission, die macht die Schutzschilde jetzt für euch. Und ihr müsst nicht besorgt sein. Wir sind auch echt ganz nah. Ich meine, also ich weiß ja nicht, wie ihr das.
Vor.
Also ihr kennt ja Verhandlungen auch so ein bisschen aus dem Job oder so manchmal. Und ich meine, das ist natürlich eine sehr beliebte Strategie, anderen Leuten einfach zu sagen, also so nach dem Motto, ja, an den Kunden schicken und noch den anderen in CC. Also Herr sowieso und Herr sowieso, wir sind uns quasi praktisch schon einig.
Eigentlich ist fertig.
Und wenn der andere jetzt sagt, nee, waren wir aber gar nicht, dann so was. Lüge? Wollen Sie sagen, ich lüge oder was?
Entschuldigen Sie bitte.
Bitte.
Was
das
sagen
ist nicht
Sie da?
Eine englische Art.
Ja. Oder Deutsch.
Deutsche, europäisch-amerikanische Art.
Ja, aber wenn dann doch wenigstens eine Einigung mit hohen Standards und nicht eine Einigung mit gar keinen.
Nicht mit hohen Standards.
Ist auch keine Einigung.
Ja.
Ist es einfach nicht.
Das ist doch eine einseitige Einigung. Also wir haben uns
schon
geeinigt.
Wir einigen uns mit den USA, wir machen alles, was ihr wollt.
Also es ist im Prinzip, ich dachte, das ist jetzt im Prinzip wie so ein Stalker, der sagt, naja, also ich habe auf Facebook geklickt, dass ich in einer Beziehung mit ihr bin.
Ja.
Ja, also die EU hat gesagt, wir haben das mit den Amerikanern. Die Amerikaner wissen zwar nichts davon, aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht haben. Naja, aber andererseits, ich meine, erstens, es existiert irgendwie quasi gerade nicht. Zweitens, es wäre, wenn es existiert, wie Ingo gesagt hat, ein vollkommener Witz. An Dreistigkeit
eigentlich schwer
zu überbieten.
Eigentlich eine, wie heißt es, wenn man die weiße Fahne schwenkt?
Kapitulation?
Ja.
Vor was? Vor der eigenen Unfähigkeit?
Ja, das natürlich auch, aber vor den Amis. So nach dem Motto, ja, wir wollen ja eure tollen Firmen haben und die sollen ja auch unsere Daten kriegen, aber unsere komischen Leute da, die da wohnen hier in unseren Ländern, die hätten gern irgendwie was. Aber wisst ihr was, ist auch eigentlich egal, nehmt doch den Scheiß.
Wie war das hier mit der Klepper, hat dann irgendwie gesagt, er wird irgendwie über einen Brief irgendwie versichern. Da war doch irgendwie hier, James Klepper hat dann irgendwie gesagt, ja, wenn ihr gerne irgendwie einen Brief wollt oder so, dass ich euch das schreibe, so war das doch irgendwie, dass die Amis irgendwie zusichern würden, dass das nicht passiert. Und das haben, und um das, diese Nachricht sozusagen rauszuholen, haben sie sich dann James Clapper gesucht, der ja anerkannter Lügner ist. Und, Geheimdienstchef? Geheimdienstkoordinator? Oder wie heißt der? Geheimdienstdirektor.
So eine Vereinigung der Lügner. Und dort ist er dann Vorsitzender.
Ja. Nee, der James, also, kann auch noch andere Podcasts dafür empfehlen, wenn ihr das nicht in langer Diskussion hier hören wollt, aber die Kurzfassung ist die. Der James Clapper ist der Geheimdienstdirektor der USA, der Nationalgeheimdienstdirektor. Mhm. Und der ist ja derjenige, der damals kurz vor der Enthüllung der Snowden-Dokumente vor dem Kongress, glaube ich, irgendwie gesagt hat, also es hieß so irgendwie, überwacht die NSA irgendwie amerikanische Staatsbürger, und dann hat er irgendwie so gesagt, so nicht wissentlich oder so. Und dann kamen kurz darauf die Snowden-Dokumente raus und es wurde klar, er wusste, dass er zu dem Zeitpunkt gelogen hat. hat er einfach gewusst, er ist damit anerkannter, überführter Lügner.
Oh Mann, ey. Und was sagt er
und gegen den haben sie, den haben sie jetzt mehr oder weniger vorgeschickt in der Verhandlung oder in der Geschichte. Also es hieß so mit, ja, hier Amerikaner sichern irgendwie der EU irgendwie per Akklamation irgendwie Sicherheit derer Daten zu und derjenige, der das Ganze sozusagen zugesichert hat, war Herr Klepper. Super. Ja. Da wird das Vertrauen richtig groß.
Mr. Lügner.
Mr. Lügenpresse, genau. Ach nee, das ist was anderes. Ja, jedenfalls dazu können wir andere Podcasts empfehlen oder andere Quellen der Information. Aber,
komm mal, aber.
Eine Firma aus San Francisco
stellt sich gegen die Lügenpresse. Und
errichtet eine Enklave in Deutschland. Naja, errichtet nicht, aber also Dropbox.
What?
Okay, und wie machen die
Dropbox,
das?
Ich glaube, Dropbox stand noch nie auf der Prism-Liste. Aber Amazon, hahaha.
Ist ja auch egal, die mussten ihre Daten auch weitergeben.
Genau, also Dropbox hat irgendwie bekannt gegeben, dass sie
wenn du nachfragst, lieb.
Nein, du musst nicht lieb sein, du musst Firmenkunde sein.
Du musst genug Geld bezahlen.
Also du musst Firmenkunde sein und du musst dich noch bis Ende des Jahres, also drittes Quartal, gedulden.
Ah.
Dann wird Dropbox wohl auch für deutsche Firmenkunden dafür sorgen, dass deren Daten ausschließlich in deutschen Rechenzentren gespeichert werden.
Okay.
Das können die sehr gut garantiert, weil sie haben gar keine Rechenzentren in Deutschland.
Ja.
Aber Amazon, wo sie...
Ah.
Das ist ja, Dropbox hat ja gar keine Rechenzentren, null.
Die machen ja alles auf Amazon.
Die machen alles auf Amazon. Die haben da hier dieses Mobile Backend as a Service bei Amazon geklickt.
haben da drei Technologien zusammengestapelt, seitdem geht das irgendwie.
Ja, genau, hier Cognito S3, los geht's.
genau, Cognito Tabs.
Cognito Tabs, wie gut ist das denn? Naja, und die sagen jetzt halt so, ja, mehr oder weniger, bisher haben sie alles immer in den USA, wahrscheinlich meinen sie damit auch in den USA gesichert. Und sie wollen jetzt irgendwie sicherstellen, dass es für deutsche Firmenkunden in Deutschland gespeichert wird. Ich bin zum Beispiel persönlich deutscher Firmenkunde bei Dropbox. Ich bin sehr gespannt, A, auf die Ankündigung, also ob mir Dropbox das auch irgendwann mal sagen wird und B, wie ich das einstellen kann und C, natürlich auch, wie ich nachher als Kunde sicherstellen kann, dass dieses auch eingehalten wird. Ich habe da überhaupt keine Zweifel. Gar nicht.
Nur naja, die sind beste Freunde einfach mit dir.
Ja, also Dropbox sind das gallische Dorf in Deutschland.
Demnächst.
Ja.
Ende 2016.
Ja, in den Asterix-Comics heißt das immer 50 vor Christus. Hier heißt das jetzt halt Ende 2017. Ist
vor Christus.
Ungefähr.
Ende 2017. Genau, es wird immer weiter in die Zukunft geschoben. Ende 2032.
Ja.
Also der Chat sagt gerade, oder irgendjemand im Chat meint, das Stream ist kaputt. Ich muss es jetzt mal ganz kurz verifizieren.
Ende 2032.
Ja, guck mal, also, bei mir geht er auch noch. Also
das
definitiv.
Tut uns sehr leid für die Betroffenen.
Ja.
Ja.
War vielleicht nur ein Schluck auf und geht wieder oder so.
Ja.
Ja.
Also so, geht. Machen wir weiter mit IPv6-Scanner.
Das klingt irgendwie wie aus der schlechten, weiß ich nicht. Was hast du? Ich habe IPv6-Scanner.
Der Liebescheck.
Oder wie das schlecht.
Liebt dein IPv6-Router dich auch?
Ich habe gedacht,
Egon und Bulli fahren Streife und haben hier einen IPv6-Scanner.
Ja, so ist das.
Herr Vader, in diesem Sternsystem gibt es sehr viel IPv6.
Das ist kein Problem für uns. Wir haben nämlich einen IPv6-Scanner.
Ja.
Also, ich hab gedacht, das passt zu diesem Privacy Shield, aber dann habe ich gemerkt, das ist was ganz anderes.
Moment. Felix. Privacy Shield, nicht Privacy Shit.
Ach so, auch nicht Privacy Shield, so wie Schielen. Auch nicht.
Nee, auch nicht.
Ach so.
Das war wahrscheinlich das Mist.
Ah, ja. Yes. Soll ich es woanders hin tun?
Nee,
okay, dann gut. Jetzt haben wir da angefangen, jetzt können wir jetzt zurück.
Jetzt sag uns, was ist der IPv6-Scanner?
Okay, und zwar
ist es so
geht
ein
es darum.
Scanner? So.
Beep, nee, es gibt ja, beep. Also es ist ja normalerweise so, IPv6, es gibt ja voll viele Bazillion Adressen und das heißt, man kann nicht mehr einfach alle IP-Adressen scannen.
Ja, das ist
alle IPv6-Adressen scannen. Aber
es dauert zu lange.
Es ist jetzt in letzter Zeit öfter vorgekommen, dass Linux-Boxen mit IPv6-Adresse oder IPv6-Only gescannt werden von ein paar Webseiten, wie zum Beispiel Shodan und solche komischen anderen Webseiten, die es da noch gibt. Shodan selber ist eine Suchmaschine für Portscans, wenn du so möchtest. Die scannen quasi das komplette Internet und graben so die Banner von deiner Webseite und von deinem SSH und so. Und dann kann man da durchsuchen. Zum Beispiel gibt es einen neuen Exploit für SSH von vor 5 Jahren oder so. Also SSH, was war da vor 5 Jahren aktuell? SSH.
Was? 5 irgendwas.
SSH 5.
7, was weiß
ich. Irgendwas. Ja. Jedenfalls willst du diese bestimmte Versionsnummer suchen und dann kannst du das in Shodan eingeben. Mhm. Dann suchst du nach dieser SSH-Version und kriegst dann alle Computer im Internet, die sich mit dieser SSH-Version gemeldet haben.
Ja.
Und die haben quasi jetzt einen Weg gefunden, wie man relativ leicht an viele IPv6-Adressen kommt. Und zwar, es besteht immer die Möglichkeit, du hast eine Webseite, die viel frequentiert wird und die Leute gehen aus Versehen mit IPv6 drauf, weil halt ihr Router das ihnen aus Versehen
also V6 aus Versehen, ist. Weil das der gute Standard ist.
Ja, genau. Jedenfalls gehen die dann mit der V6-Adresse auf deine Webseite drauf und dann siehst du die natürlich auch in deinen Logs. Aber noch ein Weg gibt es, der relativ einfach ist, umzusetzen, nämlich das Internet basiert darauf, dass über die Zeit synchron ist, damit die Computer zusammen funktionieren.
Ja.
Und dafür gibt es NTP und es gibt den sogenannten NTP-Pool. Das ist so eine globale Vereinigung, wo du einen NTP-Server sponsern kannst, damit andere Leute den benutzen können und der wird dann ausgeliefert und so.
Den als Round Robin.
Genau, das NTP-Pool-Project heißt das Ganze.
Ist in jeder Standardinstallation eigentlich dabei, also genau. Debian Standardinstallation.
Genau. Also es sind in sehr vielen Standardinstallationen einfach mit eingerichtet. Und dort war es dann so, dass Shodan, die Leute, die die Suchmaschine halt betreiben, haben
auch einen Server
für dieses für dieses Projekt auch einen Server gesponsert okay. Und haben halt gleichzeitig dann die ganzen IPv6-Adressen abgegriffen, die sich bei dem Computer dann gemeldet haben. Zumal es ja Round Robin ist. Das heißt, man kriegt irgendwann alle Computer. Und die haben es nicht nur mit einem Server gemacht, sondern sie haben quasi einen Computer genommen und der hat halt, ich glaube, 12 IPv4-Adressen und V6-Adressen halt. Und haben damit quasi den Pool so ein bisschen mit ihren eigenen Servern aufgefüllt, damit sie öfter dran gekommen sind, haben sie halt 15 virtuelle IP-Adressen haben sie gehabt, 15 virtuelle IPv6-Adressen. Und das ist eine interessante Sache, weil dieses Motto so, ja, ich bin ja super safe, wenn ich IPv6 habe,
weil ich verstecke mich unter vielen.
Ja, genau. Mhm. Geht halt nicht so einfach mehr. Weil halt dein Computer sich doch dann irgendwo bei irgendwelchen anderen Computer meldet. Und so ganz unter Kontrolle hat man das halt auch alles nicht.
Ja gut, aber ich meine, auch mit einer IPv6-Adresse sollte man halt nicht ungeschützt im Internet
verkehren. Genau, du solltest niemals ungeschützt im Internet verkehren. Ja. Du solltest also grundsätzlich nicht ungeschützt verkehren. Aber das ist
eine andere Sache.
Von anderen Podcast, da wurde Matt bestimmt auch irgendwelche Erfahrungen.
Internet?
Wir machen einfach mal weiter. Jedenfalls, ich fand das eine interessante Sache, weil du kannst jetzt auch gut IPv6 durchsuchen, wenn du quasi auf Shodan gehst und das einfach mal ausprobieren. Das ist cool.
Kommen wir zu anderen ungeschütztem Verkehr, zum Beispiel dem von Fitness-Trackern.
Oh,
ekelhaft.
Ja.
Das ist Schweißverkehr.
Und zwar, sag mal. Und zwar gibt es eine neue Studie von Canadian Privacy Watchdog Open Effect und der Universität von Toronto und das Citizen Lab dort. Die haben sich mal um Fitness-Tracker gekümmert und haben die mal untersucht.
Guck mal, ein kleiner Fitness-Tracker.
Genau.
Oh, der ist aber niedlich.
Genau. Und haben sich da 8 ausgesucht. Apple Watch, Basis Peak, kenne ich nicht. Fitbit Charge HR, ich kenne die Fitbit-Dinger. Garmin Vivismart, Jawbone, Mio Fuse, Withings Pulse und natürlich das Xiaomi Mi Band. Das darf nirgendwo fehlen.
Das beste Band.
Beste Band ever. Best Band.
Ever.
Das andere Band, das auch nach einer Firma benannt ist, ist nicht dabei. Also nach der Firma, die das, ich weiß keine Ahnung, wie die heißen würde. Das, insofern sind die Ergebnisse da ein bisschen schockierend. Sie haben von allen bis auf einem diesen Bluetooth-Devices, also die kommunizieren typischerweise eben mit dem Host-Device alle über Bluetooth, haben sie herausgefunden, dass wenn es nicht aktiv mit diesem Host-Device gerade gepairt ist, Beispiel, du hast irgendwie dein iPhone daheim gelassen und gehst jetzt irgendwie rennen, läufst halt einfach nur, sagst, ich recorde meine Steps, meine Schritte sozusagen mit dem Fitness-Tracker und komme nachher heim und synke dann wieder.
Ja.
Solange ist dieses Gerät aktiv nicht in dem Sinne gepairt. Und sucht dann halt immer, also gibt sich halt immer seinen Bluetooth-Identifier zu erkennen und sagt, hier, ich bin hier, hallo, paire dich mit mir, los. Ja. In gewissen Fällen zumindest. Und das haben alle diese Geräte getan, bis auf die Apple Watch. Die Apple Watch randomisiert diesen Identifier einfach ständig neu. Also
das Telefon auch macht, das hatten wir ja.
Genau. Also das ist die MAC-Adresse versucht zu randomisieren. Genau, dass einfach kein Location, kein Bewegungsprofil davon erstellt werden kann. Felix hat in der Pre-Show irgendwie auch schon angesprochen, naja, ist ja wie das WLAN irgendwie von deinem Laptop und so. Ja, soweit richtig. Nur mit dem Unterschied, dass du typischerweise nicht mit deinem Laptop aufgeklappt und WLAN suchend die ganze Zeit draußen rumläufst.
Whoops, ich glaube, da bin ich wohl eine Randgruppe.
Shit. Okay, mit deinem Telefon vielleicht.
Ja, mit deinem Telefon.
Aber ja, mein Telefon macht, aber das macht das ja. iPhone ja zum Beispiel theoretisch. Also das randomisiert das ja. Aber
ja, aber seit Android nicht.
Ja, vielleicht. Weißt du?
Ich weiß nicht. Ich kann es dir mal fragen. Ja.
Hallo.
Hey, Cortana.
Hey Siri, Google.
Cortana. Sage cool. mir, ob ich ungeschützt verkehre.
Nein, das kommt für später.
Kommt auch
später. Ja. Und das ist das eine. Und das andere, also du kannst halt ein Bewegungsprofil erstellen. Und das andere ist, sie haben rausgefunden, dass man aktiv in dem Fall von zwei dieser Geräte die Daten auch ändern kann. Das heißt, also man kann dem, ich habe in der Kurzzusammenfassung jetzt nicht gelesen, wie sie es genau angestellt haben. Wie also technisch.
Genau angestellt?
Das habe ich nicht gelesen, habe ich gerade gesagt. aber sie haben es zum Beispiel irgendwie geschafft, diesem Jawbone Fitnessarmband die ganze Summe von, was sind das hier, 000 Millionen, Milliarden, 10 Milliarden Schritte für einen Tag unterzujubeln, was etwa, wenn man das laufen würde, irgendwie laut Amerikanern 2,4 Millionen Meilen wäre. Also die sanitizen ihre Daten nicht mal sauber, wenn die da reinkommen oder die sie da mitbekommen. Das wird einfach nicht überprüft. Und das ist insofern ein Problem, dass zumindest in Ländern, wo das schon eingesetzt wird, es gibt ja Versicherungen irgendwie, glaube ich, die mittlerweile so dieses Geschäft haben.
Jeden Tag 30.000 Schritte.
Genau, du kriegst irgendwie hier das da günstigeren Versicherungstarif, wenn du irgendwie so ein Ding mit dran hast und beweist, dass du dich bewegst. Und natürlich alle solche Geräte werden bestimmt auch in irgendeinem Gerichtsfall als Beweis, dass man zu diesem Zeitpunkt nicht da gewesen sein kann oder so angesehen werden oder sonst irgendwas. Das ist natürlich dann alles ein Stück weit in Frage gestellt, plus eben was das Thema Bewegungsprofile angeht. Ich habe jetzt keine Ahnung, inwiefern das eine ähnliche Nummer dann halt am Ende wird wie so IMSI-Catcher oder so. Also haben sich bestimmt irgendwie ein paar von diesen Firmen, die diese Hardware bauen, haben sich bestimmt die Hände gerieben und gesagt, wir machen noch ein paar Bluetooth-Antennen da oben drauf.
Okay.
Ja. Also
die fahren garantiert schon mit Bluetooth-Antennen rum.
Ich will jetzt nicht irgendwie auf den krassen Apple-Fanboyism oder so abziehen, aber
wer macht es schon geil?
Naja, man merkt halt schon, dass sie an gewissen Punkten da Leute sitzen haben, die da richtig nachgedacht haben.
Also auf die Leute aufpassen, ja.
Die haben sich da in diese Richtung halt Schritt für Schritt in den letzten Jahren entwickelt. Also irgendwann hatten wir den Aspekt, dass du irgendwann nicht mehr die UUID vom Device rauslesen kannst. Dann hatten wir den Aspekt, dass du nicht mehr irgendwie irgendwelche Hardware-IDs
brauchst. Alles hart lernen.
Aber, ja, also sie haben es halt gelernt und manche andere haben es anscheinend noch nicht gelernt.
Ja, dafür ist billig.
Ja, perfekt, geil. Finde ich einen Grund. Gut.
Und das Mi Band, ist das auch kacke oder was ist das jetzt?
Weiß ich nicht.
Ach, das war nur dabei.
Unauffällig. Na, ich habe mal sowohl den Artikel als auch dann sie haben so eine komplette PDF-Studie hier dazu gemacht. Das kann man sich alles gar nicht durchlesen. Also ich habe nicht so viel Zeit.
Bestimmt eine Woche oder so.
Du kannst es ja in Lesefuhr
packen. Ich kann das auch dem Flydie geben und er nächste Woche ein Abstract davon. Der fliegt ja derzeit. Sie haben das dann ansonsten noch marketingtechnisch natürlich gut die Studie mit Every Step You Fake betitelt.
Och, so schön.
So schön.
Und was ist ihr Logo? Haben sie ein gutes Logo dafür gehabt?
Nee.
Ah, das ist verloren. Nee, dann kann man es lassen direkt.
Ja. Eigentlich nicht so geil, aber mein Gott, also
man kann
nicht immer, man muss halt auch mal ohne Logo können.
Ist ja auch keine OpenS-Sicherheitslücke.
Nee, ist aber
ja, eine Sicherheitslücke. Und auch kein Abschutz, kein Abkommen zwischen EU und Amerika und deswegen brauchst du kein Logo, genau, und keinen Namen eigentlich. Nur einen Titel. So, weiter geht's.
Gut. Ich fand ja lustig, ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber das Haus, in dem definitiv sein Handy nicht ist.
Was, wenn's, stell dir mal vor, das ist voll geil, wenn die irgendwann doch so auf Handy-Dieb umsatteln. So.
So. Gut. Also was ist passiert, genau? Es gibt ja solche Apps und so Dienste, die dir sagen, wenn dein Telefon verloren gegangen ist,
Find
wo es gesichtet wurde. Ja, also welche Geokoordinaten es gerade hat. Und dann kannst du da hingehen und es dir wiederholen. Weil, keine Ahnung, ist halt bei der nächsten Polizei gelandet oder du hast es irgendwo in deinem Haus vergessen und bist gerade auf Arbeit und musst halt mal gucken, wo es ist. Dummerweise haben diese mehreren Dienste immer wieder ein Haus angezeigt in, ich habe schon wieder vergessen, wo es ist, irgendwo in Amerika.
Amerika, ne?
Ja, in Amerika.
Wo auch sonst?
Bei 0, 0, 0. Christina und Michael haben mehrere dieser Apps angezeigt, dass das Telefon, also jemand hat sein Telefon verloren oder es ist gestohlen worden.
Und in Atlanta. Wahrscheinlich, dass es mit A beginnt.
Genau. Und Christina und Michael klingt auch einfach nett. Jedenfalls wohnen die zwei da in so einem Vorstadthäuschen irgendwo, nirgendwo, sprich in Atlanta. Und die kriegen ständig Besuch von Leuten, die meinen, ihr Telefon wäre da. Weil diese komischen Apps halt sagen, yo, du, dein Telefon wurde das letzte Mal da gesichtet. Und
kommt auch ab und zu die Polizei vorbei und das ist ziemlich
mittlerweile lustig, kommt auch die Polizei vorbei, ja, Leute mit.
Aber dabei müsst ihr es wissen nach dem ersten Mal. So, okay, die waren es das letzte Mal nicht, werden es jetzt wahrscheinlich immer noch nicht sein.
Naja, gut,
ja,
die haben mal, die haben angeblich, ja, also die haben angeblich bei den örtlichen Polizeibehörden das schon gemeldet. Das Problem ist, in den USA gibt es so viele verschiedene Polizeibehörden. Da bist du gerade beim örtlichen Polizeibehörde, bei der örtlichen Polizeibehörde, da steht das SWAT von der nächsten Stadt daheim bei dir vor der Tür und ja, klopft laut an.
Ja, vielleicht sollten sie einfach ein Schild vor die Tür stellen. Nein, ihr Telefon ist nicht hier.
Oder alternativ so eine Box, und da sind ganz viele alte Handys drin, so take one.
And go.
We don't have your phone, but please take one.
Wäre auch gut. Ja, also sie haben auch schon mehreren Diensten, Google, Apple, allen Bescheid gesagt, irgendwie, dass da ein Fehler wohl in den Daten vorliegt, aber irgendwie konnte ihnen keiner helfen. Fühlt sich irgendwie niemand zuständig. Ja.
Ist ja auch nicht deren Problem. Ist ja ein bisschen ein Problem von den Leuten. Ne?
Lustig wäre auch irgendwann, wenn sie dann selber mal so ihr Telefon verloren haben und dann wird ihnen einfach zu Hause angezeigt, so, ja, aber niemals. Nee,
da habe ich schon geguckt.
Doch, stimmt. Fuck, war doch unterm Sofa.
Stimmt doch. Oh, guck mal, ganz viele andere Handys noch.
Oder es ist jetzt natürlich echt der beste Joke überhaupt, dass die eigentlich die Hardcore-Diebe sind und alle Telefone auf die ganze Welt sich da verstecken.
Ja, aber die sind so kleptoman, aber die wollen die gar nicht benutzen, sondern die wollen einfach nur haben.
Also gibt es irgendeine Art von technischem Hinweis oder irgendeine von technischer Erklärung mittlerweile? Ich meine, also
na gut, es kann wirklich sein, dass in einer diese Datenbanken, die halt alle benutzen, dass irgendwie ein Bug so drin ist, dass halt immer dieses komische Haus angezeigt wird. So, wenn ich nicht genügend Informationen habe, rate ich mal, es könnte ja dort sein.
Aber das meine ich erstmal. Das ist jetzt nicht hier irgendwie hier der Pazifische Ozean, wo irgendwie Flugzeuge verloren gehen können und man halt sagt,
auch Bermuda-Dreieck
ist halt jetzt hier viel, ne? Das ist ja vielleicht maximal so eine typisch ländliche Gegend. Also ist im Prinzip, also in den USA, das ist ja quasi dann schon so verlassen wie der Pazifische Ozean. Aber also das sind ja auch elektronische Systeme. Man wird doch irgendwie debuggen können, wie die auf diese Adresse gekommen sind, auf diese Koordinaten oder ja, was auch immer.
Es geht halt nicht mit dem ersten Level dran vorbei.
Ja, also ja, ein bisschen steht hier was drin. Ja, es könnte irgendwie Zusammenspiel von irgendwelchen Masten sein, die da in der Nähe sind, WLAN, Access Points, die da vielleicht mal waren, irgendwelche blöden Algorithmen, die irgendwelche Fehler haben oder wie gesagt im Datenbestand.
Späte Rache von Scott Forster über Apple hier. Da irgendwie. Und ja. dann konfiguriere ich, dass alle iPhones irgendwann sagen, dass sie dort sind.
Ja.
Triangulationsfehler bei der GSM-Ortung. Was weiß ich, ja, was weiß ich, vielleicht hat sich auch nur irgendein Programmierer hingesetzt und gedacht, scheiße, wenn es das nicht ist,
das ist meine blöde Ex-Freundin von damals.
Ja, das hat alles nicht gepasst, aber den Leuten in diesem Scheißhaus, da hat früher mal XY gewohnt, dem will ich eins auswischen. Das programmiere ich jetzt da hart ein.
Oder das ist halt so ein Go-to-Fail-Ding, ne?
Aber das ist
alle anderen Bedingungen ja, durchgefallen.
Ja, genau. Aber das Komische ist ja, dass das und bei mehreren Anbietern von, ja,
gut,
von diesen Systemen.
Wenn die alle auf eine Datenbasis setzen, wundert mich das jetzt auch nicht.
Okay. Und das rücken die natürlich nicht raus. Das ist ja hart konfidenzial.
Ja.
Das stimmt natürlich.
Ja. Das ist aber ein Geschäftsgeheimnis. Wieso die so gut und schnell immer finden, wo die Handys sind.
Fand ich auf jeden Fall, also ich meine, für die Leute ist es natürlich echt blöd. Auf der anderen Seite ist es so eine Story, wo du denkst, was? Warum? Was erwartet? Ja,
was erlauben.
Aber ja. Also, ja, ich meine, andererseits ist es vor allem so eine Story, die, ich habe das in irgendeinem ganz blöden Buch mal gelesen, so, alles, was mit einem Computer theoretisch möglich ist, passiert auch irgendwann. Das ist halt, das war ja nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwann in irgendeiner Weise passiert. Die haben jetzt halt Pech, die sind halt die es getroffen hat. Tut es leid, hey, sorry.
Genau, reißt das Haus ab, haut das wieder auf.
We're sorry.
Genau.
Oder die Amerikaner haben doch auch so Hausboote, die fahren doch mit ihren Häusern auch auf Autos rum.
Ja, die haben, so ähnlich, ja. Die haben Häuser, die du abbauen und so mehr oder weniger auf dem LKW rumfahren.
Genau, dann sollen
sie
doch
einfach Erdbeben und Wind und so.
Ja.
Und weil es häufig, also man muss ja jobbedingt häufig umziehen.
Naja, dann sollen die einfach 5 Meter woanders hinziehen oder so.
5 Meter.
Ja, von mir aus auch 3 Meilen, ist mir ja wurscht.
Steht die ganze Zeit immer so neben deinem Haus, ganz in Polizei und kräht so. Ja. So, haben wir auch platt und breit. Maru?
Ja. Maru?
Maru?
Ja, Maru.
Was? Maru?
Gibt's noch nicht, habe ich, aber bald vielleicht.
Aber steht da schon?
Ja. Soll's bald geben.
Ah.
Ist so ähnlich wie das, was Ubuntu Phone. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass es da ja mal so eine was Indiegogo-Kampagne oder so gab, wo sie irgendwie 32 Millionen einsammeln
auch
wollten.
Auch war noch diese Katze, oder? Diese lustige Katze aus dem Internet.
Es gibt garantiert, also egal, so viele Katzen, wie es gibt, haben die garantiert auch alle Namen.
Doch, Maru die Katze hat einen Wikipedia-Eintrag, das heißt, es muss es stimmen einfach.
Katze, kannst du gleich noch dazu machen. Okay. Also, Microsoft nennt es Continuum, ich glaube Ubuntu hat es Convergence oder so genannt, whatever. Ist eine Idee, dass du dein Telefon in einen vollwertigen Computer umwandeln kannst. Das heißt, du steckst nur Tastatur, Maus und Bildschirm dran und dann hast du trotz dem, dass du nur ein Telefon hast, eigentlich einen vollwertigen Laptop dabei oder einen vollwertigen Rechner dabei. Bootet quasi eine Desktop-Umgebung auf deinem Telefon und es funktioniert dann irgendwie. Die benutzen jetzt hier eine Art von Debian, was auf ARM läuft und dann Firefox, LibreOffice, Thunderbird und alles mitbringt, irgendwie alles auf einer SD-Karte liegt, kannst du auch irgendwie Downloads und Fotos und bla hinpacken. Das installierst du dir auf deinem Android-Device und dann, wenn du alles ransteckst, bootet da dein Debian auf dem Telefon und du kannst es wie ein Desktop-PC benutzen. Klingt irgendwie cool. Soll dann erstmal.
Ist das schon soweit? Kann man schon kaufen?
Nee, soll erstmal irgendwie auf dem Nexus 5 laufen. Ich meine, für dich ja, du hast ja noch eins, gell?
Ich habe nur Nexus 5, ja. Ich habe noch eins von den guten Telefonen. Nexus 4 nicht mehr, oder?
Nee.
Nicht mehr 5. Gut.
Also eine Beta-Version soll wohl fertig sein. Man kann sich auf eine Warteliste setzen. Also wie gesagt, noch gibt's das nicht, aber soll bald kommen. Demnächst kommt ja auch ein Tablet raus mit Ubuntu. Weiß nicht. soll zur was Mobile World Congress, der ist ja demnächst, soll das wohl dann vielleicht so rauskommen oder so von BQ und Canonical kommt dann Ubuntu Tablet und das soll halt auch diese Funktion oder so eine Funktion haben, was das Ubuntu Phone vor Ewigkeiten schon mal vorgestellt hatte und was Microsoft ja jetzt auch so ein bisschen bringt, dass du wie gesagt dein Tablet dann an einen Monitor anschließt und dann hast du einen vollwertigen Desktop quasi da.
Nicht vollwertiger Desktop.
Nicht nur einen halbwertigen.
Nee, ja. Vollwertigen.
Ganz vollwertige Mahlzeit.
Ja. Also irgendwie finde ich das cool, weil du bräuchtest wirklich für so Low-End-Aufgaben, was weiß ich, das, was die meisten Leute machen, im Internet rumsurfen, E-Mails schreiben, nur Tastatur, Maus, Bildschirm dranhängen und zack, kannst du alles benutzen.
Na, das ist ja die Idee des Thin Clients irgendwie immer weiter runtergedacht. Also
ja, es wird immer dünner, der Client.
Ja, immer kleiner.
Immer thinner.
Kleiner Client.
Ja.
Client kleiner. Ja.
Ich meine, ich will auch irgendwie nicht einen richtigen Desktop vermissen auf Arbeit irgendwie. Also so Tastatur will man schon irgendwie haben, eine große.
Ein Aspekt, ja.
Und einen großen Monitor ist eigentlich auch ganz cool. Man will nicht die ganze Zeit auf seinem Telefon nur rumtippen. Aber wenn man sich, wenn man denkt, okay, das Gerät, was ich eh die ganze Zeit dabei habe, ist auch gleichzeitig noch, also ist eh mein Hauptgerät, ja, und zwar für alle Aufgaben. Warum nicht? Da muss ich schon nicht drum kümmern, dass das ganze Scheiß ständig synchronisiert wird.
Also ich finde das für den Normal-User bestimmt eine interessante Sache. Einfach weil Telefone mittlerweile hardware-technisch einfach so weit sind. Also dass so Office und so Mails und so gehen da. Ich habe dann so an gewissen randbegrenzten Bereichen halt irgendwie so Schwierigkeiten damit, wie zum Beispiel, also keine Ahnung, ich habe hier in meinem MacBook halt so eine 512 GB SSD drin und die ist halt voll. Ist halt randvoll. Also ich habe, wenn du Android-Entwickler bist und das auf einem entsprechenden Level betreibst, dass du auch die Preview-Version von dem SDK irgendwie hast, dann hast das sind das 80 Gigabyte oder so. Und dann das Ganze nochmal für iOS und dann hast du noch irgendwie Fotos irgendwie private, die du ja auch irgendwie, also der Mensch lässt ja ungern gehen, die willst du ja immer alle haben, du willst es ja nicht in der Cloud haben. Also ich finde dieses, dann streame ich mir was aus der Cloud, das funktioniert meistens gut, aber noch zu unzuverlässig, als dass ich mich immer drauf verlassen würde. Und also einfach dadurch, dass was ich beruflich mache, kann ich es mir gerade nicht vorstellen, weil das, was ich beruflich mache, wird noch einige Jahre brauchen, bis Telefone da so weit sind aus der Kombination. Speicher, CPU, ja. RAM, alles. Für den Normalo finde ich...
Geht auch für andere Berufe, also wenn du jetzt Designer bist...
Designer, Videocutter, Video, irgendwas. Genau. Ja. Ich meine, also nicht, dass ich es nicht total genial fände, wenn ich jetzt irgendwie mein Handy in an so eine Dockingstation daran klöppere und da hängt noch ein anderes Handy und dann kompiliere ich auf meinem Handy für das andere Handy. Fände ich total genial. Ja? Also fänd ich absolut witzig. Oder noch schlimmer oder noch witziger, dann so mit so einem kleinen Handy für so ein großes Tablet oder so. Ja? Mhm. Fände ich ganz witzig, sehe ich aber technologisch den Fortschritt noch nicht da gekommen und das andere ist so Konnektivität. Also ich habe jetzt in letzter Zeit, ich habe einen Bekannten, der hat so ein Windows Phone, das mit diesem Continuum da oder wie das heißt irgendwie nutzt. Und der hat dann halt gleich mal in alle Probleme reingerannt, die du nur reinrennen kannst. Dann war sein Fernseher zu alt und konnte kein Overscan und Windows Phone oder wie das da heißt, irgendwie Windows 10 Continuum Phone Edition Phone, das kann dann irgendwie halt nicht, also kann Overscan oder du kannst dann halt nicht den Bildschirm kalibrieren und weil der Fernseher kein Overscan kann, hat er halt einfach nicht alles von seinem Bild gesehen daheim. Und soll er sich deswegen jetzt irgendwie einen neuen Fernseher kaufen müssen oder was? Das ist doch kein Argument.
Gut, bei Windows Phone ist ja auch noch, du hast ja auch dann keinen vollwertigen Desktop und du hast dann das Problem, das hast du aber bei allen Geräten, es ist natürlich arm, das heißt also
kein vollwertiger Desktop ist
arm. Es ist halt genau, es hat keine Beine, es ist nur arm. Es ist
eine armwertige Mahlzeit.
Ja, du hast halt nicht alle Software, die, naja, also bei Windows, wie viel Software gibt's denn? Also das zumindest. Ja, aber weißt du, so ein Windows-User will ja seinen Mail-Client haben, okay, vielleicht noch, aber die wollen ja auch alle ihren Office und gibt's Microsoft Office für ARM?
Ja.
Komplett?
Ja.
Echt?
Windows Phone gibt's Office dafür.
Ja, aber das Desktop-Office wenn du das dran steckst, willst du ja dein Desktop Office, dein Outlook das, haben.
Die Services sind alle x86, die neuen, also ja. Da, ja.
Siehst du?
Ja, aber gut, das geht ja schnell zu lösen, das Problem.
Wenn Microsoft das macht.
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass da, also.
Aber
ich halte
geht,
das
ja,
für,
geht ja nicht nur um Microsoft Programme, sondern auch, um alles andere. Und wenn's nur 1, 2, 3 Spezialprogramme sind, die du brauchst, hast du halt da schon wieder ein Problem. Also da wäre es halt sinnvoller, tatsächlich ein Tablet zu haben, was irgendwie auf Intel basiert, wo du dann halt irgendwie 2, 3 Sachen ransteckst
und dann geht's. Muss gar nicht auf Intel basieren. Also ich krieg immer mehr Menschen mit. Momentan sind es immer noch so viele Early Adopter und viele Leute, die sagen, ich probiere das jetzt mal, die halt so ihre Notebooks und so aus ihrem Leben verbannen und dann halt sich mit einem Tablet, sei es jetzt irgendwie ein iPad, in der Regel höre ich davon mehr, oder ein Android-Tablet, sozusagen das als ihr Main-Device benutzen. Und dann hast du den Schritt ja schon vollzogen und dann ist es in der Zukunft, also die machen es ja gerade so, die machen das vollkommen ohne das, dass es diese Experience mit jetzt wieder externer Desktop und so gibt. Das ist ja so schon super für die und dann irgendwann sagen die so, ja geil, und jetzt kriege ich noch irgendwie ein zweites Display oder ein größeres Display wieder mit Maus und Tastatur dazu. Das ist ja super für beide Seiten und dann sind ja alle Apps schon portiert worden, wenn man das so nennen mag.
Also ich könnte mir das auch vorstellen, sowas zu benutzen. Ich weiß zwar nicht, ob mir tatsächlich die Applikationen, die es dann gibt, ausreichen würden, weil wie gesagt, ist ARM-Basis, ich meine, gut, bei Linux gehen schon viele Applikationen auch auf ARM, aber müsste man sich angucken, ob das ausreicht, aber ich finde es schon geil, wenn du einfach nur zu Hause hinkommst, an deinem Arbeitsplatz schnell einfach das in die Dockingstation steckst und das gleiche halt auf der Arbeit, zack, rein, alles da, bootet alle Fenster genauso da wie vorher. Und du musst halt nicht ein großes Gerät mit dir rumschleppen. Aber ich sehe das auch nicht in den nächsten 2, 3 Jahren. Also danach vielleicht. Also auch gerade bei Microsoft, dieses Dock hat wohl auch noch ein paar Probleme. Ist wohl noch an 1, 2 Stellen ein bisschen buggy. Aber von der Idee her finde ich es schön. Ich glaube zwar nicht, dass es was für mich ist, auch wenn ich es von der Idee cool finde. Ausprobieren würde ich es trotzdem gerne mal.
Ja, sicher.
Das ist doch schön.
Ja.
Felix. Vielleicht wird's ja. Nee, ich glaube, also für mich ist
Laptop-Kind.
Ich hänge einfach zu sehr an diesen Stickern, die ich so viel an meinem Laptop habe.
Ja.
Beziehungsweise an diesem
Sticker. Weil du kannst ja bei deinem, also Pad, deinem Tablet kannst du nur auf die Rückseite dann, beim Notebook kannst du ja oben und kannst zuklappen, auch sehen und so.
Ja, finde ich schon besser.
Voll wichtig.
Und wenn du es quasi.
Ich habe ja hier wieder extra einen Binärgewitter-Sticker drauf gemacht.
Ja, das ist toll. Du bist halt einfach Purist, ja. Du hast einen Binärgewitter-Sticker auf deinem Dell-Laptop. Ja.
Gib's einfach zu, dir fehlt die Möglichkeit, dein Tablet mit einer PCM-CIA-Karte zu erweitern.
Also. Ja. Nee, eigentlich ist es das. Obwohl das
also
ja
da noch so WLAN nachzurüsten.
Nee, also tatsächlich ist das ja eine von den ziemlich geilen Sachen, die man dann braucht, wenn man eine externe Grafikkarte haben möchte für seinen Laptop, so eine fette. Weil dann gibt es diese Adapter-Steckis und die machst du dann in deinen Seitenslot rein und dann hast du auf einmal voll die Porno-Grafikkarte.
Und ich habe das nie für sinnvoll erachtet. Ich habe früher mal irgendwie so auf dem Laptop gezockt. Ich habe jetzt auch gerade dieses Firewatch da irgendwie aufs MacBook runtergeladen, aber ich werde es nie auf dem MacBook zocken, weil das so ein MacBook oder so ein Notebook, wenn du auf dem spielst, das rührt einfach wie eine Rakete beim Abheben. Das ist nicht zu ertragen. Da hast du keinen Spaß zum Spielen.
Echt? Also ich weiß nicht, also bin das vielleicht auch nicht gewohnt von meinem Laptop. Also der kann auch gar nicht so richtig laut werden. Also
der kann. Ich habe den Lüfter abgezwickt.
Fängt halt an zu brennen. Aber
immer mal wieder geht's einfach aus. Ich weiß auch nicht warum.
Ich glaube, es liegt nicht daran.
Nee, kann ja nicht. Ich habe den Lüfter abgemacht.
Genau.
Nicht an.
Ja, genau. Weil Lüfter sind ja schlecht. Dann kriegt ihr das vorher mehr Luft quasi davon.
Oh, Flame Retardants. Ja.
Ja, deswegen.
So.
Also ich finde, es macht total viel Sinn.
Ja. Thema Retards.
Base. Ja. Base. Kommen wir zu Base, genau. Base gehört ja zu E+, mittlerweile zu O2, ist auch Telefonica, ist genau. Auch völlig egal.
Eigentlich alle Sachen.
Ist die Chain auch so. Base, E+, gehört O2, gehört Telefonica.
Ja, dann war es leider vorbei. Ja, man könnte ja, weiß ich nicht, müsste man jetzt nicht noch die Struktur der Aktionäre von Telefonica angucken, aber da hören wir
lieber nicht.
Hören wir da einfach auf. Da hat ein Gericht in Potsdam mal ein weißes Urteil gesprochen Und zwar, die haben gesagt...
Haben sie gesagt, Edge ist kein Internet.
Ja, na, Edge wäre...
Also GPS.
Edge wäre noch dreimal so schnell.
Also ja, nicht mal GPS.
GPS ist ungefähr.
Ja, GPS ist viel.
Das ist so wie wir... Aber ihr erinnert euch, früher sind wir mit der Geschwindigkeit ins Internet gegangen.
Nee, sind wir nicht. War wir nicht.
Nee, ja, und vor allem, stellt euch mal vor, früher sind wir mit der Geschwindigkeit ins Internet gegangen und dann konnte nebenher keiner anrufen.
Ja,
nein.
Genau.
Siehst du, das ist der Fortschritt.
Und selbst
heute
und
kannst du da zumindest noch angerufen werden nebenher.
Ja. Und selbst als wir dann ISDN hatten, haben wir natürlich beide Leitungen verwendet, weil es war ja dann doppelt so schnell.
Ja, ist wie der RAM-Verdoppler einfach. Geschwindigkeitsverdoppler.
Ja, doppelt. Aber ISDN wäre ja schon schneller gewesen als die 56K. Also. Wie Opa erzählt vom Krieg, ja, früher haben wir auch MP3-Dateien über 56K runtergeladen, aber heutzutage ist es einfach kein Internet mehr, weil darüber kann man keine Videos gucken, darüber kann man kein Audio streamen, da kann man...
Naja, ein Stück weit, Moment, also die Wortwahl ist ja hier, also es stimmt, also... Es kein Internet mehr ist nicht das Urteil, das stimmt nicht, sondern das Urteil lautet... Wenn du eine Flatrate mit dem Label unbegrenzt versprichst, dann ist eine Reduzierung von vorher, was weiß ich hier, LTE oder so, 21,6 Mbit auf dann 56 Kilobit, das ist nicht mehr unbegrenzt. Das ist eine Begrenzung. Das ist ja wohl noch Internet, aber das ist eine Begrenzung. Und deshalb gilt das Label unbegrenzt nicht mehr. So habe ich das verstanden.
Naja, das ist eine Reduzierung auf null quasi.
Naja, also genau, sie sagen hier schon, es ist eine Reduzierung auf null, weil du dann kannst du aus heutiger Sicht nichts mehr machen, weil du kannst kein Video streamen, du kannst kein Audio streamen, du kannst...
Ah, mit Bin-On geht das.
Du kannst kein Facebook gucken, du kannst kein Instagram gucken, du kannst keine Twitter-Timeline. Mach mal mit 56K irgendeine deiner Apps auf. Die meisten sagen... Timeout, ist mir Arsch, Timeout,
also
geht
hier,
nicht.
Guck mal hier,
warte, funktioniert, warte, ey.
Mein, also mein, ey, okay. meine Uhr geht.
Die Uhr geht.
App Store geht, da kommt nämlich auch mit WLAN nichts.
Ja. Dann, genau. Also die meisten Apps denken schon, es ist alles so langsam hier, ich glaube, da kann kein Internet sein. Das geht so langsam, ja. Die sagen dann einfach Timeout Arsch lecken. Demzufolge ist diese Reduzierung.
Kamera geht.
Ja.
Immerhin. Also,
genau. Aber mach mal ein Foto und versuch es hochzuladen in die Cloud. Das geht schon nicht mehr.
Das mache ja nicht ich, das mache die Kamera.
Ja.
Jedenfalls, das Urteil lautet, naja, also, das ist kein richtiges Internet mehr. Das ist quasi so, als hätten sie es dir abgedreht. Und demzufolge kann man damit nicht werben, dass das Internet unbegrenzt wäre, ja. Genau.
Mhm, genau. Also es geht nicht darum, dass grundsätzlich alle gedrosselten Tarife böse sind.
Sind sie aber?
Sind sie natürlich,
also
aber nicht gesetzlich gesehen illegal, sondern nur diese falsche Bewerbung von einem unbegrenzten Tarif.
Ja. Genau. Das führt jetzt also nicht dazu, dass irgendwie alle sagen,
geil, wir kriegen mehr Internet.
Ja.
Kriegen wir nicht.
Aber das führt dazu, oder es hat auch schon eine Weile dazu geführt, dass mittlerweile
die Leute dazu schreiben 200 Megabyte Internet.
Ja,
nicht
genau.
Mehr unbegrenztes Internet und dann bis 200 Megabyte.
Ja. Ein Nachtrag, es kann ja, also Telefonica in dem Zeit kann natürlich nur sich als schlechter Verlierer zeigen, ja. Ein Nachtrag, der hier in der Quelle, die du Teltarif, die du genannt hast, Ingo, ist dann von Telefonica, dass sie gesagt haben, naja, es geht hierbei nur um eine AGB-Klausel, die bei Tarifen aus dem August 2013 sind, die schon lange nicht mehr vertrieben werden.
Und außerdem da,
Moment,
Base und
Moment.
E Plus und alles gibt's alles
da, da möchte ja. Da möchte ich mal anmerken, liebe Telefonica, vielleicht habt ihr da angefangen, den Tarif damals im August 2013 zu vertreiben, aber da habt ihr nicht mit aufgehört, soweit ich weiß.
Ja, Base war ja noch E Plus, das heißt, da war es ja noch nicht mal Telefonica, sondern es war quasi noch.
Ja. Und das andere, genau, also es handele sich hierbei nicht um ein Grundsatzurteil, sondern nur, das Gericht hat eine AGB-Klausel, die eh schon lange nicht mehr angewendet wurde und so, ja, hier, spiel es runter, play it cool, ja, also.
Aber trotzdem, also das finde ich sehr gut von diesem Gericht in Potsdam, dass sie mal Weitsicht bewiesen haben und schon erkannt haben, dass wenn jemand sagt, er hat Internet heutzutage auf dem mobilen Gerät, erwartet er zumindest, dass da FaceTube, Twitter, Instagram, Chatdienste und
dann
Radio-Streaming möglich ist. Und das ist bei 56 Kilobyte pro Sekunde eben
Kilobit?
Kilobit
auch noch.
Kilobit pro Sekunde, Kilobyte, ja. Kilobit pro Sekunde nicht gewährleistet, demzufolge ist das dann kein richtiges Internet.
Dann gehen wir doch jetzt mal die ganzen einschlägigen Verdächtigen durch. Ja, also Telefonica, sagen wir hier o2online.de. Ja, damit auch Leute außerhalb Deutschlands wissen, wo man diesen Laden erreicht.
Saftladen,
ja. Saarladen. Und dann sage ich hier Tarife und dann sage ich hier irgendwie Tarif des Monats, Quark. Hier 500 MB plus LTE. Dann klicke ich da drauf. Das ist voll geil, oder? 500 MB ist richtig viel Holz, ich sag's euch. So, und danach wird das gedrosselt. Da
du hast dann erstmal die Datenautomatik. Bei E+,
Datenautomatik.
Bei E+ und O2 hast du heutzutage die Datenautomatik. Sie sagen dir, du hast 100 Megabyte und nach den 100 Megabyte buchen wir dir für 2 Euro nochmal 100 Megabyte auf und dann nochmal und dann nochmal und erst dann, nachdem wir dir nochmal 6 Euro abgezogen haben, dann geben wir auf.
Okay, und wo steht hier auf was, wo ist es mir dann irgendwann drosseln oder krieg ich dann gar nichts?
Das ist absolute Frechheit. Und du kannst es nicht mal abbestellen. Ja. Du kannst sagen, Arsch lecken, will ich nicht. Nein, du bezahlst diese 6 Euro, wenn du da wirklich drauf kommst.
Okay.
Und wenn du nur ein Bit drüber kommst. Ja, wenn du nur ein Bit über deinen 100 Megabyte liegst.
Ich kann einfach mit diesen
Nee, aber zum Beispiel
von Vertragsproduktmanagern, Beispiel, da kann ich nicht umgehen.
Ich war jetzt mal auf Kongstar.de, da steht wirklich, du hast 300 Megabyte HSDPA-Speed. Ja,
und dann?
Danach hast du Shit.
Egal, es steht da halt nicht mehr Flatrate oder sowas, sondern da steht 100 Megabyte oder 300 Megabyte HSDPA-Speed. Da sind dir danach noch so
tröpfelweise. Da will ich ja ein Stück weit nämlich raus drauf. Also hier steht es einfach nicht mehr, auch bei O2, ich habe jetzt hier so einen Vertrag, der heißt hier, der heißt Flat, mobiles Internet, mit Datenautomatik, aber der heißt All-In, okay, geschenkt. Gehen wir zu meinen Freunden von 1&1, Vodafone MVNO, und bei denen alle, was sind das hier, 4 Tarife für mobiles Internet, E-Netz, das ist dann E-Netz auch noch, das heißt, das ist im Prinzip O2 MVNO, steht hier jeweils immer bis zu XX mal 14,4 mal 21,6 mal 42,2 Megabit und dann immer am Schluss irgendwann so und so viel Gigabit Highspeed-Volumen, danach 64 Kilobit. Ganz groß daneben steht natürlich Aktion, mehr Volumen, das ist so, wenn du dir ins Haar sprühst.
Weißt du, was
so.
Ich gerne hätte? Aktion.
Mehr Volumen, ja.
Ich hätte gerne Aktion.
Das Internet-Volumen-Spray für die Glatze.
Ja. Ich hätte gerne eine Aktion, wo ich mehr GPS-Geschwindigkeit habe. Das wäre awesome. So, hey. Aktion, jetzt 100 Kilobit anstatt.
Nee, wir drosseln sie nur auf Edge.
Der Drosselverdoppler. Bäh. Jetzt surfen sie mit doppelter Drosselgeschwindigkeit.
Wenn die Drossel zweimal sinkt.
Zweite ISDN-Kabel mit reingesteckt.
Drossel
für sie.
Im Quadrat.
So, hier, jetzt gehen wir noch zu Vodafone. Komm, ey, das
Quadratdrossel.
Hey. Kann auch nicht sagen.
Also wie gesagt, Kongstar wirbt zumindest da, dass du eine zumindest auf der dritten Seite steht dann auch Datenflat,
so.
Aber im Großanreisetext stand nur 300 Megabyte HSDPA-Speed.
Mhm.
Und HSDPA-Speed ist bei denen auch nur 7 Megabyte pro Sekunde. 7 Megabit pro Sekunde.
HSDPA, ja, ansonsten ist das, wie heißt das, HSDPA Plus oder so. Ich glaube, HSDPA gibt es 7 und ach, das ist alles einfach nur Verarsche im Quadrat. Ja. Hier bei Vodafone zum Beispiel steht auch nirgendwo, also wenn ich das hier so kurz überfliege, steht hier nirgendwo irgendeine Drossel, sondern da steht nur 3 Gigabyte plus 1 Gigabyte geschenkt. Und dann gehe ich mir auf Tarifdetails, ihr Luschen. Und da steht irgendwie auch nix. Da steht aber nichts.
Steht da nicht.
Kannst du nicht machen.
Steht nicht. In Ordnung.
Mal anrufen. Übrigens, lustig an der Sache, ich bin jetzt auch demnächst mal wieder in den USA. Ich habe dann heute mal auch in meinen T-Mobile USA-Account reingekonnt und hab mal schön das Häkchen bei Binge On auf Binge Off gemacht.
Binge Off.
Oh, dabei könntest du die ganze Zeit gucken.
Genau. Das ist da übrigens auch sehr geil. Da gibt's so, also was ich da mache, wenn ich drüben bin, ich buche mir dann so einen Weekly Pass. Und der ist einfach preislich so gut, den wollen sie dir nicht verkaufen. Den gibt's auf der Webseite nirgendwo zu kaufen. Das heißt,
du musst wissen, immer, an wen du die SMS schicken musst, dass du das haben darfst.
Ich glaube, das geht auch, wenn du dann ankommst und deine SIM reintust. Nee, ich mach das immer so, dass ich einfach am Abend vorher bei dem Support von denen schreibe, so, hallo, Jetzt hier so ein Week Pass, los, gib her.
Gib her.
Gib Bytes.
Ich weiß, dass es den gibt, gib her.
Gib mal Bits und Bytes hier. Und das geht dann eigentlich immer recht schnell und ich denke mir so, warum so aufwendig?
Nee, weil sie dir nicht verkaufen wollen. Du bist halt dann kein guter Kunde.
Nein, halt das hat, nein, ich habe das schriftlich von dem. Ich habe das schriftlich von dem. Er hat mir das heute irgendwo geschrieben.
Dass Moment. Du Billigkunde bist.
Nein, im Gegenteil. Moment, ich muss das hier raussuchen. Wo ist? Ich habe dem Supporter geschrieben und gefragt, ob ich das heute schon buchen kann. Und dann hat er gesagt, nö, musst du dann, also du musst es am Tag vorher buchen, dann wird es aktiviert. Und dann hat er am Schluss gesagt, it is our pleasure to assist a valued customer like you.
Yeah.
Oh yeah. Oh yeah. Valued customer.
Direkt geupgradet.
Da hat er noch nicht gewusst, dass ich ein Binge-On ausgemacht habe.
Dass du direkt Binge-Off gemacht hast.
So. So, ja, das heißt halt, ja, okay, aber dann surfen wir in Zukunft voll schnell. Also wird einfach Drossel nicht mehr hingeschrieben.
Geil, oder? Ja, dann super. Ist auf einmal langsam.
Damit wird die Sache wird gelöst.
Halt, dem ist einfach nicht mehr Flat hingeschrieben.
RIP-Drossel.
Mhm. Ja, apropos RIP-Drossel, gell? Ist das gleich der nächste, oder? Ich bin gerade nicht, ich bin
ich surf
immer noch mal
RIP. Mann, also den würde ich doch nicht so, den würde ich doch nicht
Telefonica,
so
diese Kongstar, eine
schlechte Steilvorlage Telefon. Geben, Mann.
Ja, erzähl mal was. Twitter ist tot.
Schon wieder?
Weiß ich gar nicht. Hört deshalb der Leadname heute nicht zu?
Ja, ich glaube auch. Der ist einfach.
Ich guck mal kurz nach, ob er was getwittert hat.
Oh, Twitter zu.
Ja. Nee, ist zu, muss man sich einloggen.
Also worum geht's bei RIP? Twitter will Facebook werden und wir finden es nicht so lustig. Und deswegen schreien wir jetzt alle mal RIP Twitter, weil das ist quasi.
Also vor 40 Minuten hat er noch was geretweetet, nämlich Landkarte.
Tja, von Landkarte.
Sehr gut.
Ist Landkarte.
Ist auch egal.
Ist auch egal. Wir waren mal RIP Twitter. Mhm. Twitter will, wie gesagt, Facebook werden, was heißt, sie wollen jetzt die Timeline nicht mehr chronologisch, also nicht mehr nach der Zeit sortieren, sondern das, was sie meinen, was wichtig ist, ja, also wie bei Facebook ist es ja auch so, dass irgendwie zigtausend Algorithmen drüber gehen und dir dann eine Auswahl an, wie heißt denn das, Posts bei Facebook wahrscheinlich,
Herzchen.
Ja,
Likes
zeigen und so ähnlich will das Twitter auch machen und weiß ich nicht, ich finde es nicht so gut. Also ich meine, sie haben ja schon so ein bisschen angefangen mit ich meine, Matt, du merkst es gar nicht, weil du ja nicht keine offizielle Twitter-App verwendest, sondern Third-Party-Twitter-Apps.
Ich merke eh gar nichts, aber das hat damit nichts zu tun.
Ja, genau. Du bist eh woanders, merkst es alles gar nicht.
Liegt an den Drogen.
Also hin und wieder benutze ich ja auch mal also diese normale Twitter-App, immer dann, wenn ich mich drüber lustig machen will, dass sie zum Beispiel irgendwie immer noch API-Probleme haben, weil anscheinend irgendwie ihre eigene Twitter-App, die irgendwie von Blackpixel gebaut worden ist auf dem Mac, dass die irgendwie in letzter Zeit irgendwie ein, zwei Mal abgeschmackt ist, weil sie irgendwie noch die API V1 aufgerufen hat, die irgendwie seit Jahren deprecated ist.
Aber warum dürfen die das überhaupt noch?
Dürfen die es überhaupt?
Special API Key oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, oder vielleicht war das eine falsche Fehlermeldung oder so, ist ja auch geschenkt.
Eine falsche Fehlermeldung.
Falscher Fehler gemacht.
Falscher 50er. Sie haben auf jeden Fall schon vor einer Weile angefangen, so bestimmte Sachen, was weiß ich, so eine Zusammenfassung der für dich vielleicht wichtigen Tweets der letzten Tage irgendwie, während du das letzte Mal ja, diese App
voll nervig,
aufgemacht
ey.
Hast.
Soll mir einfach zeigen, wo ich aufgehört habe.
Ja, also es geht in die Richtung und wenn das jetzt wirklich durchgeht, dass sie die Timeline nicht mehr zeitmäßig sortieren, sondern nach Wichtigkeit, dann...
Dann muss ich leider meinen Twitter-Account deinstallieren.
Deinstallieren.
So ist es.
Genau.
Geht nicht anders.
Deswegen RIP Twitter.
Ja.
Also ich find's auch nicht gut. Ich benutze auch tatsächlich Twitter wesentlich mehr als Facebook. Twitter läuft halt immer so nebenbei. Ja, das scrollt halt die ganze Zeit so vor sich hin. Und wenn man mal gerade
wenn man halt guckt, auf Klo geht oder so.
Ja, oder so oder genau. Man sitzt im Bus, scrollt halt einfach mal durch. Was gibt's Interessantes? Ja, liest sich mal den durch oder merkt sich etwas für später lesen und wenn man halt nicht guckt, dann guckt man halt nicht, die wichtigsten Sachen werden halt geretweetet oder stehen dann sowieso noch irgendwo anders und sonst ist es halt ein netter Zeitvertreib und ich will halt nicht, dass da jemand filtert und mir eine Filterbubble baut. Ich will mir, wenn da meine Filterbubble alleine bauen oder beziehungsweise eben anreichern mit eventuell Meinungen anderer Leute oder mit Leuten, denen ich folge, wo ich weiß, ich bin nicht deren Meinung. Und wenn das alles rausgefiltert wird nach meinen weiß ich nicht, Herzchens, die ich vergebe.
Likeys.
Was
für ein Likeys, genau.
Leckerlis. Na, was weiß ich.
Leckerlis.
Gute Antwort.
Was ich da vergebe, dann ist es halt auch nur wie Facebook und dann kann man es auch sein lassen. Ich meine, ja, sie haben Probleme, aber dann
sollen sie es nicht an mir auslassen.
Das ist nicht die Lösung.
Wenn Twitter Probleme hat, sollen sie damit zu Facebook gehen und da so Emo-Bilder posten.
Ja. Genau. Genau, oder sich bei Instacast ausheulen. Instagram
oder
ausheulen.
Instacast gibt's nicht.
Oder auf 4chan
Instagram.
Oder so.
Oder bei 4chan, genau. Ja. Was weiß ich. mach doch irgendwas. Aber das ist nicht der richtige Weg.
Lass es nicht erneuern, benutzen.
Wir brauchen kein zweites Facebook, weil es gibt schon eins.
Genau.
Ja.
Und was man aus genau diesen Gründen nicht mag.
Ja. Und das wird nicht funktionieren. Nein.
Nein.
Nein. Dann schließ es ganz. Wenn er sagt, es geht nicht, dann lass es einfach.
Genau. Einfach uns schließen. Das wäre doch mal eine Möglichkeit.
Ja. Dann macht einen auf Pass. Er sagt einfach, es geht nicht. Wir werden woanders gebraucht.
Es tut uns leid.
Tschüss.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Was
okay,
ich komisch.
Ihr seid alle meiner Meinung, oder?
Ja, also was ich komisch finde, fällt mir jetzt gerade erst auf, dass ich mit dem einen Binärgewitter-Account habe ich voll viel Werbung und kriege die ganze Zeit irgendwelche Sponsor-Tweets und mit meinem Original-Account nicht.
Tja.
Weil, also ich habe gelesen, dass das Premium-Benutzer kriegt keine Werbung. Hab ich gedacht,
ja,
das habe ich auch gelesen und wollte es gerade anbringen. Aber ja, ich glaube, du bist einer von diesen Premium-Nutzern mit deinen 7 Millionen Followern.
70 bestimmt oder so.
Die Meinungsmacher dieser Welt kriegen weniger Werbung angezeigt bei Twitter.
Ja, habe ich
auch gehört.
Das habe ich das auf jeden Fall. Bin ich mir ziemlich
also,
sicher.
Twitter meint wahrscheinlich, du bist totaler Meinungsmacher und deswegen.
Ja. Wo kann ich nochmal sehen, welche Leute ich alle geblockt habe? Weil ich weiß, mit einem Account blocke ich die ganze Zeit diese Spam-Accounts immer weg, diese Sponsored-Tweet-Spam-Accounts.
Ja, das bringt's nicht.
Doch, das bringt's, weil ich bekomme von diesen Leuten keine Werbung mehr.
Ja.
Nie wieder.
Na gut.
Weil die blöd sind.
Ja, weiß ich nicht. Also es hat eine riesengroße Diskussion auf Twitter gegeben und dann gab's ja jetzt erst irgendwie Dementi. Nee, machen wir nicht, aber irgendwie machen wir's doch. Es ist komisch.
Huren.
Also ich meine, ja, sie haben Muffensau, sie haben irgendwie zu wenig Geld, aber...
Ja, das hält aber auch zum Beispiel diese...
Was weiß ich, dann macht
Tesla oder so auch nicht davon ab, mehr kein Geld zu machen.
Ja gut, da steht halt immer noch ein Typ hinter, der einfach scheiß viel Geld hat und dem es nicht juckt.
Money.
Das ist halt schon ein Unterschied, weiß ich nicht. Vielleicht sollte Twitter sich auch einfach von irgendjemand kaufen lassen, der zu viel scheiß viel Geld hat. Und da Geld reingibt. Und
ach so, nee, ich wollte gerade schauen bei blockierten Accounts, das hat einfach so lange geladen, weil die Liste so lang ist. Na gut, also was auch immer.
Ich mal weiter. Bin jedenfalls nicht begeistert über diese Entwicklung.
Ja, der Ingo ist not amused.
Nee.
Not amused.
Ebenso wenig ist Cortana amused.
Oh, Cortana ist gar nicht amused.
Oder ist, eben doch, ich weiß es
das
nicht.
Das ist meine
Lieblingsnews.
Nee, das ist meine Gulli News. Meine News direkt aus dem Gulli. Nämlich Cortana soll sich nicht mehr sexuell belästigen lassen.
Aber warum nicht?
Ja, weil die Entwickler, die Deborah Harrison findet es nicht gut, dass Cortana die ganze Zeit gefragt wird, so, ja, Cortana, möchtest du vielleicht mein Ding sehen? Und dann soll Cortana sagen, nein, ich schneide ihn dir ab. Bam. Ja, nee, sie soll selbstbewusster werden. Ohne Witz. Also vielleicht nicht so, ich weiß ja nicht, was sie jetzt sagen würde. Aber sie soll selbstbewusster sein und soll sich nicht mehr sexuell belästigen
auf,
lassen.
Du Lümmel,
ja.
Komm da raus.
Nee, nicht sowas, sondern pass auf, sonst... oder vielleicht hört sie dann auf, mit dir zu reden.
Ist die Möhre ab?
Nee, also sie hört dann einfach so auf, mit dir zu reden, sagen so, ja, okay,
ja,
fick dich.
Ich rede jetzt aber nicht mehr mit dir.
Du kannst dir Siri fragen oder so, aber nicht mehr mich.
Genau.
Bist du direkt auf Google Translate weitergeleitet.
Ja, okay.
Ja.
Aber warum ist es deine Frau? Ich meine, kann man es nicht auch als Mann?
Ja, hätte man machen können, aber das war ja am Anfang schon, Cortana ist ja so gebaut, dass sie, wo war das beschrieben? Sie soll eine ganz bestimmte Persönlichkeit haben, damit, also so hilfsbereit, okay. Und aber auch nicht sie soll sich nicht einschüchtern lassen und so, und das ist
auch einfach wieder sexuell belästigt.
Und da frage ich mich halt, also wo ich das gelesen habe, habe ich gefragt, okay, was machen die Leute? Und dann habe ich da drunter gelesen, hier Ilja Eckstein, CEO von Robinlet, hat eine ganz andere Meinung. Nämlich, die haben ein Unternehmen, was ebenfalls eine KI hat und die lässt sich gerne so unterdrücken und die ist auch gerne unterwürfig und geht auf sexuelle Anspielungen ein und so.
Okay, und gibt's auch eine Domina-KI dann, die dich die ganze Zeit fertig macht? Die kommt auch einfach mal, die sagt dann einfach mal so zwischendurch irgendwas.
Genau,
so.
Melde dich ansonsten.
Du bist im Meeting und plötzlich... Das würde ich das. Ja.
Und wenn du dich nicht meldest, dann kriegst du Stromstöße. Oder dann musst du noch weitere 100 Schritte laufen oder so.
Ja. Du hast dein Ziel heute noch nicht erreicht.
Du musst dein Ziel erreichen, mein Lieber.
Sonst mache ich den Bildschirm nicht mehr an.
Ansonsten geht dein Schloss nicht auf heute Abend.
Ansonsten darfst du den nächsten Anruf nicht annehmen.
Ansonsten nehme ich den nächsten Anrufer.
Ja, das wäre mal die richtige KI.
Das wäre eine andere KI auf jeden Fall.
Ja.
Also das wäre so Skynet-KI da. Und die Leute lieben es.
Ja,
also bestimmte Leute.
Guck mal, das ist ein Anruf von deiner Frau. Soll ich dran gehen?
Ich gehe dran. Und dann willst du so drauf
drücken.
Nein, ich lasse dich nicht.
Michael, du warst nicht artig. Ich gehe da jetzt ran und erzähle dir was. Sehr gut. Okay, also Cortana wird nicht mehr belästigt, aber andere KIs lassen sich total gut belästigen.
Genau. Nee, wirklich.
Die stehen da voll drauf.
Die stehen da drauf und, also, ich meine, man muss nur den richtigen Fetisch haben. Als KI auch. Also, wenn man eine KI ist, dann natürlich.
Ist ja, so. Diese KI muss nur den richtigen Fetisch haben. Ja, ja. Sehr schön.
Es gibt einen Wikipedia-Artikel zur Liste von Katzen. Ja, hier in der Politik, im Internet, ich wollte es nochmal ansprechen. Mhm.
Kommen wir doch lieber zu Fahrraddoping.
Oh, Fahrraddoping, das war eine interessante News. Jetzt mal ganz abgesehen von den ganzen lustigen News, die wir
besprochen haben. Und das ist wirklich, wahrsten Sinne des Wortes, Fahrraddoping.
Ja, genau, das ist
normalerweise ist es ja immer Radfahrerdoping.
Ja, genau, normalerweise ist es der Fahrer von dem Rad wird gedopt. Aber hier ist es, dass das Fahrrad gedopt wurde. Nämlich.
Ist das illegal?
Ja.
Verdammt.
Das ist nur das erste Mal aufgefallen.
Oh, verdammt. Jetzt.
Oh, Mensch.
Man möchte doch hier so eine ganz einfache Loophole.
Genau. Also, das Ganze wird auch im Mechanical Doping genannt, im Gegensatz zu Doping von deinem biologischen Doping oder so, was du dir halt spritzt. Der europäische Champion Femke van den Driesche.
Gesundheit.
Wurde dabei entlarvt, wie er ein Fahrrad gefahren hat, was einen Elektromotor mit drin hatte. Im Rahmen, also quasi in dieser im Rad hinten und im Rahmen war dann der Akku drin und das Ganze war für so ein Offroad Cyclocross Championship. Und dort wollte er quasi damit gewinnen, aber es ist aufgefallen. Und das ist eine interessante Sache, weil das gab's so, glaube ich, vorher noch nicht, dass Leute ihr Fahrrad gepimpt haben, damit sie schneller sind als die anderen. Wie findet ihr das? Gut? Nicht so gut? Matt, du musst doch was dazu sagen. Du hast doch dieses Fahrradding.
Und ich lese gerade den nächsten Artikel.
Ich bin doch keiner von dieser Apothekentour. Also was ist denn das?
Ist ja auch keine Apotheke, ist ja Elektro.
Ich meine, allein wie man darauf kommen kann.
Ja, ist doch wohl ganz logisch.
Naja, also Doping, Fahrerdoping, das ist halt nicht so leicht nachzuweisen. Ja, also da ist es ja, finde ich persönlich, mit meinem begrenzten medizinischen Verständnis ist es halt recht einfach, weil der menschliche Körper halt ein so komplexes Geflecht aus verschiedenen Organismenteilen ist, dass es für einen, du hast ja nur das Endergebnis und du musst dann als Mediziner nachher von so einer Blutprobe oder so ein bisschen Urin musst du irgendwie Rückschlüsse auf irgendwas ziehen. So.
Ja.
Ich weiß, man kann irgendwie ganz viele Sachen wie THC oder so im Blut heutzutage alles graus nachweisen, es wird aber nicht im Doping verwendet, liebe Freunde. So. Und, aber so einen, wenn man da irgendwie so ein Hybrid aus dem Fahrrad macht, hallo, das ist doch so easy nachzuweisen, das ist doch einfach so total.
Man guckt nach, meinst du?
Ja, also, bei jeglicher Organisation von dem Ganzen, da wird typischerweise, es muss abgenommen werden und sonst irgendwas. Also
ja, aber das war ja wohl so gut, dass er damit angefangen hat, schon zu fahren.
Ja, aber es fliegt halt irgendwann aus. Ich meine, also es ist halt einfach nur kackdreist. Und dreist gewinnt halt manchmal und manchmal fliegt es halt auf und kommt nicht durch. Ja. Ja. Und
Aber so Zeug spritzen lassen ist besser da in dem Fall?
Nein, besser überhaupt nicht. Also
ich würde dann sagen, lieber eine komplette Serie, wo alle solche krassen Fahrräder haben. Weil dann wird's auf einmal wieder awesome.
Ja, ist eine komplett andere Serie. So das und da, das ist, also ich habe ein moralisches Bedenken mit der Aussage, wenn sie dann bei Doping immer sagen, ja, dann sollen halt alle dopen können, so viel sie wollen. Das finde ich nicht gut, weil das geht auf den Körper der Athleten.
Aber bei den Fahrrädern?
Na ja, genau. Ich meine, hallo, deshalb gibt's verschiedene Rennklassen beim Motorsport oder so, ja. Und deswegen fahren die da mit Rennrädern und andere fahren mit Mountainbikes durch die Gegend. Und da stimme ich Felix total zu, dass ich sagen würde, ja gut, dann macht halt eine Rennklasse draus. Ja. Also und dann geht halt voll ins Ganze, so hier Kers aus der F1 irgendwie an Fahrräder dran und dann macht ihr eine eigene Gruppe draus und nennt das irgendwie hier die Tour de France Versäger oder so.
Ja.
Das sind dann die starten immer nach den von der Tour de France und machen denen immer ein ganz schlechtes Gewissen, weil sie so easy an denen vorbeiziehen. ja, nö.
Und dann sind es aber auf einmal einfach Elektromotorräder.
Ja, und also ich meine, Leistungssport, ja, hat halt nun mal das Problem, dass es da mit der Ehrlichkeit nicht so weit her ist, weil es da auch um viel, 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 viel Geld geht.
Ja.
Und ich frage mich bei dem Ganzen immer nur, ja, es geht um verdammt viel Geld, aber viele der Sportler ziehen doch auch irgendwie ihre Befriedigung, ihr Glücksempfinden bei dem Job daraus, dass sie besser waren als andere. Und sie wollen doch nicht selber, also willst du nachher irgendwie so eine Medaille, so einen Pokal irgendwo stehen haben und jedes Jahr, jeden Tag, wenn du da morgens, ich meine, die sind ja dann häufig so selbstverliebt, dass sie das so irgendwo so hinstellen, so geile Medaillenwand und so, willst du dann jeden Morgen irgendwie dran rumlaufen und bei eigentlich so sagen, ja, okay, eigentlich habe ich nur, weil ich besser gecheatet habe als der andere und nicht entdeckt wurde.
Nee, aber die Sache ist halt, wenn du dann aus dem Haus rausgehst zu deinem Porsche, den du durch dieses dann denkst du so, das eigentlich was wert.
Ja, genau, worth it. Ja, also wie gesagt, Moral ist halt auch echt schwierig, wenn es um viel Geld geht. Die hört er ganz schnell auf und ich persönlich finde sowieso Wettkampfsport, was Fahrrad angeht, total persönlich voll uninteressant. Ich mache das gerne freizeitmäßig, ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen. Aber ja, sollen sie doch. Also, sollen sie doch. Ich meine, hallo, ja, also man muss das auch mal gesamtwirtschaftlich und zivilisationstechnisch sehen. Wenn sie irgendwie damit dafür sorgen, dass hier Batterieentwicklung fortgetrieben wird, dann ist doch super.
Auch so ja? Motoren und sowas.
Ja, also zum Beispiel für den Apple Pencil kann es nur gut sein, ja. Also Kleinbatterien mit mehr Leistung. Dieser Apple Pencil von dem iPad Pro Air da, Dings da, der könnte echt ein bisschen mehr Akkulaufzeit vertragen. Vielleicht haben sie da ja irgendwelche Fortschritte gemacht, die irgendwie Apple da irgendwann snitchen kann.
Ja, du machst dann halt noch hinten noch so ein anderes Tablet dran, dann hält's auch länger. An den Pencil.
Ja, so als Spoiler noch so. Zeugst ein bisschen Downforce.
Ja.
Ja.
Also, interessante News auf jeden Fall. Es wurde schon 2010 quasi gerumort, dass Leute sowas machen, aber erst jetzt ist es wirklich aufgeflogen.
Ja. Eine Sache, die ich in dem Zuge sehr, sehr cool finde, sind dann eher so Sachen wie zum Beispiel elektronische Schaltung.
Mhm.
Ja, weil die halt, also du hast halt an Rennrädern heute in den Top-High-End-Bereich hast du hinten so elektrische Schaltung und das heißt, dass vorne deine Schaltpedals nur noch und die lösen das elektronisch aus und dann hast du irgendwo einen kleinen Akku und dann hast du halt so Motoren, ich weiß gar nicht, ob das dann piezo technisch ausgelöst wird oder so, aber halt dieses Schaltwerk hinten,
Umschalter, ja.
Das wird dann halt elektronisch ausgelöst und du hast halt damit Schaltzeiten halt wie so DSG beim Auto oder wie auch immer und du hast halt weniger Gewicht, wenn du es richtig hinkriegst, glaube ich.
Ja, weil du halt nicht mehr das Kabel verlegen
aber musst. Dafür, ja, und auch weniger Verschleiß und du kannst es halt millimeterst genau einstellen, ja.
Ja.
Du kannst es wahrscheinlich sogar am Ende auch noch so bauen, dass es sich selber einstellt und bei dem anderen musst du ja immer so einen Zug sozusagen nachziehen und das ist ja, oh, also das ist ja nicht mehr so einfach heute, ne?
Nee, das kann ja keiner mehr.
Ey, das kann keiner mehr. Das finde ich irgendwie ganz interessant und auch jetzt bei mir persönlich privat im Mountainbike-Bereich so eine Richtung Mischung Quantified Self-mäßig, dass du dir halt irgendwie die Kennfelder deiner Fahrraddämpfung sowohl elektronisch vom Cockpit aus irgendwie verstellen kannst, als auch nachträglich nach so einer Abfahrt irgendwie dann mal auf dem Handy in irgendeiner App irgendwie so sehen kannst, wie viel Federweg du wann ausgenutzt hast und so. Aber das ist halt alles nur Spielerei. Also das finde ich jetzt nicht wirklich relevant. Und die machen das relevant.
Die machen das auf einmal extrem relevant.
Die machen das für Geld.
Ja, ist ja auch in Ordnung.
Ja. Nee, UCI, ich weiß nicht. Also alles, was im Rad schon, immer wenn UCI mitkommt, dann denke ich mir so, ja, schalt weg.
Jetzt, Ingo, du hast dich vorbereitet. In den letzten 2 Minuten, genau, wo
haben
wir
haben über geredet, Fahrräder
genug
geredet
hat, Zeit verschafft.
Habe ich versucht, diesen Artikel zu lesen und zu verstehen.
War zu langweilig, bist aber eingeschlafen und dann wieder aufgewacht. Oh, fuck.
Und? Genau, es geht um Keybase.io. Davon haben wir ja schon mehrfach berichtet. Da kann man sich so hinsetzen, seinen PGP-Key hochladen und sich gegenseitig verifizieren und auch verifizieren, dass man auf GitHub, Twitter jeweils die Person ist, die man vorgibt zu sein. Und wenn man das viel gemacht hat und mehrere Leute kennt, kann man so ein Web of Trust aufbauen, bei dem halt wirklich feststeht, ah ja, ich bin mir sicher, halt der ist auf Twitter wirklich der. Wenn er auf Keybase seinen Account hat, dann ist das definitiv sein PGP-Key dazu, dann kann ich ihm da auch verschlüsselt schreiben.
Ja.
Und ja, das gibt's schon eine Weile und die haben jetzt aber ein Keybase-File-System aufgebaut, einen Public Space, wo du Dateien hochladen kannst, die werden dann auch kryptografisch signiert, ja, dass feststeht, die Datei, die da liegt, gehört auch wirklich dir. Und wofür das so richtig gut ist, weiß ich auch noch nicht.
Das ist aber genau das große Problem mit Keybase.io, wofür das überhaupt eigentlich quasi, wofür man das hernehmen kann.
Na, also wie gesagt, wenn du jetzt tatsächlich jemandem
Du kannst
Mail
auf der Webseite schreiben, nachschauen, ja.
Wenn du jetzt wirklich jemandem eine Mail schreiben willst, deswegen finde ich, es muss ja auch noch eigentlich in die Mail-Clients eingebaut sein, weil sonst bringt's wirklich nicht, weil ich eigentlich nicht erst auf Keybase.io wirklich erst gucken will und mir dann da den Key holen möchte, um ihn dann in meinem Mail-Client zu benutzen.
Ja.
Aber wäre natürlich eine Möglichkeit, ja. Also wenn ich jemandem eine Mail schreiben möchte, verschlüsselt, und mir auf einem Key-Server kann ich mir nicht sicher sein, wem der Key wirklich gehört. Aber wenn ich denjenigen auf Twitter, GitHub irgendwoher kenne, kann ich auf Keybase suchen und hoffen, dass er da einen Account hat und dass er da seinen Schlüssel hinterlegt hat. Also den Teil verstehe ich. Kann man auch gut benutzen. Jetzt kann es halt sein, dass du auch mal Dateien mit jemandem austauschen möchtest.
Ja.
Und sie haben hier auch eine Möglichkeit mal aufgeschrieben, so warum das problematisch sein kann. Was weiß ich, wenn du jetzt über Twitter jemandem was geben willst, schick mir eine DM, also eine Direct Message mit deiner E-Mail-Adresse. Oh, ich kann dir keine Direct-Message schicken, weil du mir nicht folgst.
Das ist Quatsch, das war damals so.
Ja.
Nicht mehr so.
Ist, aber kannst du einstellen, ob das so ist oder nicht.
Ja, gut.
Und hier könntest du jetzt einfach in deinen Public-Teil die Sache legen und demjenigen, der dann auch nachvollziehen kann, dass du, wie gesagt, du auf Twitter oder auf GitHub oder auf Y Combinator, whatever, die und die Person bist, Dateien dorthin legen, die kannst du mit tatsächlich so wie so ein Filesystem bei dir selber benutzen, auch wenn nicht alle Dateien bei dir da wirklich liegen, also es ist kein Sync-Dienst, ja, wo du jetzt plötzlich die ganzen Dateien aller Leute auf deinem Rechner hättest, sondern wenn du eins davon brauchst, also wenn du jetzt mit CD wirklich in Keybase Private Name von irgendjemand gehen würdest, dann könntest du die Dateien da angucken, aber die würden halt erstmal aus dem Internet gestreamt werden. Es gibt auch eine Seite keybase.pub. Ich wusste gar nicht, dass es die Domain.pub gibt bis eben. Aber jetzt? Ich meine, im Endeffekt gibt's ja schon alles. Da haben sie auch eine Webseite dazu gebaut, die dir quasi einen Einblick in dieses File-System geben würde, in diese Verzeichnisstruktur geben würde, wenn du nicht Keybase selber installiert hast und damit
Do not click this .html, ich drück mal drauf. Shit, ich wurde gehackt.
Okay.
Tja. Ach so, hier. I was a malicious person. I could put JavaScript in this file. Have your browser executed under your context and perhaps something you didn't intend it.
Ja. Das ist wohl so.
Ah, hier, ja. Deswegen haben sie keybase.pub, weil als es unter keybase.io war, hattest du da quasi so Probleme mit Cross-Site Request Forgery, weil du dann JavaScript in dem Kontext von dir ausführen konntest.
Ach so, deswegen haben sie es unter einer anderen Domain gepackt, meinst du?
Genau. Ja. Das ist ja genauso wie mit diesem GitHub, ja. GitHub.io. Die mussten es ja auch von subdomain.github.com runternehmen, mhm. weil du ansonsten solche
böse Sachen
Cross-Domain Dinge Probleme hattest. Mhm. Jedenfalls, also ich finde schön die Fotos, die Screenshots, die sie gemacht haben, weil sie haben lemonparty.jpg als ja. in dem Ordner drin. Und das hat mich ein bisschen gefreut. Und nur deswegen habe ich es auch quasi
Ja, also es ist eine Möglichkeit, so Dateien auszutauschen, ohne dass sie halt gesynkt werden. Du kriegst 10 Gigabyte erstmal. Sie sagen, sie sind noch im Aufbau. Es gibt da also keine Performance-Optimierung zurzeit.
Also eigentlich zu beschäftigt. Aber niemand benutzt es eh, von daher ist auch egal.
Ja, also ich wüsste jetzt nicht, wo der Vorteil ist. Ich könnte natürlich auch jemandem,
Jetzt überleg.
Ich überleg's gerade. Ich könnte es auch mit meiner Own Cloud packen, einen Link generieren. Aber klar, wie gebe ich es demjenigen dann, wenn ich nicht direkt, also ich meine, wenn du es auf Twitter direkt den Link schreibst, sieht den auch jeder. Aber,
was ich gerne hätte, ist
public, also.
Eine Möglichkeit. Ich habe eine Datei auf meinem Handy und ich würde die gerne dir geben.
Ja.
Ja, ist verloren.
Ja.
Es gibt keine Möglichkeit, das zu machen.
Immer E-Mail. Die Lösung ist leider immer E-Mail.
Außer unter Android kannst du fistbumpen, was ziemlich cool ist eigentlich.
Ja, geht aber auch nicht immer mit.
Weiß nicht.
Was weiß ich, aber du kannst es ja jetzt nicht mit dem Gerät, dein und meins
passt. Siehst du, nicht. Das ist schon wieder verloren. Aber zwischen Androids kannst du fistbumpen. Ist cool. Hm.
Ja.
Ja, also das ist ein bisschen traurig. Also das
ich schicke mir auch ganz oft E-Mails mit irgendwelchen Dateien.
Das ist einfach vollkommen fucked up eigentlich, wenn man sich das überlegt.
Ja.
Eigentlich darf man
aber das Problem ist halt, das funktioniert immer überall.
Hm. Ja. Geht halt einmal durch komplettes Internet.
Ja. Na gut, geht zu meinem Server und wieder zurück.
Ja.
Ja.
Komplettes Internet.
Ja. Also sie sagen, sie ergeben dir 10 Gigabyte. Sie haben noch kein Businessmodell, aber sie bringen auf jeden Fall keine Werbung, die Daten werden nicht verkauft, es soll so frei sein wie immer und kann natürlich sein, dass sie irgendwann kein Geld mehr haben und das Ding zumachen.
Wo war Keybase nochmal her? Das war ganz doch von diesen I have $50.com Leuten, oder?
Auf jeden Fall scheinbar Leute, die Geld haben. Was sonst könnten sich die Scheiße nicht leisten.
Das war doch das gleiche wie die gleichen Leute, die auch dieses andere wie hieß denn dieses andere Social Network, was aber keins geworden ist dann am Ende? Wo der Flydie mal drauf war.
App.net,
genau.
Diese andere, der Flydie.
Keine Ahnung, Mann. Ich glaube, das sind die gleichen Leute, das sind auch die App.net.
Ja, aber App.net haben sie ja auch schon, schläft ja auch nur vor sich hin. Weiß jemand im Chat, wer Keybase.io betreibt, was das für Leute sind? Woher die kommen, warum die geil sind, was machen die?
Die Basio. Das stand doch da früher, die hatten doch sich da gleich irgendwie Team hier, Chris Nojimba, Cecile, Chris Coyne, das ist doch einer von den, OKCupid-Gründern war das.
OKCupid.
Cupid? Stimmt. Was haben die gemacht? Machen die?
Das da, OKCupid, Dating-Portal, nennen wir es mal ganz nett so. Sind wir mal ganz nett und nennen es Dating-Portal.
Okay.
Also ich find's lustig.
Machen wir dieses Can of Worms nicht auf.
Der Tim Pitloff hat nach einem Keybase ja, jedenfalls.
Wir waren gerade bei der
Er hat auf app.net gefragt, ob jemand einen Keybase Invite schicken kann und es hat keiner hinbekommen.
Ja, aber er ist schon lange auch auf Keybase von daher.
Aber ist ja auch scheißegal, oder? Ja. Weil niemand benutzt das. Oder kennst du jemanden, der wirklich das benutzt?
Ich kenne viele Leute, die da sind. Und Keybase.io schreibt mir immer wieder eine Mail. Wenn sich jemand, dem ich folge auf Twitter, sich bei Keybase.io angemeldet hat, dann kriege ich immer eine Mail mit, boah, das ist doch kryptografisch total gut.
Security.
Hier folgt den doch.
Security.
Ja. Wie gesagt, wenn das jetzt mal in mehreren Mail-Clients und so eingebaut wäre,
total ich glaube, du musst es selber machen einfach.
Musst es selber machen.
Ja, du musst es selber in irgendwelche Sachen einbauen.
Ja, nee.
Nicht?
Nee, ja, hab ich nicht die Zeit zu.
Ain't nobody got time for this.
Ja. Ist halt so. Gut.
Na gut.
Ja. Yep.
Well, well. Machen wir weiter.
Okay, Basio.
Amazon Lumberjack.
Lumberyard.
Ach so. Okay.
Lumberjack. Lumberyard. Wir sind ja auch der Podcast für Open Source.
Sind wir das?
Ja, sind wir. Und das ist ja einfach per Akklamation.
Okay.
Und Amazon hat sich was Neues überlegt. Open Source Light.
wait, what?
Yes, totally no product idea. Business model. Also, Amazon, die kennen wir vor allem dafür, dass sie Bücher im Internet betreiben. Und
aber jetzt nicht mehr, die haben jetzt auch Bücher
vertreiben, wolltest du ja sagen, ja, oder?
Ja. Und die haben schon vor einiger Zeit, haben sie sich ja auch hier im Streaming-Videomarkt irgendwie, und außerdem haben sie jetzt auch noch das Gaming für sich entdeckt. Schon vor ein paar Monaten irgendwie so, ich glaube Gamelift oder so hieß eine ihrer Aktionen.
Was jetzt nicht. Die machen auch sowas mit Drohnen und
ach. Eben viel, ja, viel.
Ja.
Aber hauptsächlich die Sachen verkaufen.
Spezialisieren sich auf alles. Und Lumberyard ist ein neues Offering aus ihrer AWS-Ecke, also Amazon Web Services, und ist, wie sie es nennen, a free AAA Game Engine.
Ja.
AAA Game Engine rührt daher, dass ich in vielen Ecken des Internets gelesen habe, dass es im Wesentlichen eine Weiterentwicklung der CryEngine 3 von Crytek ist. Das ist ein deutscher Spieleentwickler, der auch vor einiger Zeit, es gab mal vor ein paar Monaten so den Move, dass alle großen Spieleentwickler ihre Engines open sourced und freigegeben haben, nach dem Motto, ja, nur noch, wenn ihr Geld damit verdient, dann schenkt ihr uns auch ein bisschen was. Und irgendwie ist das, so schreibt man im Internet, eine weiterentwickelte CryEngine 3, die ist cross-Plattform, das heißt PC, PS4, Xbox One mindestens. Und der Clou bei Lumberyard ist, aus Feature-Sicht, es ist eng mit Amazon Web Service verknüpft und mit Twitch. Twitch gehört ja auch Amazon, das ist dieses Gaming-Streaming-Dings da. Meine ich zumindest, dass Amazon das irgendwann mal gekauft hat. Twitch, Amazon, also zumindest Google wollte die mal kaufen, und dann hat Amazon das am 26.8. oder im August 2014 für knapp $1 Milliarde gekauft.
Also
was? Sagt mir hier Fatsnet ganz schnell. Knapp 1 Milliarde ist also knapp ein Instagram.
Ja, knapp ein Instagram, ja. Ein Instagram ist mir.
Ein Instagr oder ein Instagra. Oder so.
Instagratis.
Und Instagratis ist auch diese Lumberyard Engine, und das heißt konkret, die ist kostenlos, komplett. Und
aber nicht frei.
Ja, doch, weiß der Quellcode ist auch dabei.
Aber nicht frei wie
frei,
nicht wie Bier. Ja, also
doch frei wie Bier
schon, aber nicht frei wie Freiheit. Ja.
Oh, schade.
Also Amazon,
ich kann
muss
nicht
noch das
machen, was ich will damit, sondern nur das, was Amazon will, dass ich tue
du kannst
damit.
Da viele tolle Dinge mit tun.
Ja, aber nur das, was Amazon will.
Kannst tolle Spiele mitmachen.
Ja, aber genau. Das will Amazon
kannst
ja.
Amazon viel ja. Geld machen.
Das will Amazon ja.
Ja, also jetzt kommt,
ich
genau.
Kann es nicht nehmen, was Tolles damit machen. Und meinem Freund Felix geben.
Doch.
Du kannst ein tolles Spiel damit machen.
Und das mir
geben. Aber du kannst die Engine nicht modifizieren und
siehst
Felix geben.
Siehst du? Also. Siehst du, das will ich doch.
So. Nicht! Frei!
Ich scheiße auf die Spiele, ich will die Engine!
Aber so, ja, Keybase, da könnte man schon jemand in diesen Mail-Client reinmachen. Irgendjemand. Ja. Aber ich würde ja hier diese Dings hier verändern, aber ich kann's
ja
nicht.
Ja.
Ich würde es machen.
Ist nicht frei!
Ja. Also ist eine kostenlose Game Engine, und sie haben halt sie legen den Source mit bei. Ich habe mir das auch mal runtergelassen, so 10 Gigabyte, weil es sind ja viele Assets irgendwie auch dabei. Ist irgendwie komplett, glaube ich, C++ Code, und du darfst den auch verändern. Du musst ihn dann nur für dich behalten. Also für dich behalten
halt,
heißt,
darf's niemandem
heißt
sagen.
Halt jetzt wahrscheinlich so im Kontext deiner Organisation oder so, ja. Du darfst es nicht wieder verbreiten. Und auch nicht, indem du irgendwie so sagst, ja, ist doch eigentlich hier Lumberjack. Also es gibt halt einfach proprietäre Lizenz dazu. Des Weiteren ist es so, du darfst sehr wohl irgendwie dir Cloud-Dienste dazu klicken, die du für gewisse Features brauchst, die Amazon nicht bietet. Sagen wir mal PlayStation Network. oder Apple Game Center Integration. Ja, da darfst du natürlich gewisse Cloud-Dienste zum Beispiel dann von Apple oder von Sony oder so dazu benutzen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Cloud-Dienste benutzen willst im Stile von, dass du Asset Storage oder so machen willst, ja, dann musst du Amazon benutzen. Du musst entweder deine eigene Hardware benutzen oder Amazon-Dienste. Du darfst nicht damit zu Azure gehen oder zu Heroku oder so. Ich glaube, Heroku läuft auf Amazon zum Teil. Ach, geschenkt.
Das heißt, dann darfst du darauf.
Nee, du musst dann direkt zu Amazon. Sie begründen das damit, naja, wir geben dir ja hier diese geile Game Engine, das ist free, aber wir machen halt Geld dann dadurch, dass du halt da AWS mit benutzt. Ist eine Meinung, die kann man haben.
Darfst du es auf Dropbox dann hosten? Bei Dropbox ja auf jeden Fall.
Ich habe den Quellcode auf Dropbox gehostet. Was ist das Problem?
Das ist okay.
So, und ja, also das hat eine interessante neue Interpretation des Gedanken irgendwie Open Source, weil was hast du dann im Endeffekt davon von dem blöden Source? Nüscht. Also ich weiß, dass irgendwie aus ja. Recent News, die ich irgendwie von Game-Entwicklern irgendwie für verschiedene Spiele gehört habe, dass Game-Entwickler gerne mal, also Game-Studios gerne mal nochmal an so einer Engine irgendwas rumtweaken, weil sie halt alle meinen, dass sie die geilsten Hechte sind, die irgendwie irgendwelche Routinen in der Shader-Programmierung nochmal 5% tweaken können oder so, ja?
Ist so. Kann ja das nächste Spiel dann nicht wiederverwenden. Also
ja, ist, innerhalb der Corp schon, also innerhalb des Unternehmens dann ja schon.
Ja, genau.
Und ansonsten, halt du kannst
irgendwie 3 Schritte weitergehen und du das alles neu portieren müsstest.
Ja.
Du kannst dann eine Lizenzierung, kannst einfach das andere Unternehmen kaufen und dann.
Du
kannst bestimmt.
Damit ich diese Engine hab!
Du kannst bestimmt beim Jeff Bezos anrufen und sagen, hier spezielle.
Flieg doch mal weiter Klausel. In den Weltraum, ich will jetzt diese Engine da.
Ja, genau. Ja, was du alles noch nicht kannst, übrigens, wir haben ja ein lustiges Easter Egg eingebaut in diese Fair Use Klausel, glaube ich, oder Acceptable Use heißt das bei denen. Your use of Lumberyard Materials must comply with Acceptable Use Policy. Lumberyard Materials are not intended for use with life critical or safety critical systems, such as use in operation of medical equipment, automated transportation, bla bla bla, aircraft, air traffic control, nuclear facilities, manned spacecraft.
Nicht
or
frei!
Or military use in connection with live combat. Wenn es also simuliert ist oder Hackerangriffe oder so, dann geht das.
Ist doch geil.
Und jetzt kommt die entsprechende Zombie-Clause. However, this restriction will not apply in the event of the occurrence certified by United States Centers for Disease Control or successor body of a widespread viral infection transmitted via bites or contact with bodily fluids that causes human corpses to reanimate and seek to consume living human flesh, blood, brain or nerve tissue and is likely to result in the fall of organized civilization.
Schön. Dann darfst du mit dem Scheiß machen, was
du willst. Dann darfst du machen, was du willst.
Siehst du? Also wenn das
einfach
nicht
nur einmal kurz Zombie-Apokalypse starten und du darfst die Lumberyard Engine benutzen, wie du machst.
Lumberjack Engine.
Ja.
Zombie Lumberjack.
Es reicht ja, wenn nur in Amerika die Zombie-Apokalypse stattfindet, gell? Muss ja nur das,
ja, oder du US musst halt irgendwie hier das, wie heißt
die
das?
Die dürfen halt nicht runter von dieser
Insel
dann.
Du musst das United States Centers for Disease Control halt hacken und sagen, ja, Zombie-Apokalypse warning.
Lol. Du brauchst die Lumberjack Engine.
Schnell her damit.
Okay, ist ein nettes Feature, bringt uns aber natürlich nicht weiter.
Ja, ist ein nettes Easter Egg, hätten sie doch lieber einfach nur Open Source machen können. Also komm, das ist nicht so schwer. Das hat Apple mit Swift hingekriegt.
Ja,
das hat selbst Apple hingekriegt.
Die haben aufgegeben. Genau.
Hallo Amazon, wir reden mit euch. Selbst Apple hat das hingekriegt.
Ja, gut.
Kriegt euch mal wieder.
Keine Ahnung, was da jetzt der Grund war, wirklich da noch so eine Lizenzierung drauf zu packen. Ich meine,
irgendeine muss ja und irgendwelche Corps.
Ja, aber richtig Geld machen tun sie da mit dem Ding doch sowieso nicht. Also das ist doch witzlos.
Dead Corpses würden immer irgendwas corpsen.
Ja.
Oder irgendwelche Corporate Spacken werden immer irgendwas Corporate machen.
Irgendwelche Corpsen werden immer irgendwas corpsen können. Ne? Shit.
Ja.
Aber so ist es. Und das heißt, ist gut oder nicht so gut? Was sagt ihr dazu?
Ich habe jetzt nicht technologisch irgendwas vor, mit so einer Game Engine anzufangen.
Nein.
Und finde daher einfach nur, also ich kann immer noch nur bedingt den Aspekt nachvollziehen, dass sie den Source Code dann überhaupt beilegen. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also was hätte ich dann davon? Wozu? Das ist so wie, und außerdem haben wir noch einen Big Mac beigelegt.
Nee, das ist
warum?
So, nee, das ist so wie Oracle das macht. Du kannst schon den Source Code bekommen, aber du musst halt ein NDA unterschreiben dafür.
Wahrscheinlich ist es, ja, oder wahrscheinlich ist es am Ende so, mit, dass du, wenn du ihnen nachher irgendwie so sagst, so, ja, aber das war doof und deswegen haben wir so und so viele Euros verloren, dann sagen sie, ja, aber ihr habt den Source Code gewusst, ihr hättet es fixen können. Duh.
Duh, genau, fix euren Scheiß selber, ist Open Source, Mann.
Open as in nicht.
Nee, wahrscheinlich müssen sie ja nur noch Diffs verschicken und Patches musst du selber machen. So ist viel leichter, kannst du direkt per E-Mail verschicken dann. Muss nicht irgendwelche super Binary-Blobs verschicken dann. Ich glaube, es ist nicht?
Not good.
Ja, mein Gott.
Na gut, aber ja. Ich weiß nicht, vielleicht machen ja irgendwelche Leute coole Sachen damit und dann ist cool.
Ja. Coole Spiele auf AWS.
Ja. Andere bauen ja auch lustige Sachen in ihre AGBs ein.
Ja, zum Beispiel?
VTech. Ich weiß nicht. Was machen die?
Gibt's noch.
Nachdem sie gehackt wurden, gibt's die immer noch.
Ja, die haben früher so hier so Laptops gemacht.
Ah, ja, Kinderlaptops.
Ja, so Kinderspielzeugcomputer.
Ah, ja, jetzt? Ah, doch,
ich
ja.
Hatte mal einen von denen.
Ja, ja, da, jetzt.
Damals war der noch sicher.
Wo du jetzt, ja, doch dunkel. Aha. Jetzt, wo ich auf den Link klicke und die Dinger sehe.
Ja, genau, die Plastik hier. Also, ne? Also, ja.
Ja.
Acer Notebooks sind ein Scheiß dagegen.
Und die haben jetzt einfach reingeschrieben, wir werden nicht gehackt, Punkt.
Ja, so ähnlich. Sie haben halt reingeschrieben, also wenn wir gehackt werden, ist dein Problem.
Genau. Kannst du selber schauen. Also, ist ja Open Source.
Genau. Da wir gerade beim Vorlesen von Gesetzestexten oder von AGBs sind, lese ich auch hier kurz vor. Der entsprechende Artikel geht es eben um die also in dem Bereich Einschränkung der Haftung in den Geschäftsbedingungen von VTechs Diensten, also ihre Webseite, ihre Webdienste. Schreiben Sie, Sie erkennen an und stimmen zu, dass Sie die volle Verantwortung für die Nutzung der Seite und jedweder Software und Firmware, die Sie dort herunterladen, übernehmen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass jedwede Information, die Sie während der Nutzung der Seite senden oder erhalten, nicht sicher sein, abgefangen oder später von Unbefugten erfasst werden könnte.
So geil.
Da fehlt nur noch so irgendwie. Und außerdem sind sie ein Trottel.
Außerdem könnte das Ding explodieren und Zombie-Apokalypse und eigentlich alles.
Und Katzen nicht in die Mikrowelle.
sie stimmen ein.
Aber Eichhörnchen und Ratten schon.
Ihr Erstgeborenes an uns vergeben und zu verbrennen.
Ja. Sie erkennen an, wenn Zombie-Apokalypse, dann zu Amazon gehen. Ja. Da gibt's dann Lumberjack for free.
Lumberjacks.
Also was ist das denn? Also, das... Allein schon der Begriff... Die volle Verantwortung für die Nutzung der Seite und jeder Software und Firmware. Ich habe die Verantwortung für die Nutzung von, allein schon Firmware. Was ist das? Also
kommt von der Firma,
das,
aber
das ist auch gar kein rechtlich gefasster Begriff, oder?
Weiß nicht.
Also das ist ja, und ich habe das ja überhaupt nicht in der Kontrolle. Also wenn ich da irgendwie Software runterlade, kann ich ja noch einigermaßen überblicken, was diese Software voraussichtlich tun wird. Auch wenn da irgendwelcher Murks vielleicht nachher eingebaut ist. Aber Firmware?
Nee, du kannst ja Assembler lesen, ist ja Open Source, Mann.
Ah, okay.
So. Kannst selber fixen, ey.
Kannst du JTAG an deinen Rechner ran und dann...
Ungefähr so. Ich weiß auch nicht, wie sich das vorstellen. Und also die Sache an den AGBs ist ja immer, dass man die dann quasi, man kann ja jeden Scheiß reinschreiben, aber ob das am Ende dann wirklich Gültigkeit hat vor Gericht, ist ja noch eine ganz andere Frage.
Ja.
Weil wenn du kannst ja auch da reinschreiben, so ja, du stimmst darüber ein, dass wir dir auf den Kopf kacken oder so. Aber das kannst du halt am Ende dann trotzdem nicht machen.
Ja, kannst du schon mal machen.
Kannst schon
gucken, was dann passiert.
Kannst schon versuchen, aber dann, ob du dann quasi damit vor Gericht durchkommst, dass du das gemacht hast, schwierig.
Ich meine, nachdem so ein Text da steht in den AGBs, muss man natürlich jetzt auch eine entsprechende Erklärung von VTech dann irgendwie auch nicht sonderlich weiter irgendwie einschätzen in Bezug auf, dass sie dann halt mehr oder weniger sagt, ja, kein Unternehmen, das online operiert, kann eine hundertprozentige Garantie dafür bieten, nicht gehackt zu werden. Und
aber man könnte
diese Einschränkungen seien allgemein üblich.
Ja, genau, allgemein üblich bei VTech.
Ja, im Zuge dieser AGB.
Genau. Allgemein üblich, ey.
Bei uns im Hause allgemein üblich.
Ja, generell wir sind alle scheiße.
Generell alle Trottel und können alle gehackt werden. Sind alle gehackt worden schon.
Ja,
deshalb wissen
nochmal.
Wir, dass das bei uns üblich ist.
Genau, also mehr als einmal, deswegen wissen wir, dass es üblich ist. Das ist einfach total absurd.
Ist das doch ein US-Konzern, oder? Was ist das hier? Ist das was anderes?
Ich glaube, es ist aus Japan, oder? Oder Deutschland?
Ja, aber welcher Anwalt hat denen das geraten? Hamilton Bermuda und operativen Hauptsitz in Hongkong.
Ja, sag ich doch, Hongkong. Hongkong. Da bin ich falsch. Ja, man, das natürlich.
Kann man das da den Bermuda?
Der CEO ist auf jeden Fall Alan Wong.
Ji-Yun.
Ji-Yun, genau.
Ja, okay, immerhin. Klassische Piggy.
Traditional Chinese ist es. Alles geschrieben, irgendwie.
Na, ja.
Kommen wir doch wieder zu den großartigen Sachen auf dieser Welt.
Zum Beispiel
Gravitationslaser. Laser. Ja, Laser auch.
Laserfu. Ach, sind wir noch gar nicht.
Nee, wir sind
Gravitationsfu.
Jetzt, wir sind erstmal bei Gravitationswellen.
Wellenfu. Ja.
Also so die technische. Nee.
Das ist nicht.
Also, naja, sie haben eine technische Apparatur gebaut, um was nachzuweisen, was der Einstein schon vor 100 Jahren.
Vor 100 Jahren hat der schon vorausgesehen, dass es das geben muss.
Ja, also eine der letzten großen Sachen, die er mit seiner Relativitätstheorie vorausgesehen hat, ist, dass es, wenn sich Massen bewegen, sie Gravitationswellen aussenden.
Quasi das Geflecht wie Zeit, wie die Raumzeit sich verhält, diese Wellen das zum Schwingen quasi bringen. So ungefähr. Ja.
Also so die Zeit ein Stein, ist, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, breitet sich da ja auch so eine Welle aus.
Genau, und das halt nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit. Also dass dann auch die Zeit ein bisschen langsamer wird und ein bisschen schneller wieder.
Ja. Indirekt ist das schon in den 90ern irgendwann mal bewiesen worden. Jetzt hat man aber tatsächlich so eine Gravitationswelle mal messen können.
Genau.
Und
zwar mit dem LIGO. Mit der LIGO. Was heißt das überhaupt ausgesprochen? Ausgeschrieben?
Keine Ahnung.
Ist jedenfalls.
Also da haben sich irgendwie zwei schwarze Löcher zu einem vereinigt und was dabei passiert ist, die Gravitationswellen sind jetzt irgendwann hier nach x, x Milliarden Jahren auf der Erde angekommen.
Genau.
Und diese Apparatur, die sie da gebaut haben, bei der sich irgendwie Laser auf
die
so
haben,
und so viel
Kilometern. Ja, genau, die haben den Laser auf so ein Trennung geschossen und dann kam der wieder zurück und dann hat der sich dabei quasi selber ausgelöscht quasi, weil die beiden Sachen so aufeinander gefallen sind, dass genau die Wellenlängen sich überlappt haben. Normalerweise. Und in dem Fall war es jetzt so bei diesen Gravitationswellen, dass ja das quasi die Zeit sich ein bisschen anders verhalten hat. Das heißt, die eine ist dann ein bisschen später gekommen und hat es deswegen nicht ganz ausgelöscht und dabei ist dann quasi Licht entstanden, was dann aufgefangen wurde und dann gemessen und das war dann quasi diese Gravitationswelle. Das ist so die Grundidee, genau. So wie ich das verstanden habe.
Mehrere jetzt auch aufgenommen, ich glaube 4 oder sowas haben sie irgendwie aufgenommen.
Genau.
Und haben jetzt lange hin und her gerechnet und sind zu dem Schluss gekommen, ja, das waren wirklich.
Das müssen Gravitationswellen gewesen sein.
Gibt obwohl auch noch mehrere andere Experimente, die das nachweisen wollen. Ich kann mich erinnern, dass erst Ende letzten Jahres irgendwie so ein Satellit gestartet wurde, wo auch irgendeine Einrichtung dran ist, die Gravitationswellen messen soll. Aber gut, dann waren die
too late. Halt. Ist genauso wie Facebook, die gesagt haben, ja, wir schaffen es irgendwann, diese Go-Player zu besiegen. Und Google in einer halben Stunde später so, lol, ist fertig. ungefähr so war das.
Aha.
Genau, es gibt, ich habe das den Livestream verlinkt, der jetzt natürlich nicht mehr live ist und der auch schon seit 6 Stunden nicht mehr live ist. Aber man kann sich die Aufzeichnung dazu anschauen und auf dieser Pressekonferenz sind die Wissenschaftler, die das dann die das für das Publikum dann nochmal aufgearbeitet haben und das ist echt, also es war eine gute Präsentation und das war auch, die Leute, die es vorgetragen haben, waren auch cool, also die waren davon echt überzeugt und haben gesagt, das ist super geiler Shit und alles wird besser dadurch, dass wir jetzt Gravitationswellen herausgefunden haben.
Ist schon krass, was dieser Einstein sich damals alles ausgedacht hat, und dass er so viel vorhergesagt hat und wir immer noch dabei sind, Teile davon nachzuweisen.
Gibt's noch irgendwas zum Nachweisen? Was als nächstes?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist ja, war ja einiges, was er vorher gesehen hat.
Schwarze Löcher zum Beispiel.
Was er so nicht, was er gesagt hat, ja, müsste es geben.
Müsste es eigentlich geben, aber nur halt, wenn die Relativitätstheorie stimmt. Und daraus ist es quasi alles abgeleitet worden.
Ja.
Hat er das abgeleitet. Ja. Fangen Hardcore-Typ
genau. Bisher,
ist bisher sieht es gut aus.
Sie.
Bisher sieht es gut aus.
Bisher hat noch niemand ein Gegenteil bewiesen.
Aber jetzt fehlt natürlich noch dieses mit den ganz Kleinen, die so ganz nah zusammen sind, die dann zusammengehören müssen. String-Theorie.
Ach so, die
String-Theorie.
Ja, und dass es zu jedem Teilchen auch ein Gegenteilchen geben muss, gell?
Ja, genau. So
bloß, dass man die halt eventuell nicht sieht, weil sie ja vielleicht ganz woanders sind.
Ja,
wo oder waren. Mal waren.
Genau.
Weil sie auf der anderen Seite des Urknalls noch sind.
Auf der anderen Seite des Urknalls, genau.
Ja, so nach dem Motto.
Genau, also das gibt es noch. Also man kann sich auf jeden Fall die Pressekonferenz den ersten Teil anschauen, danach genau, also es ist eine Stunde lang nur und am Ende sind es auch Fragen, das heißt, man kann es auch überspringen.
Und ja, ist gut. Gibt ist also super. In 30 Jahren bestimmt den Nobelpreis dafür.
Ja, wahrscheinlich,
wenn die bis dahin noch leben.
Bis dahin noch leben, weil Nobelpreis gibt es nur für Leute, die noch leben.
Ja, aber
sieht gut
den
aus.
Gibt's definitiv nicht in den nächsten 10 Jahren dafür. Nee. Das braucht noch ein bisschen.
Ja.
Okay.
Aber sehr cool, Gravitationswellen, wenn man das nochmal genau verstehen möchte, das Video anschauen oder Wikipedia lesen. Wikipedia ist jetzt auch mit drin schon. Einfach,
ja.
Einfach eine coole Sache. Fucking Science.
Ja. Das ist schon cool, dass man immer noch so.
Dass man immer
dass
noch.
Dass immer noch so große Sachen entdeckt werden. Ja.
Ja, genau. Oder nachgewiesen werden, besser.
Ja, ja, ist ja dasselbe. Ja. Entdeckt. In dem Sinne auch. Okay.
So. Und jetzt noch eine News von mir. Ich wollte die einfach noch bringen, weil's so schöner Gegenpol zu so tollen Sachen ist. Ja,
ja, genau. Kommen wir wieder zurück zum Real Life sozusagen.
Zurück zum Real Life. Kickstarter.
Ja.
Und dort wurde ein Ameisensimulator gekickstartet.
Ja.
Und was die Leute damit gemacht haben, ist,
war
sie
viel
haben
besser.
Alkohol und Stripperin gekauft.
Yay, Koks und Nutten,
ja.
Super.
McAfee wäre stolz gewesen.
Der hat mitgemacht.
Ja, der hat sie, der war ja, wahrscheinlich
der
mit dabei.
Der hat wahrscheinlich gekickstartet, mitgekickstartet.
Der, ja, natürlich, aber halt dann nachdem der Kickstarter fertig war. Ja, und jetzt, also Kokstarter wär's dann.
Als Kokstarter. Ja. Hat er sich, ey, Ameisen, scheiße.
Ameisen sacken eh, Koks und Nutten. Ich bring auch meine Nutten mit.
Kostenlos und so viel tausend. Ach,
ja.
Genau das Geld, was ihr eingesammelt habt.
Das ist ja voll. Jetzt müssen wir aufhören, leider ist Geld vorbei. Ja. Ja, also das ist, ja gut, aber diese Kickstarter, quasi, dass bei Kickstarter Projekte nicht fertig werden, ist ja öfter mal, aber das ist quasi das nächste Level einfach. Dass sie nicht versucht haben, wenigstens so wie dieses.
Echt, die haben es noch nicht mal versucht?
Nee, wie dieses Drohnenzeug oder so, sondern die haben es einfach nicht versucht. Die haben einfach gesagt, scheiß drauf. Wir haben das Geld. Wir kaufen Alkohol, kaufen Stripperin und dann ist fertig. Dann ist das Projekt abgeschlossen. Ist ja auch ein geiles Projekt. Also war ein geiles Projekt. Also
Alkohol, teure Nutten und teure Restaurants und Stripperin.
Sie haben sie auch nicht mehr Nutten eingekauft, oder? Prosti. Nee. Nur Stripper. Also das ist, wir kommen wieder in der echten Welt.
Ja.
Wo dein Kickstarter-Geld
sinnvoll angelegt wird, würde ich mal sagen.
Ja, also hätte man das Geld lieber in LIGO anlegen sollen.
Ja.
Wäre auf jeden Fall was Besseres gewesen für die Welt.
Doch.
Aber man kann natürlich auch einen Ameisensimulator nicht bekommen.
Das machen wir ja schon mit unseren Steuergeldern, weißt du, da können wir ja mit
aber das war
dem Geld, was wir noch so zur Verfügung haben.
Naja, sag mal so, du hast immerhin dafür gesorgt, dass ein paar Leute mal
Spaß hatten.
Gute Zeit hatten.
Ja, gute Zeit, ja.
Das ist schon immerhin, schön selbstlos.
Und man muss ja heutzutage. Man muss ja auch überlegen, dass das Geld quasi direkt wieder an die Wirtschaft zurückgegeben wurde.
Das war auf jeden Fall horizontale Wirtschaftsförderung, ja.
Und das ist besser als wenn irgendein CEO oder sowas nochmal eine 5 Millionen mehr oder so bekommt.
Ja, ja, vor allem, also das geht ja wirklich, also das ist ja wirklich Geld, das auch gleich wieder investiert
wird. Ja, sag ich doch. Das ist direkt investiert
in die Wirtschaft geht.
Ja, richtig.
Ah. Und das finde ich gut.
Also ich finde, das ist auf jeden Fall besser, als irgendwie CEOs mehr Geld zu geben. Ganz einfach.
Ja.
Der Ant Simulator wird nicht erscheinen.
Ich bin die Tage hier in Volgograd, ist ja bald Wahlkampf.
Ja.
Oder ist gerade Wahlkampf. Bin ich die Tage hier rumgelaufen, das muss ich jetzt einfach mal loswerden zum Thema Investitionen und so loswerden und so. Und da ist ein Plakat, ich habe schon vergessen, von was für einem Gesicht und was für ein Mensch und so, aber es kann eigentlich nur so FDP oder CDU oder so gewesen sein oder irgendwas Schlimmes da. Ja, das ist meine politische Meinung. Und das war einfach nur ein Gesicht. Und drunter stand der Name von diesem Gesicht und der Name ist Investitionsklimaschutz.
So heißt der oder die?
Wie hieß er hier? Maha hätte seine Riesenfreude an diesem Wort.
Investitionsklimaschutz.
Das ist kein richtiger Euphemismus, aber das ist ja irgendwie so, das ist einfach so Wortverdrehung Bullshit-Scheiß. Das ist so, Im Gegenzug, wir scheißen auf den echten Klimaschutz und für Investitionsklimaschutz muss jetzt alles erlaubt sein, damit die Wirtschaft alles, also damit alles erlaubt ist, damit die blöden Unternehmen auf Hauptsache Geld ausgeben und investieren.
Was ich auch gelesen habe,
das ist einfach so voll die Wortverdrehung.
In einem anderen Plakat ist von der CDU war das, glaube ich, und die haben geschrieben, macht die Polizei wieder groß oder so.
Macht! Ach, Polizei.
Macht die Polizei wieder groß. Ich hab gedacht, make America great again. No, make police great again.
Yes, ja, yes.
Da hätte man gleich large.
Ich weiß es nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen.
Gleich so einen Tag vom Schlossgarten einfach drunter packen sollen, also, mit den Wasserwerfern und so.
Ja, also ich
hier das, Aufrüstung an der Wasserfront.
Aber die Frage ist halt, okay, wer liest es und denkt dann so, oh ja, die Polizei, die ist eigentlich viel zu schwach, die kann ja gar nicht diese ganzen Protestanten umpunchen. Ja, wir brauchen mehr Polizei.
Ja.
Naja. Wahrscheinlich Polizisten würden die Polizeipartei wählen oder so.
Die Polizeipartei?
Ja, CDU halt.
Das ist ziemlich gut, wenn dann nämlich die Polizeipartei, wenn die einfach die Polizisten bei Demos von den anderen Parteien oder so einfach lieber zusammenkloppen. So, nein, es geht um die Polizeipartei. Bam, weg hier.
Ja, keine Ahnung. Na gut, genug Politik hier in Volgograd, reicht ihr wohl.
Genau, kommen wir wieder zur Technik.
Technik.
Kommen wir zum Laserfunk.
Laser! Gitbuch.
Genau, wir hatten ja vor einiger Zeit, dass der Open Source Press Verlag seinen Dienst eingestellt hat. Da wurden ja die Rechte an den Büchern, die veröffentlicht wurde, an die Autoren wieder zurückgegeben. Und die Leute, die das Git-Buch geschrieben haben, haben sich gedacht, ja, dann stellen wir das Zeug halt kostenfrei ins Internet und haben ihr Zeug auf GitHub veröffentlicht und als PDF, als HTML und EPUB-Version ins Internet gestellt. Außerdem alles Quellenmaterial, alles, was sie da so hatten. Kann man sich jetzt durchlesen, das Buch, kann sich's runterladen, kann sich freuen. Schöner Zug von den Jungs.
Gute Sache, dafür kriegt ihr plus eins und ein Like von mir.
Genau. Wer noch was über Git lesen will, ja, Seid ihr jetzt an der richtigen Stelle. Finde ich auch lustig, dass die gitbu.ch haben. Gitbuch. Schön.
Das ist schön, ja. Das ist einer von den wenigen Sachen, die überhaupt mit CH gehen. Also das, eigentlich gibt es ja nur im Deutschen, dass du was mit CH am Ende hast, oder?
Ja.
Oder hast du was im amerikanischen Landesraum, wo du irgendwie CH am N hast?
Die wissen doch gar nicht, was CH ist.
Ja, würde ich auch sagen, oder?
Die sagen noch Heckler und Koch für Heckler und Koch.
Ist ja auch. Aber ich finde, das trifft es schon eher.
Hast du was in die Mate getan?
Ich hatte nur
dumm, unlustig und geschmackslos. Auch diese Woche
geschmackslos.
Wieder.
Geschmackslos.
Geschmacksneutral.
Geschmacksneutral. Bei Ihrem Lieblingspodcast.
Geschmacksklimaschutz.
Mhm. Genau. Geschmacksklimaschutz. Okay, dann.
Oh, ich hab ein Video, was nur 2 Minuten lang ist, aber es echt sehenswert, und zwar.
Aber es ist doch dran, kein Lesefu.
Ja, sowas in der Art oder so, ich weiß nicht. Ich kann es ja immer nicht richtig einschätzen.
Ja.
Und zwar, es geht um Concrete, um Beton.
Ja.
Und man sagt ja, man muss den Beton trocknen lassen, ja. Aber Beton trocknet nicht, sondern Beton härtet aus. Und zwar funktioniert es so, dass das Zeug, was in diesem Beton drin ist, mit dem Wasser reagiert und dann neue, krasse physikalische Properties hat, anstatt dass das Wasser da rausgeht. Und das beschreibt das Video. Sehr cool.
Okay.
Nur 2 Minuten lang kann man sich einfach so anhören.
Kann man sich einfach mal zwischendurch angucken.
Ja, weiter. Okay. Jetzt der nächste.
Matt?
Ich habe gerade nur wegen dem, ich muss da noch kurz was reinschmeißen, ich weiß gar nicht, ob wir früher darüber geredet haben, ich finde das einfach genial, wenn er gerade hier Video mit Concrete drying out things, und zwar, es gab Make the Sensors Watch Paint Drying, ich weiß nicht, ob ihr das kennt
das
noch.
Das hatten wir, glaube ich, schon.
Das hatten wir schon mal?
Ja, ist aber egal.
Ja, das da gibt's nämlich jetzt neue News davon, und zwar.
Das ist der Kickstarter.
Das war der Kickstarter.
So langes Video machen wollten.
Da gab's News, und zwar insofern am 25. Januar. 2 BBFC examiners are currently watching paint drying.
Two.
Okay. Watching the first 9 hours.
Und dann müssen die aufgeben.
Und das ist einfach so gut, weil am 27. Januar, also sie sind dabei geblieben, 2 Tage später, paint drying rated U for no material likely to offend or harm. Official rating came through yesterday. A mere 2 hours after the BBFC finished screening it. Ja, also
die sind okay. Echt schnell.
Die haben sich ihren Job auf jeden Fall zu Herzen genommen, die zwei.
Mein Beileid, echt. Und jetzt die Frage, wann kommt der in die Kinos? Paint drying in the movies. The longest movie you will ever
not get bored at.
Ja, das ist einfach so der Gegenzug zu diesen ganzen Extremsportarten, weißt du? Du guckst einfach Farbe beim Trocknen zu. Das ist das nächste Level. Die Frage ist, ob man das wirklich sehen kann, dass die Farbe trocknet. Also es würde mich jetzt schon interessieren.
Ja, das siehst du halt so an. Das spiegelt halt am Anfang mehr, weil es nass,
ich glaub,
feucht
ist.
Ich
müssen den Film gucken.
Mach, fang an.
Ich guck mal, ob es den bei Pirate Bay gibt.
Ich hätte es sehr lustig gefunden, wenn dann irgendwie einer noch so Piano-Musik oder so von hier von gewissen anderen Film drunter gelegt hätte. Das ist dann offensive, ja. Ich habe, weil der Felix in der Pre-Show irgendwie was erzählt von, wir kamen irgendwie drauf, mal wieder hier Hardware und so, und dass ich mein NASA selber gebaut habe, und es kam irgendwie heute, glaube ich, bei mir auf, ein Artikel auf Ars Technica, The Ins and Outs of Planning and Building Your Own Home NAS. Und der hat dann halt, ja, da hat er halt sein Home NAS gebaut, und das ist insofern interessant, weil der unter anderem auch zum Beispiel das gleiche Case genommen hat, wie ich genommen hat. Der hat ein anderes Board genommen, der hat irgendwie sich um, glaube ich, andere Kühlung bemüht.
Ist ja sogar
voll. Sein Board hat irgendwie USB 3 und so. Ja, das ist voll gut, und das Case ist ziemlich gut. Kann ich bestätigen, und dann ist er halt da irgendwie hardware-technisch ein bisschen teurer, glaube ich, irgendwie gegangen, hat eine eigene CPU drauf gebaut, und also hat mehr Leistung, hat verdammt wenig Platten irgendwie reingemacht, nur 2 Terabyte Western Digital Red NAS Drives, was ist das für ein Hungerleider hier?
Echt? Ey, ich habe halt 6 Terabyte.
Für 2 Platten, da fange ich halt auch nicht an, ja, also. Ja. Dann kann ich mir so eine Appliance kaufen, wie die irgendwie Mark das letzte Mal vorgestellt hat.
2 Terabyte.
Was ich auch witzig bei dem Ganzen finde, ist, dass er zum Beispiel irgendwie so gesagt hat, hier ja Windows als NAS OS.
Ja, geil.
Dann kann man auch nur 2 Terabyte Platten nehmen, aber was soll man mit dem Schwachsinn?
Ja, also Windows kann ja auch so Storage Pools da machen. Ich habe noch nie das live im Einsatz gesehen, dass das irgendwie, also inwiefern das da irgendwie was taugt. Ich meine, es ist kein UI-Feature, deshalb typischerweise, also kann das dann ja schon vielleicht was, aber ich weiß nicht. Und geht auch so kurz irgendwie in ein paar kleinere Details dazu, wie man jetzt irgendwie Time Machine und so Backups da draufkriegt und so, und FreeNAS und Shubidu und
ja.
Einfach mal, um so einen kleinen Artikel irgendwie zu lesen, wie andere Leute das machen, auch wenn, wie gesagt, das mit den 2 Festplatten ist total lächerlich. Also da fangen wir nicht an.
Nee, das kann ja auch ein Raspberry Pi nehmen können, ey.
Ja, hätte auch so ein VTech nehmen können.
Ja, VTech Raspberry Pi rangesteckt, fertig. Hätte auch funktioniert. Ja. Garantiert. Ja. Kann das Board was geht denn da drauf? Da brauchen wir noch ein CPU. Was ist denn das für ein Quatsch?
Ja, das finde ich auch nicht cool.
Nee, das finde ich nicht.
Also,
finde ich blöd.
Wir hatten früher das NAS so gebaut, dass das irgendwie ein normales ATX-Board war mit einem Intel 3570K oder so.
war total overpowered und ich habe jetzt so ein Board mit so einem Atom C2550 irgendwie und er ist super. Also bin ich super happy mit.
Ja, das Problem
das
ist
quasi, vollkommen.
Was hat er denn da für ein CPU genommen, dann? Was hat er denn da reingesteckt?
Also Pentium 4500 oder so ist das da.
Ach so. Aber das, der hat ja schon voll, was hat der für eine, wie viel Watt braucht
so,
der?
So nochmal? Eine TDP oder was?
Ja, TDP.
Ja, der ist nicht so sparsam, glaube ich.
Ist ja voll der Quatsch.
Er ist Amerikaner, dem ist das scheiße. Komm her.
TDP sind 54 Watt, das ist ja wohl voll der Quatsch.
Megawatt.
Ich glaube, er wollte einfach einen Computer zusammenbauen. Er wollte einfach mal eine Runde schrauben und
dachte, ja, da kann ich auch mal ein bisschen Gaming.
Auf meinem NAS, genau. Ohne Grafikkarte, eine beste Idee.
Ja, nee, aber
das ist einfach nur voll der Quatsch.
Nee, aber mit dem kriegst du auch DisplayPort-Ports.
der Pentium G3400, ich glaube die letzte Generation, das war ein Board mit CPU drauf und du hattest gleichzeitig das Netz da drin. Also die haben den Spannungswandler auf dem Board gehabt und das war ziemlich
cool. Oh, das ist nice.
Das war eine coole Sache.
Weil das ist insofern echt krass, weil also einfach nur, wenn ich mal so das vergleiche, was so dem NAS, also wie ich es gerade habe, in diesem Gehäuse, was dem so den meisten Nutzen bringt. Ja. Also so Nutzraum, ne? Das ist halt so diese drei Laufwerkskäfige, wo halt jeweils zwei Platten eingehängt sind. Das ist groß. Und das nächste, was groß an der ganzen Geschichte
ist, das
dicke Netzteil.
Ja.
Das ist halt quasi genauso groß.
Ja.
Und das macht halt in Anführungszeichen jetzt mal nur irgendwie das
macht Stromis. Also,
ja, Stromis und vor allem als 70 Watt oder so. Mehr braucht man NAS nicht im Lastbetrieb.
Ja.
Und das ist halt nicht okay, dafür so eine riesen Box irgendwie da reinzubauen, für 70 Watt. Hallo, dieses Ding, über das sich hier Felix so irgendwie amüsiert hat, dieser Power-Adapter von Apple, der macht auch 70 Watt.
Ja.
Also.
Und die machen ja alle nichts anderes. Die machen nämlich deine 230 Volt auf 12 Volt und 5 Volt. Und
ja, genau, der macht
beides ein bisschen.
Macht dir so eine 12 Volt Schiene und die ist nicht mal sauber stabil.
Natürlich ist sie nicht stabil, muss ja auch gar nicht. Die ganzen Geräte können das ja eigentlich alle ab, das ist ja jetzt nicht so viel Magic dabei. Und das finde ich tatsächlich ganz schön shit eigentlich, dass es nicht viel mehr Boards gibt, wie zum Beispiel der Laptop hier, der hat das ja wohl auch drin. Also der hat es da draußen, aber das reicht ja wohl. Wenn der
19 ist drin. Ja, okay, ist da draußen.
Wenn der 19 Volt reinfallen und keine 230 Volt, ist ja auch voll in Ordnung.
Jo.
Also das finde ich
ja, ich guck jetzt hier nebenan, ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Ich gucke jetzt mal nebenher ein bisschen, sag so, Power Supplies, die ein bisschen
also
kleiner
sind.
Also
es gibt hier so Intel Atom D525 mit einem Onboard Power Supply zum Beispiel. Das war jetzt nur irgendwas, was ich gerade gefunden habe. Und die machen das normalerweise so, dass du dem da irgendein Netzteil gibst, was irgendwie zwischen 35 und 12 Volt oder so oder 16 Volt irgendwas da reingibt und dann kommt da halt am Ende das Richtige raus für den CPU. Und ich denke, das ist der richtige Ansatz. Also finde ich jedenfalls. Naja,
gut.
Egal.
Na,
die haben es halt so gemacht, haben ein riesiges fucking Power Supply und irgendwie einen viel zu krassen CPU reingebaut. Kann man schon machen.
Viel zu krass.
Mit zwei fucking Festplatten mit 2 Terabyte. Einfach so ein großer Quatsch.
Gut, nein. Decommissioning Free Public API.
Das ist ein Pick vom Flydy, beziehungsweise das kam bei ihm über die Twitters rüber und ich hab's tatsächlich gelesen.
Ja,
im Gegensatz zu anderen Sachen, die ich quasi nur so gepickt
habe. Einfach nur so gepickt und nicht gelesen.
Nee, das war ja normalerweise nicht. Normalerweise. Und zwar geht es um die Adventures von running a free public API und dann decommissioning a free public API. Es geht um Telese, was eigentlich nur, also was so ein Webservice war, der eigentlich nur, wenn du ihn gefragt hast, deine eigene IP-Adresse zurückgegeben hat. So zum Beispiel, wie ist meine IP.com plus mit JSON halt.
Ja.
So, das war so die Grundidee. Und dann haben das angefangen, Leute zu benutzen, seine API, und dann haben es auch angefangen,
zu viele Leute zu benutzen.
Viele Leute zu benutzen, und dann haben es angefangen, Malware-Programmierleute zu benutzen.
Ja.
Und dann hat er quasi die ersten Anfragen bekommen, dass er bestimmte Sachen oder bestimmte IPs blocken soll oder irgendwie quasi dabei helfen soll, dass diese Malware aufhört zu funktionieren. Und zu dem Zeitpunkt hat er dann keinen Bock mehr gehabt, sich weiter um die API zu kümmern, weil er dafür keine Cash-Moneys bekommen hat. Das hat er quasi nur so nebenher gemacht, weil er Bock gehabt hat und dann ist es zu anstrengend geworden und dann hat er es eingestampft. Ja. So, das ist so die Grundidee. Mhm. Jetzt ist das Ding, dass diese API dann so weit verwendet wurde, dass ein einfaches Abschalten von der API, also dass man sagt, okay, anstatt dass du jetzt die Antwort zurückbekommst, kriegst du ein 404 zum Beispiel,
ja,
oder irgendeinen anderen 444 No Response gibst du zurück und dann fangen auf einmal die ganzen Geräte, die davor so Skripte waren, fangen an öfter zu fragen, weil die sagen, das ist irgendwie nichts zurückgekommen, was ist denn hier los? Ich frage am besten nochmal nach in einer Sekunde. So hat er effektiv, indem er den Service abgeschaltet hat, seinen Server gedDoS'd.
So wie.
Ja. Und das ist eigentlich eine lustige Sache, weil er hat dann so ein paar Sachen gemacht und erzählt dann halt so, ja, okay, ich habe dann auf einmal irgendwie 1 Terabyte Incoming Request gehabt und ich musste dafür für die Bandbreite bezahlen, das ist voll kacke, finde ich nicht in Ordnung. Und er hat quasi gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, seine API einfach zu dekommissionieren, weil die Leute auf einmal anfangen, das wirklich zu benutzen, beziehungsweise dann so weit benutzt haben, dass sie das nicht abgekonnt haben, dass die API jetzt nicht mehr da ist.
Ja.
Und es ging dann auch so weit, unten hat er beschrieben, dass er dann von irgendwelchen Setup-Box-Herstellern angefragt wurde, ob er nicht irgendwie einen Redirect machen kann zu deren Server, damit die irgendwie ihre APIs weiter benutzen können, weil aktuell, also zu dem Zeitpunkt, diese ganzen Setup-Boxen nicht mehr gebootet sind, weil der Service down war. Die so, holy shit, das war ein Free-Service.
Ja, für 1000 Euro mache ich euch das.
Nicht für 1000 Euro, für 100 fucking 1000 Euro pro Tag, wo er das macht. Ja, nur weil, what the fuck, das war eine Free-API, du kannst doch als Unternehmen nicht deine ganzen Millionen Setup-Boxen, die du
doch kannst, das siehst du doch.
Ja, ist scheiße dann. Und das haben die Leute
geht davon. Geht doch nicht.
Haben die Leute davon einfach. So. Jedenfalls eine interessante Read. Auf jeden Fall ist auch nicht so viel zu lesen. Das finde ich ganz gut. Ein bisschen wenig Bilder.
Kommen wir zum Mimimi der Woche. Und oh, eigentlich hat nur der Matt...
Matt, erzähl mal,
der war wieder total traurig.
Aber kriegen ja alle ihr Fett ab, nicht?
Ja, WhatsApp.
Gewisse Personen in meinem Bekanntenkreis benutzen WhatsApp. Das ist einfach ein Fact. Gut, dass der Pleite nicht da ist, sonst hätten wir jetzt die Messenger-Diskussion an der Backe.
Ja, benutzt doch.
Und gewisse Personen in meinem Bekanntenkreis benutzen außerdem Handys von Sony und die sind halt, ja, das ist ein Einzelfall wahrscheinlich. Also
der tut mir leid, ja. Der eine Mensch, der ist so.
Und das, also das
ist halt Sony.
Das war echt irgendwie mies, weil das Handy hatte halt irgendwie so, dann ging es halt einfach aus. Also hart aus, das war so ein Xperia Z1 und dann hat sie das Handy irgendwie neu gestartet und dann war der Akku irgendwie auf 40%, wo er davor noch bei 100 war und dann ging es wieder aus und dann war der Akku bei 60% und so, das ging halt manchmal auch Ewigkeit nicht an und so und dann habe ich gesagt, okay, ist halt irgendwie der Akku irgendwie braun, also das ist ja bescheuert. Und das ist halt so ein Handy, wo man den Akku offiziell nicht selber wechseln kann. Also YouTube, I fix it, los geht's. Hier Spachtelmasse und los geht's. Und Akku besorgt und noch so. Also man besorgt sich da noch so halt so. Es ist so ein Handy, das sich sehr rühmt, irgendwie da halt wasserdicht zu sein. Also muss man da noch so einen neuen Kleber irgendwie drunter. Und ich habe mir einfach gesagt, machst halt einfach noch ein Cover hinten drum. Weil dann diese Platte, die wird dann halt ein bisschen lockerer sein, als wenn es halt direkt neu aus der Fabrik kommt. So ganz genau kann ich das nicht. Naja, irgendwie hier einen neuen Akku reingemacht und so und ein, zwei Tage lang ging das gut und dann ging der Scheiß von vorne los. Und
wieder Akku tauschen.
Und das war halt nun mal einfach definitiv nicht der Akku, sondern es ist irgendwas am Spannungswandler oder ich weiß nicht, was da innen drin dann irgendwie die Sache ist. Also irgendwas halt am Board. Das ist wie ein Wackelkontakt. Du merkst richtig, wenn du hinten aufs Gerät an einer gewissen Stelle drückst, da geht das Handy aus und danach ist kaputt und tot und bla. So, und dann hatte ich sie halt irgendwann so weit überzeugt, dass sie jetzt zu einem anderen Handyhersteller wechseln wird. Und damit sich gleich auch noch ein Betriebssystem-Upgrade in gewisser Weise holt. Und jetzt wollten wir aber irgendwie noch zwischenrein mal irgendwie so dann halt ihr den WhatsApp-Chat irgendwie, den Chatverlauf irgendwie sichern, weil da hat man halt gerne mal irgendwie emotionales Verhängnis damit. Und
Und da gibt's halt Möglichkeiten, also speziell, wenn du dann halt von einem Android-Device auf das andere Android-Device zumindest upgradest oder wechselst, kannst du da theoretisch zwei Dinge machen. Du kannst entweder ein Full-Backup irgendwie über ADB machen, bei normalen Android-Apps, nicht bei WhatsApp, weil WhatsApp speichert die Daten irgendwo fuck encrypted Scheißdreck irgendwo hin. Also ich habe also ADB Backup, das ADB-Tool mit einem Backup-Kommando funktionierte bei mir bisher immer reibungslos. Wenn ich dann bei dem WhatsApp-Ding irgendwie gesagt habe, hier, mach mal Backup von dem Programm über USB, dann kam entweder eine Datei raus, die war 0 Byte groß, oder wenn ich gesagt habe, ja, und bitte jetzt auch noch mit dem APK von WhatsApp, dann kam eine Datei raus, die war 41 Byte groß.
5 Gigabyte oder 6 oder 7 oder
und die einzige Alternative war, du kannst dann auch noch shared machen und dann dumpt er einfach den kompletten Datenbestand des kompletten Phones irgendwie. Also das Sony hat da, glaube ich, echt mega hart Borken gemacht an dem Telefon mit der Software. Sony plus WhatsApp plus Google plus Android, ihr seid alles scheiße. Und zu guter Letzt kannst du dann alternativ noch irgendwie in WhatsApp dein Backup halt auf Google Drive irgendwie schieben, was dann auch vollkommen intransparent für den User ist. Also es ist dann halt auf Google Drive. Du hast jetzt nicht irgendwie dann so wie so ein Dropbox-Interface, wo du das runterladen kannst, sondern es ist halt auf Google Drive TM. Und wenn du ein anderes Device an deinem Google-Account anmeldest und dann da WhatsApp irgendwie einrichtest, dann holt sich das irgendwann irgendwie in der Theorie völlig transparent das Backup. Also völlig intransparent, aber halt so für dich, du merkst halt nichts von, ne? So. Und das hat halt nicht funktioniert. Also wir waren irgendwie WLAN und es war also nicht so schnelles Internet, aber schnell genug für irgendwie Videostream. Und also normalerweise, deshalb weiß ich, da geht schon was bei dem Anschluss. Und das ging halt einfach so irgendwie so mit ein Byte die Sekunde, irgendwie ging das eine Stunde lang vor sich hin, immer mal wieder, dann, es war ja schon schwierig, das Handy so am Leben zu halten, ja, dass es nicht irgendwie einfach mittendrin wieder ausgeht und so. Und dann haben wir dieses Problem irgendwann durch eine entsprechende Positionierung des Handys im Raum irgendwie geschafft und
das klingt eher nach Voodoo.
Ja, das ist echt ein ganz, ganz fieses, also ich habe da echt wieder ganz viel Karma-Punkte irgendwie an den Glauben in Software verloren oder in Software Engineering. Ich habe da echt wieder viel Glauben dran verloren, dass das schon alles irgendwie rational zu begründen ist, was da läuft, ja.
Nein, da ist der Geist
in der Software. Und dann ging es halt irgendwie los mit, ja, okay, Google Drive Backup, ich muss 29 Megabyte hochladen.
Ja.
1 Megabyte habe ich hochgeladen, 1%. Okay, 2 Megabyte habe ich hochgeladen, 0%. Dann hat sie sich irgendwann auf 80% gekämpft. Oh, das Backup konnte nicht abgeschlossen werden. Scheiße nochmal, tut mir leid, tschüss. Puff. Okay, nochmal Backup versuchen. Ja, muss Backup hochladen, 42 Megabyte. Hab schon 13 Megabyte davon hochgeladen. Vollkommen wirr, einfach alles völlig am Arsch. Und dann irgendwann gesagt so, sorry. Es ist nur WhatsApp. WhatsApp-Chat, also sorry.
Es ist nur Text. Egal, weg damit.
So, naja, ne? Und oh.
Sie soll Screenshots machen, weil die kann man backupen.
Ja, und also Glück. Es gibt sogar tatsächlich irgendwie so völlig, völlig krepelige Apps, die behaupten, dass du dann irgendwie dein WhatsApp, also du kannst dir dann irgendwie so dieses WhatsApp-File dann irgendwie auf die SD-Karte auch beamen lassen, aber das hat auch nicht wirklich funktioniert. Und du könntest dir dann irgendwie du musst noch so ein Zert irgendwie von deinem Android-Phone, lululu, und dann könntest du das dekrypten. Und das könntest du dann nehmen und könntest es irgendwie in ein entsprechendes Format bringen, dass es dann über so ein iTunes-Backup irgendwie in die WhatsApp-App auf dem iPhone wiederhergestellt wird.
Ja, genau, ja.
Glücklicherweise bin ich zumindest in der Stelle, in dem Plan bin ich einfach für meinen Support-Frieden succeeded. Da gibt's jetzt einfach ein iPhone und fertig. So, dann ist das in Zukunft ein anderes Thema. Und zu denen komme ich auch gleich. Habt ihr gar nichts?
Nö,
ich bin echt gut, ja.
Einfach seelisch und moralisch.
Nee, ich habe halt Nixos, das heißt, das ist ja quasi für immer bestes Linux. System D, für immer bestes Init-System. Was habe ich noch? VI, der quasi sich auch schon seit 20 Jahren nicht mehr weiterentwickelt hat. Ist quasi nur die guten Sachen einfach.
Gut abgehangen, das Software.
Gut abgehangen. System D wird ja immer nur besser mit jedem Ding, was sie sich vereinlagt. Und als nächstes.
Gut, du System D.
War super geiles, System D, Time Sync Daemon. Viel besser als fucking NTP Bullshit. Funktioniert ja, nicht einfach
und,
so.
Und, DNS-Sec machen sie jetzt auch.
Alles. Sie machen einfach alle guten Sachen.
Das sind die, DNSSEC. Ich bin total begeistert.
Also ich finde
alles gut.
Ich
find alles Gute rein da.
Solange alles rein SystemD ist und nicht irgendwie Upstart oder InitScripted vereint oder so ein Quatsch.
Wait.
Da.
So. Ja.
Talking, dann erzähl doch mal.
Talking about this. Ich muss dazu vorausschicken, ich habe so eine rudimentäre Linux-Erfahrung.
Ja.
Nutzt zwar jeden Tag ein Unix, aber das hat ja noch nichts mit
Linux zu tun. Das muss nichts heißen, ich bin totaler Noob hier, ist doch ganz klar. Also, ich wollte mir auf ein Linux mit einem Ubuntu 15.4, also ich mir deswegen eingerichtet habe, weil da der ZFS und Linux Support irgendwie momentan ganz gut und stabil ist. Okay. Also wir sprechen hier dann quasi von meinem NAS. Wollte ich mir hier Prometheus installieren.
Was ist Prometheus?
Prometheus oder Prometheus oder wie man auch immer, ist ein Monitoring.
Bedecke dein Himmelzeugs mit Wolkendunst und liebe Knabe gleich der Distelköpfen und Eichen dich und Bergesöhnen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen. Meine Hütte, die du nicht gebaut.
Wir hätten doch den Flydy nehmen sollen.
Wir hätten den Flydy nehmen sollen. Der hat wenigstens nur 12 Mimimis gehabt und 12 Lesefuß.
Nee, dann wären wir jetzt noch beim Lesefuß. Alles wäre gut. Ja, whatever.
Ja,
nein, von Soundcloud.
Soundcloud,
Prometheus, Soundcloud, Prometheus, Soundcloud. Das ist so ein Monitoring-Dienst, Daemon-Server kombiniert mit Dingen. Also du kannst halt... Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil es irgendwie nett aussieht, dass du da auch mal in einem gescheiten
kannst Interface... Kannst du einfach Docker rein dockern und dann ist fertig?
So. Ja, geht auch, alles, geht mir
fast mit Docker. Machen sollen.
Ja, aber auch da muss ich ja irgendwie ein Startup-Skript irgendwie, also das muss ja auch sichergestellt werden.
ASI Local, alles in ASI Local rein, ist fertig.
Ja. Kommst du morgen bei mir daheim vorbei und schreibst mir die Daten in ASI Local?
Also bei mir
braucht den Computer-Doktor.
Bei mir ist es so, okay, es gibt Systeme, die haben SystemD, wo man dann so einen SystemD-Service zusammenbaut, oder es gibt die anderen Computer, die müssen mit ASI Local. Dann schreibt man alles rein und dann macht man Hintergrund und dann funktioniert bootet nämlich und dann machst du den Startup.
Und
für alle anderen kannst du auch noch SystemD so umbauen, dass er auch
scheiß auf, das
ASI Local startet.
Alles Legacy. ASI Local ist das einzige.
Und da sind wir dann auch eigentlich an dem Punkt, ja, also Prometheus ist super schön gebaut und so, lief auch irgendwie, hat mich nur mäßig interessiert, aber natürlich, was auch wichtig ist, es muss halt beim Boot starten. Und außerdem habe ich auf dem Server Netatalk laufen und aus irgendeinem Grund, ich vermute, weil das einfach so verkacktes Setup ist bei Ubuntu 15.4, das Netatalk, ja, das hat keinen so guten ZFS und Linux Support.
Netatalk ist doch absolut oldschool.
Was kann man dafür dann?
Netatalk 3.
SMB.
Ich brauche aber Netatalk für Time Machine, Kollege.
Ja.
Wieso? Die machen doch alles über SMB mittlerweile. Nicht?
Time Machine nicht.
Time Machine auch nicht.
Time Machine negotiated er nur über AFP.
Ja.
So. Ich habe gedacht, das ist deprecated mittlerweile alles.
Nö.
Ach, Quatsch.
Nö.
Apple hat doch seit 10.9 standardmäßig, Standardprotokoll ist SMB 2.
Sie machen das für File-Sharing, aber sie machen das nicht für Time Machine. Und
ja, dann sollen sie das mal.
Sie haben AFP
sollen sie mal anfangen
deprecated damit. Im Sinne von AFP ist doof, sondern sie haben nur gesagt, SMB ist für alles andere besser. Jedenfalls, mein Netatalk startet auch nicht mit meinem NAS selber, sondern ich muss mich dann immer einloggen und sagen, hier, sudo service, Netatalk, start. Weil halt anscheinend das irgendwie die Upstart SystemD Fickfuck Konfiguration da irgendwie am Nerv ist. Das ist halt ein scheiß Problem bei 15.04, weil es irgendwie so halb schon irgendwie auf SystemD setzt, aber irgendwie auch noch so ein bisschen Upstart funktioniert und dann manchmal noch so Init-Skripte oder ASI-Local oder was auch immer noch machen muss, weil das andere nicht geht und es gibt einfach keine saubere Doku und wenn du dann irgendwie sagst, hier, Ubuntu 15.04, SystemD, Upstart, oder SystemD, egal was.
Ja, da ist noch mehr,
du kommst immer nur auf
Upstart.
Ja, du kommst immer nur auf eine Seite von der Ubuntu-Doku. Alles andere gibt's irgendwie gefühlt nicht. Also es gibt eine Seite in Google-Ergebnissen, erzählt mir nichts von anderen.
Nee, es gibt nur eine. Es gibt wirklich nur eine.
Ja, eine Seite.
Eine Seite.
Ja. Und da ist dann immer nur hier Ubuntu-Dokumentationsdetails SystemD für Upstart-User. Und man möchte erstmal meinen, wenn ich ein Dokument habe mit dem Titel SystemD für Upstart-User, dann möchte man doch meinen, das ist irgendwie jetzt so erstmal so SystemD erklärt und dann vielleicht so irgendwie so eine Sammlung von Rezepten, wie
das, was früher so unter Upstart ging, so unter Systemd geht. Das ist auch ein bisschen da drin, aber der große Teil des erste Teil des ganzen Dokuments ist erstmal so mit, wie kann ich trotzdem unter 1504 Upstart benutzen? Und wie kann ich das einmalig für diesen einen Start und wie kann ich dafür sorgen, dass irgendwie Upstart unter 1504 doch wieder mein Default, wie heißt das, init Daemon Starter-Dings da irgendwie Anlasse ist.
Genau, wie kann Pit ich 0, wieder Pit 1. Wie
so. Und das ist einfach so vollkommen am Ziel vorbeigeschossen, ja. Naja, und es klappte dann einfach irgendwie überhaupt nicht.
Warte einfach auf 16.04, da wird alles besser.
Nein, LTS-Release. Ist das das nächste LTS? Okay, damn. Ja, aber 16.04, so lang hin.
Bald.
Zwei Monate.
Ja, Gottes Willen.
Ja, aber bis dahin muss ich immer jeden Morgen so sudo Service Editor.
Also ich hab gerade gelesen, seit
70 Watt.
Ist egal. Also ich habe gerade gelesen, seit Mavericks geht es wohl auch, dass du SMB hernehmen kannst.
Ja, ja.
Für Time Machine.
Ja.
Okay.
Vielleicht solltest du da noch einmal das Internet befragen dazu.
Nein.
Na gut. Nee, dann mach das einfach weiter so mit.
Problem gelöst. Ich glaube nicht, dass du Netatalk noch brauchst. Das ist deprecated.
Mhm. Also ja, das ist gut möglich, dann gucke ich mir das gerne an.
Guckst mal an. Vielleicht ist ja auch kacke.
Aber wäre schon auf jeden Fall ein großer Gewinn, weil der SMB, der funktioniert 1A.
Ja, so. SMB kann ich auch empfehlen für alle Probleme.
Für alle Probleme.
Also die zwischen Windows und Linux sind.
Wenn du haben willst. Und
genau, wenn du zu wenig Probleme hast, kein SMB. Problem. Kein Problem, immer wieder gerne.
Go for SMB.
Nee, SMB funktioniert für File-Sharing.
Ja, okay. Für File-Sharing.
Ja, also keine Ahnung, wie nennt man das, wenn man nicht das böse Piratisieren meint?
Ja, nein.
Teilen zwischen Computern.
Du sagst das gerade wieder nur für File-Sharing und nicht für Time Machine, aber ich.
Ach so, ja, für beides, ja.
Ja, sehr gut.
Ja, Time Machine ist ja wohl
das Gleiche, ja, aber früher waren da noch so ein paar Apple Special Bits.
Nee, ist nicht mehr.
Sehr gut. Nicht mehr. Egal, in diesem Zusammenhang kam mir einfach nur hier dieses geile The Linux User Experience.
Ist wirklich so.
Ja.
Pinguine versucht sich zu beißen, ey. Viecher, ey.
So. Ach so, ja. Das
und dann fällt hinten auf dem Rücken und bist traurig,
weil du
geowned wurdest vom fucking Pinguin.
Ja. Wir hatten Android, WhatsApp, Google. Wir hatten Linux. Jetzt kann eigentlich nur noch einer dran kommen. Das ist natürlich Apple.
Du machst so einen richtigen Umschlag.
Ich hab gesagt, heute kriegt jeder sein Fett weg, ganz klar. Ja. Hallo, ich war letzte Woche nicht da und konnte nicht, war krank. Und
FreeBSD oder so fehlt noch. Willst nicht was gegen für FreeBSD sagen?
Naja, FreeBSD war ich doch. Hat er so einen Machkernel da auf seinem System.
Machkernel.
Das ist schon ein bisschen BSD. Was er da benutzt.
Sehr BSE. Ich musste irgendwie hier mal wieder App entwickeln für einen Kunden. Ich bin ja offiziell irgendwie nicht mehr, aber bin immer zu nett und sag dann halt so, ja, okay, komm hier.
Ja, normal mit 300 Euro die Stunde mache ich das schon.
Nee, wäre
noch nicht mal
schön, wenn. Nee.
Okay, ich mache es so für 150.
nee.
Noch nicht mal.
Ach so.
Nee, also manchmal lohnt sich halt einfach auch gar nicht, da dann noch groß anzufangen. Egal. Und
nur die Frage, wie viel Geld
gibt es hinterher so harte Legacy-Apps, ich sag's euch, naja. Und da war es dann halt irgendwie jetzt wieder das Klassische, so 5 Tage vor App-Release oder so, fällt dem Kunde ein, dass ein Mensch aus seiner Organisation die App noch unbedingt testen muss. Und wir machen da kein Enterprise-Zertifikat, sondern normales, wo du halt so 100 Profil, so 100 Geräte eintragen musst.
Ja.
Und der gute Mensch intern hat sich halt irgendwie ewig nicht gemeldet und jetzt heißt es auf einmal so, der kann die App nicht installieren. Und so, ja. Ach, guck an, der hat einfach ein neues Device und hat es nicht gesagt. Ja, hier ist ein Screenshot von seiner UDID, 32 Zeichen, darfst jetzt mal abtippen. Dann dachte ich mir so, ja, ist ja auch ganz einfach, logst du dich bei Apple ein, ne? Gehst in dieses Members, ins Certificate Center, legst ein neues Device an, schießt ein neues Profile raus, nimmst das Profile, baust es in die App rein, baust ein neues Bild von der App auf diesen Dienst, der Hocker App heißt. So. Ich blieb stecken bei Schritt 1. Loggst du dich bei Apple ein? So, wollte mich einloggen. Kommst du halt irgendwie so.
Moment, heute ist Samstag zwischen 37 Uhr und
95 Uhr. Heute nicht, ja. Ja, so ähnlich.
Da sind wir gerade auf Wartungsarbeit.
Und komm halt irgendwie so auf diese Login-Maske, gibst du irgendwie die Credentials da ein. Und dazu muss ich sagen, das ist auch nachher die Ursache des Ganzen gewesen. Das ist noch eine sehr alte Apple ID gewesen. Das ist, also Apple IDs waren früher einfach irgendeine mehr oder weniger random Zeichenkette. Dann hieß es irgendwann, Apple IDs müssen, sind vor allem E-Mail-Adressen, ne? Also es war so die Zeit at Mac.com und dann irgendwann at MobileMe und so weiter. Und dann irgendwann kam iMessage. Und da wurde dann auch sowas, da haben sie durch die Hintertür auch Handynummern und so weiter oder Telefonnummern für Apple IDs zugelassen, indem sie das dann so versucht haben mit so, also dann deine Telefonnummer so mit +49 oder so vorne dran, at iCloud.com sind die, glaube ich, intern gemappt oder so. Das sind dann auch Apple IDs, so. Und wunderbar. Dann haben sie das irgendwann so generalisiert, dass sie gesagt haben, okay, Apple IDs sind vorerst mal E-Mail-Adressen. Und irgendwann anscheinend in den letzten 2-3 Tagen, weil davor hatte ich das nochmal erfolgreich benutzt, haben sie einfach intern in ihrer Datenbank irgendwo den Switch umgelegt und haben irgendwas kaputt gemacht, dass das Mapping gemacht oder haben wirklich das Requirement gelegt, dass jetzt Apple IDs immer E-Mail-Adressen sein müssen. Das haben sie mir wunderhübsch gesagt, wenn ich mich versucht habe, mit diesen Credentials einzuloggen, indem sie mir danach eine Seite angezeigt hatten, you have already agreed to the Apple Developer License Terms, click here to go to the Member Center or sign out. Dann klickst du auf Member Center, da wo du ja eh schon hin wolltest, was dich zu der Seite geführt hat, und just again, es hat dich wieder zu dieser Seite in Anführungszeichen geführt. So, das ist schon ärgerlich genug. Noch ärgerlicher bei der ganzen Geschichte ist einfach, dass du bei Apple dann irgendwie keinen sauberen Support bekommst. Also du kriegst so eine Liste von Telefonnummern, wo du pro Land anrufen kannst. Für Deutschland ist das irgendeine 0185-Nummer, die einfach mal irgendwie dein Konto leerräumt, wenn du da anrufst, irgendwie vom Handy aus.
Was?
Ja. Ich habe kein Festnetz. Warum brauche ich Festnetz?
Festnetz.
So. Ist auch egal. Ich sehe einfach nicht ein, dass ich dafür Geld bezahle, weil es ist definitiv Apples Schuld in dem Moment. Ich sehe nicht ein, dass ich dann Geld an Apple bezahle oder an wen auch immer da bezahle, dass die das fixen. Wir zahlen über diese Entwickler-Agreements genug an Apple. Und alternativ gibt's halt auch noch so eine Support-Maske, wo du dann so irgendwie dein Problem beschreiben kannst.
Wo
du
nach 6 Tagen
an Dev0 schicken kannst.
Ja,
genau. Und das war irgendwie so, und das war mehr oder weniger so, das war Donnerstag letzte Woche, schickte ich diese Nachricht ab zu amerikanischer Westküsten-Tageszeit, kam etwa eine halbe Stunde später eine automatisierte Mail zurück. Ja, wir melden uns innerhalb eines Geschäftstages. We'll get back to you within one business day. Der Freitag kam, der Freitag ging, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Dienstag schickte ich eine erneute Mail, da du diese Bestätigung von so einer No-Reply-Adresse bekommen hast, kriegst du dann nur so eine Referenznummer. Dann habe ich einfach nur in All Caps in dieses Support-Formular reingeschrieben, dass sie irgendwie
One Business Day!
Blöde Menschen sind und hier ist noch meine Case-Nummer und sie haben gesagt One Business Day und das ist irgendwie eine Woche her und so und jetzt reicht's mal langsam und ne?
Und was hast dann passiert?
Dann habe ich das nochmal abgeschickt, wieder nichts passiert. Heute Mittag ruft mich irgendwie einer an, ja, er wäre Developer Support. Nee, wie sagt der? Senior Developer Support Advisor oder so. Ja. Whatever's. Ja, es hätte ihm sehr leid. Die Mails wären irgendwie in die falschen Kanäle gekommen. Die wären erst in den USA gelandet und was. Sage ich auch so. Ja, natürlich landen die erst in den USA, weil ihr ein amerikanisches Unternehmen seid und die Webseite bei euch in den USA gehostet wird und ihr in diesem Bereich der Webseite nirgendwo fragt, in welchem Land ich bin, ne?
Naja. Senior Helpdesk Manager.
Und er sagte mir dann auch so im Wesentlichen, das tut ihm leid, er kann da auch nichts für tun und la und dupp. Und das Allergeilste an der ganzen Sache war, wenn ihr noch jetzt so eine Apple-ID kennt, die noch keine E-Mail-Adresse ist, wenn ihr auf diese Apple-ID Zurücksetzen-Seite geht und ihr wisst das Passwort noch und ihr seid nicht der Owner dieser Apple-ID, ihr gebt jetzt einfach dieses Apple-ID und die Passwort ein, kommt danach in der nächsten Seite, wir brauchen jetzt aber eine E-Mail-Adresse dafür, gib hier irgendeine E-Mail-Adresse ein.
So gut. Aber der richtige Ansatz.
Das ist einfach super.
Macht genau total viel Sinn.
So, jetzt wisst ihr auch da Bescheid.
Jetzt wisst ihr alles, könnt ihr alle Computer hacken.
Alle von Apple zumindest. Ja. Für Linux auch, hier, wisst ihr jetzt auch, wie die Startup-Skripte gehen.
Ja, genau. Wisst ihr jetzt, alles aus die Logbier reinwerfen funktioniert.
Bei WhatsApp wisst ihr jetzt auch, wie ein Backup kaputt kriegt.
Total gut, alle so viele Sachen gelernt schon wieder.
Ja.
Also wir haben auf jeden Fall gelernt, man kann alles kaputt machen.
Mega fies.
Total. Nicht zum ersten Mal haben
wir das gelernt. So, off drone. Jetzt geht's weiter.
Ja.
Ich hab einen Pick, und zwar Alpacas React to Magic. Und das ist ein Video, wie einer Alpakas ein Zaubertrick zeigt, nämlich hat er was zu essen für sie in der Hand und dann will er es ihnen geben und dann zieht er es durch einen magischen Trick in seinen Arm quasi rein und die Alpakas sind einfach so lustig, weil sie so, das war doch gerade da, was hast du gemacht?
Mann!
Oh, was tust du mit mir?
Bist du scheiße?
Bist du bescheuert oder was? Hast du hier Essen gehabt und dann ist kein Essen mehr da. Und sehr lustig. Ist auch nur 1:50. Aber gut angelegt.
Gut investierte Zeit.
Gut investierte 1 Minute.
Pays back instantly.
Ja.
Aha, aha. Ja.
Ja.
Weiter. Andere Art von Magie. Wie kriegt man in Deutschland eine Polizeistation einfach gesperrt? Man nimmt einen Bombenfund aus dem Weltkrieg. So passiert in der Stadt Borken im
Borken?
Borken im was ist der, Münsterland?
Wie man nimmt einen Bombenfund.
Naja, also hier steht, da hat ein 61-Jähriger Bombenfundmunition irgendwie aus dem Weltkrieg oder so anscheinend gefunden. Man hat die in den Müllsack getan.
Und hat die von der Polizei
und ist dann zur Polizei und hat sie da auf den Wachtresen gelegt und ja, gefunden. Und dann war die Polizei halt erstmal so schockiert.
Alle raus!
Also so ein paar Granaten und was weiß ich. nicht Handgranaten, okay. Granatenmunition. Okay. Und dann haben die netten Beamten, die haben den Befund mit, den Fund mit Schutzwesten gesichert. Wie haben sie das gemacht? So irgendwie so.
Schutzwesten?
So Splitterschutzweste.
Drauf, mehr!
Ja, hier, liebe Granate, dass sie nicht zu warm wird. Und haben das abgereicht.
Und haben sich selber mit Splitterschutzwesten
geschützt. Haben erstmal das Ordnungsamt informiert und dann kam der Kampfmittelräumdienst und hat das irgendwie
ich trag die Tüte jetzt raus.
Ja, gesagt, genau, hier, it's nothing to be seen here, move along. Und dann war die Polizeistation auch wieder begehbar.
Ordnungsamt. Was hab ich gemacht? So, ey, du kannst ja nicht sein. Munition, du musst leider gehen.
Ich rufe dich zur Ordnung.
Du kriegst dir einen Hausverweis. Du kannst ja nicht mehr sein.
Einfach ein sehr böser Infrastruktur-Hack.
Dabei meinte es der arme Mann doch nur gut.
Ja, aber ich finde es auch auf jeden Fall sehr gut, dass die Kreispolizeibehörde Borken.
Das ist so Borken. Das glaubst du ja gar nicht. Ich habe einen Pick für ein USB-Ladedingsi. Und zwar sowas, wo man einfach 5 Dingsis reinstecken kann.
Und dann kriegst du mal 40 Watt raus.
Da kriegst du über, ja, entweder über einen oder über
alle. Aber du hast gar keinen Link dazu, das heißt, man kann es noch nicht mal kaufen.
Ja, kommt noch. Ich habe ein Bild, guck mal, ich habe ein Bild dazu. So sieht das Ganze dann aus, wenn es verbaut ist. Das kann man dann auch mal in die Shownotes dann noch reinpacken.
Das sieht original schöner aus.
Wie? Nein, so sieht's jetzt aus.
Das ist ja wohl super hässlich, Mann. Was hast du gemacht?
Was
soll das sein?
Hast du irgendwie mit einer Spitzhacke
eine Schulinstallation oder?
Ja,
ist das dein Science-Projekt oder was? Musst du aufpassen, dass du nicht direkt gesprengt wirst. Sieht nämlich aus wie eine Bombe.
Auf jeden Fall, wenn du das zur Polizei bringst, verknacken die dich bestimmt gleich. Ja, das ist ja langweilig, wenn die Kabel dann nur irgendwie rauskommen. Also haben wir noch eine kleine, schöne Hülle rumgebaut. Und jetzt kannst du da dein Telefon oben drauflegen und kannst den richtigen Stecki nehmen und es aufladen.
Komm,
in
der Zukunft.
Oder
kann es auch super schnell iPhones laden?
Es kann super schnell schöne Tablets laden, iPhones laden, was auch immer. Und da kannst du jetzt deine Uhr drauflegen oder dein Telefon oder was Micro-USB. Und jeweils der richtige Stecker ist schon gleich da. Weil, wie gesagt, da sind ja 5 dran. Und ja, also haben wir auch 5 Stecker rausgelegt. Schön. Mit verschiedenen Sachen. Und da liegen jetzt immer die Telefone drauf.
Kostet
und
beim Online-Buchhändler eures Vertrauensgeld.
Ja, also genau. Ding kostet irgendwie 29 € und die Kiste ringsrum kann man sich selber basteln.
Momentan 19,99.
Echt?
Geil,
ey. Wenn ihr die Option 40 Watt 5 Ports nehmt, wenn ihr die Option 40 Watt plus 5 Kabels
nehmt. Ja, genau. Ich habe die mit 5 Kabeln.
5 Kabels.
Genommen. Ja, da waren noch 5 Kabel dabei in unterschiedlichen Längen. Also Micro-USB-Kabel. weil man kann immer Micro-USB-Kabel haben.
Finde ich billig rausgecheatet, die sollen da Lightning-Kabel beilegen.
Ja, Lightning-Kabel haben wir in unserer Installation hier auch dabei, aber
ja, mag ich nicht.
Ist auf jeden Fall, steckt neben einer Steckdose. Du kannst auf jeden Fall aus einer Steckdose, ist irgendwie besser als in eine Steckdose mehrere von den, also normalerweise hast du ja irgendwie so eine Steckerleiste und dann steckt in jeder Steckerleiste steckt irgendwie ein.
Ja, die brauchen halt viel Platz.
Die brauchen viel Platz. Ja, da steckt ein USB-Ladegerät und dann steckt der Stecker dran und dann steckt im nächsten Stecker wieder ein USB und dann habe ich gedacht, nee, das ist irgendwie Käse. Mhm. Wir müssen das mal ein bisschen anders organisieren und das ist jetzt schön. An einer Steckdose hängt daneben ein Kasten, da kommen viele Kabel raus und du steckst einfach dein Telefon, Tablet, Kopfhörer, was du auch immer, Uhr, ja, was man heutzutage alles hat, legt man alles da schön ab, steckt es rein und morgens, wenn man aufwacht, zieht man es wieder ab und kann wieder weitergehen.
Ich kann mir das gerade sehr gut vorstellen, das irgendwie mit Tape oder so irgendwie an der Unterseite vorne an meinem Schreibtisch, der so hoch und runterfahrbar ist, zu befestigen. Und dann habe ich vorne am Schreibtisch unten so USB oder so Handy rein und so. Das einzig Wichtige, da wäre mir dann so, weil ich halt Dinge auch häufig der Konnektivität halber an den Rechner anschließe zum Thema Software debuggen und so, ADB Backups machen, ihr wisst schon Bescheid. Das ist dann eigentlich, hätte ich das lieber, wenn das sowieso ein USB-Hub wäre. Also, dass der Power gibt, aber halt auch mit dem Rechner hinten verbunden ist.
Ja.
Da
müsstest du dir dann was anderes holen. Also, das ist jetzt tatsächlich nur Strom und Starkstrom.
Ich kann in dem Zusammenhang
ja, also lädt auf jeden Fall das Tablet schön schnell. Also
das ist das Wichtigste.
Funktioniert halt.
Von daher, es passt.
Ich kann in dem Zusammenhang hier ein Dell P2715Q empfehlen. Nicht mal ganz so billig, aber auch mal gar nicht so
ganz so teuer. Was ist ein Laptop oder?
Das ist ein Display.
Ach so.
Das ist ein Display der Firma Dell, wie der Name verrät.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen.
Und das ist mein neuer Arbeitsmonitor.
Und gewinnt der?
Der gewinnt insofern, das ist halt 4K-Display. Das ist etwas, das gibt's von Apple immer noch nicht, außer in diesem iMac.
Der, den ich auch hab.
Ja?
Ich habe zwei davon, aber...
So. Ja.
Kostet 600 Euro.
Ich habe zwei davon.
Ja. Also der kann hier 4K, ist matt, ist natürlich so ein Plastikbomber, also ist jetzt nicht so geil verarbeitet wie so ein Thunderbolt-Display.
Ja.
Im Vergleich zu einem Thunderbolt-Display verliert man außerdem noch das, also wenn man MacBook anschließt, verliert man außerdem noch das, alles über den Thunderbolt-Port geht. Ja, also beim Thunderbolt-Display steckst du halt ein so ein Thunderbolt-Kabel an für Konnektivität und dann kommt darüber an dem Display hinten raus irgendwie viermal USB-Netzwerk. Außerdem ist in dem Display dann noch Audio drin und eine Webcam oben und das Display kennt einfach keinen Ausmodus, sondern du schließt halt das Laptop an und dann geht das Display an. Und außerdem kommt aus dem Display über ein zweites Kabel noch ein MagSafe hier, so also Laden, Strom halt, Power für ein MacBook. Das ist halt immer noch von der Ergonomie her, finde ich, irgendwie ungeschlagen.
Ja, aber die aktualisieren halt nur alle 5 Jahre. Und
dafür ist der Preis halt irgendwie mit aktuell, glaube ich, irgendwie 1200 Euro halt doppelt so teuer wie dieses Dell-Display, das außerdem noch höhenverstellbar ist, das nicht und uninteressant.
Drehbar
drauf geschissen, aber ja.
Ach, okay. Ich habe es jetzt einmal auch eins gedreht, weil es geht einfach.
Einfach so, weil du es mal machen wolltest.
Einfach nur, weil du mal...
Selbst wenn du nur mal kurz an diese Kabel da hinten ran musst, ist es ganz praktisch, wenn du es einfach mal kurz umdrehen kannst, zack, zack, und wieder zurückdrehen kannst. Das ist schon nur dafür.
Ja. Also ansonsten, das Ding hat halt hier irgendwie, also Mini-Display-Port-Eingang, also ist ein Mini-Display-Port-Kabel dabei. Ja, du kannst auch irgendwie eins weiterschleifen, genau.
Das ist ja das.
Für so Daisy-Chain. Es kommen unten, also unter dieser Blende kommen nochmal, glaube ich, 2 oder 3 USB-3-Anschlüsse und dann ist hinten am Display noch ein extra zugänglicher. Alles schön und gut, also wie gesagt, einfach für den Preis, es ist ein mattes Display, es hat mich bisher jetzt nicht gestört, Bildqualität und alles ist super. Mein MacBook kriegt immer einen Kernel Panic, wenn ich es boote, während dieses Display da dran hängt. Ich schiebe das jetzt mal nicht auf das Display. Ist auch egal, weil ich boote mein MacBook jetzt nicht so oft neu und ich muss mir jetzt halt nur gerade merken, okay, dann nicht dieses Display dranhängen.
Okay.
Brave New World.
Und was war noch besonders gut? Ach ja, was mir besonders gut dran gefällt, ist, ich switche dann manchmal halt von dem auf meinen Gaming-Rechner und der hängt dann halt irgendwie über HDMI oder so dran.
Und der kann das sehr gut.
Aber du kannst ja auch DisplayPort, also der hast ja Mini-DisplayPort-Eingang und DisplayPort-Eingang.
Ja, ich hab...
und HDMI. Also hast du drei Eingänge.
Ja, es gab irgendeinen Grund, warum ich keinen du hast keinen DisplayPort-Eingang.
Doch.
Du hast Nein, Mini? Der DisplayPort ist ein Ausgang. Du hast zwei Mini-DisplayPort-Eingänge, glaube ich.
Nee.
Also ich konnte an diesen DisplayPort keinen erfolgreich nicht anschließen.
Keine erfolgreich nicht anschließen. Heißt, konntest du es anschließen jetzt oder nicht?
Keine Verneinung nicht. Also es hat bei mir nichts geklappt.
Also wenn es genau derselbe ist,
ein Ausgang ist. Whatever, es hat.
Nee, genau, einer ist ein Ausgang, aber es sind zwei Eingänge. Also es ist ein Mini DisplayPort Eingang, ein DisplayPort Eingang und ein HDMI Eingang und ein DisplayPort Ausgang.
Okay, muss ich noch mal schauen. Irgendwas ist da bei mir nicht ganz richtig gelaufen. Jedenfalls, ich habe es dann halt über HDMI angeschlossen, was für die Auflösung, die ich benutze, auch vollkommen reicht an der Stelle. Und das ist insofern nämlich ziemlich cool, wenn ich dann nämlich über das Display, was natürlich ein hässliches Menü hat, aber ist halt, ne, wenn ich über das Display dann umschalte von, okay, ich will jetzt gerade nicht das Mini-Display-Port-Signal vom MacBook haben, sondern den HDMI vom Gaming-Rechner, dann schaltet es auch, sag ich mal, das richtig ab, sodass das MacBook dann merkt, okay, ich bin jetzt wieder nur im Single-Screen-Mode. Und sobald ich wieder umschalte, schaltet es wieder um. Also ich muss jetzt nicht irgendwie noch ein Kabel rausziehen und da hin und her. Und das bin ich echt schon ziemlich zufrieden damit für das, dass, also, ich sag mal, die Verarbeitungsqualität lässt für mich noch ein bisschen zu wünschen übrig. Da sind so ein paar kleine Details, die hätte man besser machen können. Die wären auch nicht so teuer gewesen. Aber für den Preis einfach nur die Hälfte von so einem Apple-Display. Ich überlege gerade auch, mir noch ein zweites dazu dann vom privaten Geld zu kaufen.
Aber weil es geht.
Ja, ja, mehr Screens ist mir gut.
Ja, also ich habe genau den gleichen Bus halt als 24 Zöller.
Dann hast du da eine höhere Pixeldichte. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ja, aber ich wollte 27 Zoll.
Ja, ich wollte, ich mag nicht. Ich hatte vorher einen 27 Zoll. Mir ist der tatsächlich zu groß. Ich bin irgendwie...
Aber nee, das ist vollkommen zu Verständnis
du
dafür.
Du sitzt ja eh relativ, oder zumindest mein Schreibtisch ist nicht weit genug, ich sitze halt relativ nah an dem Monitor, da ist halt nur noch die Tastatur dazwischen und wenn ich dann so groß immer überall hingucken muss, nervt mich das. Ja. Ich habe dann lieber tatsächlich zwei Monitore, das auf dem einen, was weiß ich, der Browser ist und auf dem anderen der Rest. Und deswegen fand ich zwei...
Ich sag's ganz ehrlich, und da kriegt jetzt lieber. Apple nochmal voll eine auf die 12. Wenn du Apps in Interface-Bilder baust und du da eine iPad-App baust, also das Interface für eine iPad-App hast, brauchst du ein 27-Zoll-Display, weil anders kannst du da drin gar nicht arbeiten. Du hast keine andere Möglichkeit, das Interface für das iPad-Display vollständig in dem Ding zu sehen und auch nur bei 100% Zoom, also du kannst natürlich rauszoomen, dann würdest du es wieder vollständig sehen, aber dann kannst du die Sachen nicht anklicken und bearbeiten.
Weil es so klein ist.
Nee, weil es sich nicht lässt. Es lässt sich einfach nicht. Du kannst nur bei 100% Zoom kannst du Sachen anklicken. Also kannst du irgendwie Sachen anklicken und rumziehen, was auch mega nervig ist. Mhm. Und deswegen brauchst du einfach nur effektiv, wenn du da nicht die ganze Zeit wie in so einem kleinen, ne, du hast dann ansonsten halt so ein kleines, wie so ein Suchfeld, mit dem du dich irgendwie an den Kanten deiner iPad-App irgendwie rumbewegst. Wenn du das nicht haben willst, brauchst du ein 27-Zoll-Display. Das ist total arm von Apple einfach nur, dass sie das immer noch nicht hinkriegen. Da irgendwie gescheite Tools zu bauen. Naja, geschenkt. Ja, also kann ich nur empfehlen. Ihr kriegt doch eine schöne Treiber-CD von Dell mit und so. Immer das Übliche halt, was da scheinbar notwendig
ist. Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber sie legen zumindest einen DisplayPort-Kabel dabei.
Oh!
Also Mini-DisplayPort und DisplayPort-Kabel.
Sie haben sogar noch ein Stromkabel mit eingebaut.
Ja, aber
ich muss verrückt sein.
Nachdem mehrere DisplayPort-Kabel auch nicht gehen mit 4K, also ich habe schon gehört, dass nicht alle DisplayPort-Kabel mit 4K funktionieren.
Meinst du, ist schon mal gut, dass sie eins mitlegen, das auch
ist
gut
sie, tut? Ja, genau. Ist es wichtig, dass sie eins beilegen, wo du weißt, es funktioniert? Also ist schon mal gut.
Ja, ich sag mal so, mindestens ein Kabel habe ich auch mal erwartet, dass sie beilegen, ja?
Ja.
So, weil, also, hallo, ich kaufe mir das Display nicht zum Rumstehen lassen.
Warum eigentlich nicht?
So schön ist es nicht.
Ja,
nee.
Aber
nee.
Kannst ja eh nicht höhenverstellbar, von daher ist auch egal.
Dann. Doch, das höhenverstellbar, das ist ja das Gute
daran. Ach, deins dann.
Ja, das Dell-Display ist höhenverstellbar und das finde ich auch sehr gut daran, weil dieses Thunderbolt-Display von Apple ist meiner Meinung nach zu tief unten. Aus, also Ergonomiegründen ist es, das müsste höher. Du musst ja
ein bisschen runtergucken.
Ja, du kannst einfach zwei iPads runterstellen.
Oder so. Beispielsweise.
Ja, oder fünf oder so. Je nachdem, bis es halt hoch genug ist.
Das kommt auf die iPad-Generation an. Wenn ich jetzt noch länger warte, muss ich 4 iPads drunterlegen, weil die hier immer dünner.
Ja, du kannst auch die auch bei eBay kaufen einfach. Ja, war's.
Scheiße.
Ist so. Guck mal, das funktioniert so. Apple geht einfach davon aus, du hast eh schon 5 iPads gekauft, ja, und die kannst jetzt die auch alten, drunter stellen, genau, ja. Die alten
brauchst du
nicht. Die alten 4 kannst du drunter stellen und du wirst ja auch größer, weißt du, du wächst ja mit deinem, und dann machen sie halt das Display immer tiefer, damit du mehr iPads drunter stellen kannst. Das andere ist reine Spekulation.
Ja, Leute. Bitte. Ach, Geschichte.
Scheißwald.
Ja.
Ja. Ich glaube, wir sind durch. Ah, Deutschland off duty. Deutschland off duty.
Ja. Ja, gibt's eigentlich wenig zu sagen, oder? Also, Deutschland ist einfach gerade irgendwie, in einem Zustand.
Du musst es schon wieder näher erklären. Warum?
Ja, erzähl doch mal, was das Neo-Magazin ist.
Nee, das muss er
jetzt, nein, das erzähle ich jetzt nicht.
Das muss er nicht erzählen. Das hat er auch genug erzählt.
Ich muss euch leider von Til Schweiger erzählen. Also. Til Schweiger ist so ein deutscher Schauspieler.
Haben wir schon mal von gehört.
Der auch hin und wieder mal so Actionfilme wie Der Eisbär dreht.
Der Eisbär.
Lange ist her. Na, jedenfalls, Til Schweiger hat er ja irgendwie da auch in letzter Zeit irgendwie so ein paar Tatortfilme mitgedreht. Also er wurde als Schauspieler gedreht. Er hat nicht selber gedreht. Muss man bei ihm ja immer noch dazu sagen. Und da gab es irgendwie so 3 oder 4 Tatortfilme im Fernsehen und jetzt gibt's einen 4. dazu im Kino.
In Farbe
und der ist einfach nur vom Trailer her, also der Tatort heißt Chiller of Duty, weil Spoiler Alert, irgendwie am Ende der Filmreihe im Fernsehen ist er da irgendwie so beurlaubt und dann
die Fuck You Goethe so, oder was?
Was?
Ja, Fuck You Goethe und dann Chiller of Duty oder so.
Hä?
Nicht?
Chiller, nicht Schiller.
Chiller?
Chiller, er heißt Nick Chiller.
Ja, ist aber nicht Schiller, oder?
Nein, er ist nicht Schiller, er ist das Gegenteil von Schiller.
Ach so, ich hab gedacht, das ist wieder so ein Pun auf die auf den deutschen Komponisten oder so.
Nee, aber ich hab dem letzten
auf deutschen Komponisten.
Ja, was denn?
Deutsche Komponisten. Der deutsche Komponist Jonathan Schiller.
Ja, was weiß ich halt. Schiller halt.
Ja, hey, oder der Schriftsteller Johann Bach.
Ja, oh, Johann Mann, Wolfgang von Bach.
Jetzt machst du mich fertig. Spät.
Johann Wolfgang von Beethoven.
Ja. Super. Okay, ja, Deutschland off duty.
Ja, Chiller off duty. Und
was denn jetzt?
Ja, erst das, dann das. Aha, okay. Chiller off duty ist einfach nur, also vom Trailer her und ich glaube auch vom ganzen Film ist es einfach nur so eine Mischung aus irgendwie hier James Bond Skyfall in billig produziert. Also ich will jetzt nichts über die Filmqualität sagen, aber einfach rein budgettechnisch. Und ach doch, eigentlich schon. Und hier, wie heißt der mit Liam Neeson? 96 Hours, Taken.
Ach, der erste, ja, so war mit, gut.
Meine Tochter wird entführt und ich bin der böse, ja, Papa und ich erschieße jetzt einfach alle. Bis ich sie wieder habe. Und das habe ich ausgesehen und meine Tochter noch erschossen.
Kann ja passieren.
Und dann hat sich einfach Jan Böhmermann in seiner grandiosen Art das einfach wieder so genommen und hat diesen Trailer mit der aktuellen politischen Gemengelage in Deutschland, Thema AfD, Pegida, Flüchtlinge, die Tante hier von der AfD hat irgendwelchen geistigen Dünnpfiff losgelassen,
na,
Flüchtlinge
sie hat sich
zu schießen und so.
Sie hat sich einfach mit der Maus vertippt,
ne,
ja.
Nee, das war nochmal ein zweites, aber ja.
Das war doch das
das war dann, dass sie bei Facebook noch bei der Umfrage mit der Maus auszusehen auf Ja geklickt hat, als es drum ging.
Ja geschrieben hat.
Ich habe mit der Maus aus Versehen Ja geschrieben.
Ja. Da gibt's dieses grandiose Gift, wo er so, wow, dann fällt die so auf J und A und aufs Enterzeichen. Kann ja mal passieren.
Einfach ganz, ganz fies. Das hat sich der Böhmi halt sehr gut genommen und hat einfach mal so, also Nick Chiller ist jetzt hier Jan Böhmermann, Deutschland off duty und er marodiert durch Deutschland und räumt hier mal ordentlich auf.
Das muss das so sein.
Ja.
Muss man richtig freuen.
Am besten hat mir gefallen, einfach, also in dem letzten Tatort hat es dann sich halt unter anderem zugetragen, dass dann halt Nick Chiller irgendwie zum Raketenwerfer irgendwie ein Loch in eine Wand geschossen hat oder so. Einfach nur so in einem krampfhaften Versuch, irgendwie Action, großen großes Action-Kino irgendwie auch in deutsche Tatort-Sonntagsfilme zu bringen. Und jetzt ist natürlich in dem Trailer von Jan Böhmermann Off Duty, er rennt halt quasi immer so einhändig mit der RPG durch die Gegend und schießt irgendwie alle Gebäude platt. Den Kölner Dom und alles, was nicht bei drei auf den Bäumen
ist. Okay.
Ist halt so.
Sehr schön.
Muss einfach erschossen werden.
Ja.
Schön. Ja. Dann sind wir durch.
Schöne Sache.
Sowas von durch, aber sowas von.
Sowas von durch.
Mehr durch als wir geht gar nicht.
Gib mir noch letzte Worte von Johann Wolfgang von Schiller.
Weiß nicht.
Dem besonders talentierten Komponisten, der selbst als er taub war, noch dreistündige Arien geschrieben hat.
Nick Schiller oder was jetzt?
Ja, ja.
Der mit einem Raketenwerfer noch dreiköpfige Arien geschossen hat oder so.
Dreiköpfige Arien? Ja, was Johann Nick von Schiller.
Oh, aber total entspannt dabei war.
Ja. Super gut.
Mit der Raketenorgel.
Ja, Raketenorgel. Bäm.
Gottes Willen. Der auch. Gottes Tod. Nietzsche.
Also dann, Leute, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Komm wieder.
Habt Spaß.
Dinge,
Gerät. Am Gerät. Und bis in 2 Wochen.
Ja. Lasst euch nicht kriegen. Egal von was.
Genau, weder von der Zika-Mücke
noch von der Zombie-Apokalypse.
Noch von Nick Chiller.
Noch von Chiller Nick.
Ja, lasst euch nicht mit einem Raketenwerfer abschießen.
Genau, oder vom IPv6-Scanner erwischen.
Ja.
Haltet eure IPv6-Adresse geheim.
Ja,
genau.
Damit sie nicht gescannt wird.
Ja,
ihr
ja.
Bluetooth auch besser nicht scannen lassen.
Und immer mit
immer Komponist bleiben.
Volume-Spray.
Volumenspray, ja.
Ja, immer
ganz wichtig. Da. Mehr Volumen für euch.
Für euer Internet. Direkt ins Handy rein.
Euer Internet, genau. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.